Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Sollen wir doch anfangen?
Warte, ich muss mir erst mal mein Zeug durchlesen, was
hier steht. Roter Schnaken, Kuchenbaken oder sowas.
Kuchenbaken?
Kuchenbaken. Kuchenbaken.
PHP Cake.
Drogen, Kekse. Fuck. Das heißt trockene Kekse auf Holländisch, ja?
Ja. Würde ich auch behaupten.
Alles Tulpen.
Hammer. Alles soll, oh Gott, Hammer.
Was habe ich denn hier noch so aufgeschrieben?
Hammer FS gibt es auch, das benutzt Dragonfly BSD.
Und dann Schleimsuppe? Nee, was? Hier ist alles gut.
Was?
Jetzt einmal eine Runde Verwirrung. Was?
Hä?
Hä? Was?
Das ist schon sehr gut erzeugt, dass wir alle was sagen und ich immer nur
Hä?
Wie bitte, würden Sie das bitte wiederholt?
Ja. Können wir anfangen?
Weiß ich nicht.
Ja.
Ja, gut. Wir sind eh schon zu
spät. Oh, cool, ich muss ja heute nicht mehr anmoderieren. Voll gut. Ingo darf das wieder machen.
Genau.
Erzählst du eigentlich, wo du warst?
Urlaub?
Sehr gut.
Genau. Wenn du das Urlaub nennen willst, dann
nicht. Also wenn du es Urlaub nennen willst, ich meine, keine Ahnung.
So ähnlich.
So. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 7. Heute mit dabei sind Marc.
Hallo.
Flydi.
Hallo.
Felix.
Moin.
Und ich bin auch wieder da.
Kommt. Ingo, du wolltest zum Nachtrag zur letzten Sendung über das Leistungsschutzrecht reden, weil wir ja keine Ahnung hatten.
Ja, das war echt doof.
Ich hab fast in die Tischkante gebissen.
Ja, also irgendjemand hat's reingeschrieben, ich wollte ja nicht drüber reden. Felix war es, glaube ich.
Ich war's. Und ich wollte darüber reden, aber ich hatte keine Ahnung. Ich habe gehofft, dass ihr darüber
reden. Genau, über was wir geredet haben, war das Leistungsschutzrecht. dass das du dir, wenn du in der Mauer beim Fußball stehst, dir...
Nee. Anders. Das ist beim Eishockey.
Okay. Jetzt. Ingo, was ist denn das Leistungsschutzrecht?
Ihr habt vor allem irgendwie über Leistungsschutzgeld geredet und ich habe gedacht, da steht...
Ja, du musst Geld bezahlen.
Knarre hinter dir und erpresst Geld von dir oder so.
Ja, ist ja auch richtig. Ja, quasi wie...
So ähnlich.
Ja, wie Dings. Alle.
Wie Dings? Wie alle, die Geld von dir wollen.
Genau.
Ich wollte eigentlich nur dazu sagen... dass es nicht Leistungsschutzgeld heißt.
Das haben wir ja auch schon gesagt.
Und Leistungsschutzrecht, es gibt mehrere Leistungsschutzrechte. Also das ist jetzt nicht das Erste, was es gibt. Zum Beispiel, wenn du ein Foto machst, was aber jetzt kein künstlerisch wertvoll ist, hast du da zum Beispiel auch ein Leistungsschutzrecht drauf. Das ist also Sachen, die dem Urheberrecht ähnlich sind, aber doch nicht so lange gelten, also nicht 70 Jahre nach Tod.
Also das heißt jetzt, wenn du keine Schöpfungshöhe erreichst, dann gilt da trotzdem Leistungsschutzrecht, wo du dann sagen kannst...
Bei bestimmten Sachen, genau. Zum Beispiel auch bei Datenbanken, wenn du jetzt also eine Datenbank anlegst und dir da ein schönes Schema überlegst und du der Einzige bist, der dieses Schema gemacht hat und die ganzen Daten da eingetragen hast, dann hast du auf diese Datenbank auch ein Leistungsschutzrecht.
Aber wahrscheinlich nur auf die Datenbank in Kombination mit den Daten, aber nicht nur auf das Layout.
Ja.
Vermutlich, ja.
Genau. Okay. Es sei denn, man könnte da jetzt wieder Schöpfungshöhe dann reininterpretieren, aber das wird dann...
Wird schwierig.
Wird schon schwierig, genau.
Ich meine, so Normalisierung und so, das ist ja schon alles schon abgehangen.
Ja. Und jetzt soll es halt neues Leistungsschutzrecht geben, nämlich für Presseverlage. Und da habt ihr ja schon so ein bisschen drüber diskutiert.
Dass, so viel, wie wir halt Ahnung hatten.
Ja, da,
so, das halt auch nicht.
Dass es da um diese Snippets geht, also diese kleinen Teaser-Texte. Meistens ja bei Google News oder bei anderen auch RSS-Readern ganz normal steht der Titel und dann irgendwie so zwei Zeilen oder drei und dann kann man mit einem Klick auf die Seite des Verlags kommen und sich den ganzen Teil durchlesen. Und die Verlage pisst es irgendwie an, dass hier jeder die Snippets irgendwie kostenlos benutzen kann und sie darauf für das Anzeigen kein Geld bekommen.
Ja, andersrum, sie versuchen sich daraus Rechte abzuleiten, weil jemand Links auf sie setzt und quasi einen Teaser drunter.
Ja.
So, beziehungsweise sie sehen halt ihr Geschäftsmodell davon fließen. Und wollen jetzt da irgendwie Geld hauptsächlich von Google, so wie ich das interpretiert habe.
Ja, weil Google halt der Größte ist mit seinem Google News. Aber das Recht gilt natürlich nicht nur für Google, sondern für alle. Oder die Pflicht, da dann Geld zu zahlen.
Also es gibt da zum Beispiel auch dieses deutsche Portal Riva.de, was auch sowas macht, so ein Blog, indiziert irgendwie die deutsche Blogosphäre und verlinkt da halt irgendwie die Top-Artikel oder sowas. Ja. Könnte ja da dementsprechend auch kommen.
Hätte dann auch Probleme, sicher, klar. Ja, und die Bundesregierung hatte das damals schon in ihrem ja, den Koalitionsvertrag, den ja eigentlich keiner mehr so richtig ernst nimmt, aber sie scheinen doch ein paar Sachen, gerade die schlechten Sachen daraus, dann doch umsetzen zu wollen. Achso, können wir mal noch den Aufnahmeknopf drücken? Wo wir gerade dabei sind.
Ja. Ja.
Und wir haben ja eine Aufnahme auf dem komisch. Server. Das ist jetzt, genau richtig. Jetzt pegel da, jetzt drück einfach nochmal.
Nochmal Rack drücken, okay. Ja. Ja.
Genau, ja,
jetzt gerade vergessen. Gut. Immer Backup-Aufzeichnungen sind gut. Deswegen. Und das haben wir gerade vergessen. Ja, also im Endeffekt wollen die dafür Geld haben, dass Leute ihre Texte verlinken und da halt so einen kleinen Auszug haben. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich finde es halt nicht so gut, weil ich meine.
Was gibt's denn dafür? Also, wer hat denn davon was, außer die Verlage?
Die Verlage haben da was dafür. Okay. Sie wollen halt
dann. Das heißt, entweder man ist ein Verlag oder halt keiner. Ist man dafür oder dagegen?
Ja, ist halt die Frage, was passieren wird. Ich glaube nicht, dass sich das logistisch irgendwie in einer managebaren Form machen lässt, dass da tatsächlich Geld fließt. Oder dass da irgendjemand drauf anspringen würde. Also wäre ich jetzt Google, dann würde ich einfach sagen, okay, dann verlinke ich euch nicht mehr. Ja. Dann würde ich halt einfach nur noch auf DPA-Meldungen oder irgendwelche anderen Presseagenturen, die da kein Problem mit haben, verlinken. Ja. Und ja gut, dann gehen halt keine Links mehr zur Bild. Ist dann deren Problem, würde ich mal sagen.
Aber, zumal ja, man kann ja heute schon, also erstens ist es ja ihre eigene Schuld, wenn sie Texte ins Internet stellen, ja. Keiner zwingt sie, sie können sie auch auf toten Baum drucken und verkaufen. Also sagt ja niemand, dass sie irgendwie ins Internet gehen müssen. Und zweitens, das Internet ist halt so aufgebaut, dass man verlinkt. Also
ja, ich verstehe auch nicht, warum die damit ein Problem haben, weil diese Newsseiten, die bringen ja wiederum Besucher auf deren Webseite, was ja, dann wiederum
Werbeanzeigen.
Die dann wiederum irgendwelche Klickstrecken durchklicken oder Werbeeinblendungen angucken oder halt auch nicht. Aber es kommt auf jeden Fall dazu, dass halt irgendwie mehr Benutzer auf ihre Webseiten kommen. Deshalb sollte das denen ja im Prinzip mehr Recht sein.
Ja, und wenn sie es nicht wollen, hallo, schon mal was von robot.txt gehört, dann schreibt mal da einfach rein, hey, liebe Suchmaschine, ich will nicht, dass du mich indexierst, Punkt, aus, Ende, ja? Dann kommt die auch nicht.
Ja.
Das wäre zu einfach.
Aber nein, wir strengen die Politik an, dass sie da ein Leistungsschutzrecht reinbringen, was uns eventuell Geld bringt und dafür dann halt alle im Internet anpisst, weil sie uns nicht mehr verlinken.
Ja, also ich glaube, da ist das große Problem, dass die Leute halt das Internet nicht verstanden haben.
Ja gut, das ist bei Verlagen. Also, nicht bei allen, um Gottes Willen, aber ja, bei vielen leider doch der Fall. Ja. Okay, ja, das wollte ich jetzt nur nochmal gesagt haben. Einfach nur nochmal ein bisschen zur Erklärung. Toter der Woche. Felix, wer ist denn gestorben?
Warum darf ich es eigentlich sagen?
Ja, weil du
der Tote der Woche Moderator bist.
Stimmt, jetzt wo du sagst.
Du bist der mit den Feeds, erst Feeds zu
gestorben und verstorben.
Du hast doch den Draht zu, wie heißt der noch? Wer ist Morpheus, Unterwelt? Nee, keine Ahnung.
Morpheus. Oh shit.
Nicht Morpheus, anderer Film.
Sondern?
Weniger Matrix, mehr Star Wars.
Mehr Star Wars. Star Wars?
Ja, Yoda hieß er doch, der Hund.
Ach so.
Oder? Oder an was hast du gedacht?
Ich habe gerade, glaube ich, an Hades gedacht.
Ja, Hades
war den
Hades Lord ist ein Fluss
der Unterwelt.
Nee, Hades ist ein Fluss zur Unterwelt.
Ja, der hat. Ja, fuck, was weiß ich? Dieser andere halt.
Der Styx.
Lasst uns wieder zu Star Wars kommen.
Anyways, jedenfalls, der hässlichste Hund der Welt ist gestorben. Yoda, der hässlichste Hund der Welt, ist mit 15 Jahren gestorben. Das ist ganz schön alt für einen Hund.
Irgendwas Lustiges?
Ja, der hässlichste Hund der Welt.
Und zwar der Hund Yoda, und er ist irgendwie eine Mischung aus Chihuahua und aus einem komischen anderen Hund.
Tijuana, oder?
Irgendwie so ein Stuxhund, okay. Weiß ich nicht. Jedenfalls, der ist jetzt verstorben mit 15 Jahren, das sind 105 Hundejahre. Und das ist schon ganz schön alt für einen hässlichen Hund.
Vor allem für einen hässlichen Hund.
Stimmt ja, durchaus.
Ja, und beim letzten Mal Preisgeld beim hässlichsten Hund hat er irgendwie $1,000 gewonnen.
Es gibt weil er so einen hässlich Preiswettbewerb um den hässlichsten Hund der Welt.
Ja, und deswegen kann man auch sagen, dass der hässlichste Hund der Welt gestorben ist und nicht irgendein hässlicher Hund. Gott, warum? Der arme Hund. Ja. Jedenfalls, der ist jetzt gestorben, und es gibt noch keinen neuen hässlichsten Hund bis zur nächsten quasi Wahl des hässlichsten Hundes.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja.
Das ist ja toll.
Und Sachen gibt's.
Als zweiten Toten der Woche ist der Erfinder der Red Bull-Formel gestorben. Aber der ist auch verdammt alt geworden. Mit
nicht
89,
der Erfinder, der...
Nee, oder der...
Ist der Österreich oder der Asiate?
Der, warte, Bangkok.
Ja,
wahrscheinlich
genau.
Der Asiate.
Das heißt?
Also Miterfinder auf jeden Fall. Also Mitgründer.
Ja. Liposan B hieß es damals, für die Touristen wohl. Und der Red Bull hat es ja nur lizenziert. Der Österreich ist ja irgendwann nach Thailand oder so gekommen und dann gesehen, oh, die trinken da sowas Komisches.
Ja.
Und hat seinen Kopfweh weggemacht und hat gesagt, finde ich gut. Und dann hat er das lizenziert und
Ist damit unendlich reich geworden.
Seitdem verleiht das Flügel.
Richtig, genau. Aber der komische kleine Asiate, der das da irgendwo in seiner Badewanne zusammengepanscht hat, der hat dann eben, ist glaube ich, viertreichster Mann des Landes geworden dadurch, weil der Red Bull-Mensch das sich genommen hat. Das war lustig.
Genau, und okay. Der ist jetzt auch verstorben, aber Red Bull gibt es wahrscheinlich immer noch. Oder? Hat meiner geschaut? Im
Supermarkt? Ja, ich bin vorher vorbeigelaufen. Da
nicht, gab's nicht so... Ja, man tötet den Kopf und dann stirbt quasi der Rest.
Nee, er hat ja 70 Jahre Copyright noch.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Wie die Mickey Mouse quasi, nur auf Red Bull.
Ja, das macht
Sinn. Naja, sei denn, die Mickey Mouse wird demnächst 80 oder 90, dann je nachdem eben. Länger. Ne?
Länger einfach, das wird einfach immer länger.
Sehr gut.
Aber da haben wir letztens schon drüber geredet, dass Richtig. Wir das assi finden, oder?
Jo, keine Ahnung. Bestimmt, sicher.
Aber ob wir das on air gemacht haben, egal. Gut, damit sind auch die Toten der Woche abgehakt für diese Woche.
Abgehakt, ja.
Nee, abgekackt sind sie auch, aber abgehakt haben abgehakt. Wir sie diesmal. GitHub ist irgendwie nicht mehr cool, weil...
Das haben wir nicht behauptet.
Doch, das behaupte ich gerade.
Ingo behauptet es.
Okay. Lass mich doch mal in meiner Antwort.
Okay, dann erzähl.
Ich behaupte, GitHub ist jetzt nicht mehr cool, weil mittlerweile auch komische Software dahin zieht.
Das ist ja wahrscheinlich davor schon, aber bekannte komische Software.
Ah,
das
bekannte komische Software.
Nämlich...
PHP.
Bösen drei Buchstaben. Was gibt's noch für böse drei Buchstaben?
IBM.
Genau. IBM kommt als nächstes auf GitHub. Komplett.
Genau, komplett IBM.
Ja, du brauchst dann auf jeden Fall irgendwie ein System Z, damit du die Software laufen lassen kannst auf GitHub.
Aber ist auch eigentlich ganz interessant, dass sie auch auf Git gewechselt sind. Mercurial in letzter Zeit nicht so vom Wachstum her. Also
ja,
ich sehe, dass viele auf Git wechseln und GitHub total riesig ist und
ich glaube, das hängt auch viel mit GitHub zusammen tatsächlich. Ja, das GitHub
Bitbucket ist
ja. Ja, Bitbucket, ja.
Nicht so wirklich.
Ich glaube, GitHub oder Git ist halt einfach gerade cool. Und es hat halt die meiste Anziehungskraft und deswegen.
Ja gut, allein schon, weil es halt Linux benutzt, Rails benutzt, riesige große Projekte, jetzt
Ruby
PHP
benutzt.
Ruby benutzt.
Ich glaube.
Python sind die einzigen, die da noch irgendwie Mercurial wahrscheinlich benutzen, oder?
Da gibt's aber auch viele Projekte, die...
Ja, aber nur Python, also nichts außerhalb von Python hätte ich jetzt schon mal Mercurial nutzen sehen, irgendwie.
Von den
also
großen
andere
Projekten
Communities oder so, ja. Sonst alle. Ja.
Also die sind beide irgendwie gleich. Also
Mercurial geben sich nicht
also
viel.
Also auch die ganzen Node-Sachen, die ganzen Node-Bibliotheken, Node selbst, das ist ja alles auf GitHub groß geworden. Und ich glaube, da ist halt so... eine Mischung aus, viele Entwickler kennen mittlerweile Git und setzen das dann halt auch für private Projekte ein. Mhm. Und GitHub als Plattform ist auch mittlerweile echt groß geworden und hostet viele bekannte Pakete und da wundert es einen auch nicht, dass dann jetzt irgendwie PHP da drauf wechselt. Mhm. Was ich interessant fand, war, wie viele Readmes die in ihrem Repository haben.
Aber die 1000 Readmes da drin.
Aber die sind auch quasi bloß geforkt dort. Also sie haben ein eigenes Git-Repository bei git.php.net. Und du kannst die halt auch auf GitHub dann anschauen. Das ist quasi wie das Linux-Zeugs.
Das, wobei ich das auch nie verstehen werde, weil GitHub allein durch diese Pull-Requests und dass das so schön automatisiert im Web-Interface geht, das ist einfach so kraftvoll, dass du den ganzen Scheiß nicht selber irgendwie auf der Kommandozeile machen musst. Ist auch, keine Ahnung, Drupal zum Beispiel hat auch dieses Problem, dass die auch eigene Git-Repositories haben auf ihrer Drupal.org-Seite. Und es ist halt mäßiger Webbegutachtungsdingens mit drin. Du kannst Pull-Requests nicht so richtig anständig machen. Das ist einfach irgendwie schade eigentlich.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt auch PHP da und wahrscheinlich werden wir in nächster Zeit auch noch viele andere weitere Projekte auf GitHub begrüßen dürfen. Wir sind ja auch auf GitHub, also ihr könnt uns auch hart forken und mitmachen.
Eminem
und,
kommt jetzt auch auf GitHub.
Haben wir beschlossen, ja.
Eminem kommt auch auf GitHub.
Ah. Wir packen alles auf GitHub.
Bin ich da eigentlich schon?
Ich hätte ja gesagt, die Hölle friert zu, wenn das dann irgendwann mal soweit ist, nämlich dass Mozilla auch H.264 irgendwann mal einbauen will.
Der letzte Teufel. Woche, das hatten wir auch schon letzte Woche. Mittlerweile haben sich aber tatsächlich auch noch mehr Mozilla Leute, würde ich mal sagen. Also es sind nicht alles Entwickler, sondern auch
irgendwelche höheren Mitglieder der Mozilla Foundation, die haben sich jetzt dafür ausgesprochen,
tja, dass so sie läuft das
eigentlich
das.
Ganz gut fänden, wenn sie da jetzt auch mal H.264 und MP4 damit unterstützen würden. Und ja.
Ja.
Bin ja gewitt.
Haben wir, ja, glaube ich, schon lange nicht drüber geredet.
Ich glaube ja noch nicht, dass es soweit ist, aber wenn es soweit ist, dann friert definitiv die Hölle zu. Ach, auf jeden Fall.
Ja, die wollen jetzt mittlerweile halt auch auf mobile Geräte und da kann man es halt mit WebM mittlerweile so immer noch ein bisschen vergessen eigentlich.
Ja, das ist die Frage, was man zuerst braucht, Henne oder Ei, ne?
Also das ist so wie der erste Kerl sich ein Faxgerät gekauft, das war ein großer Idiot einfach nur, weil der niemand faxen kann. Und bei denen ist halt auch so, ich meine, H264, alles spielt H264 ab, so wirklich alles, so alle Handys, alle Mediaplay, die du heutzutage kaufst.
Es ist alle, auch fast überall in Hardware implementiert.
Richtig, die meisten Handys spielen AAC in Hardware ab und WebM spielt niemand ab, explizit niemand und wahrscheinlich niemand in Hardware.
Es gibt
zwei Chips, die das in Hardware
können. Ja, es gibt auch offene, in so einer Beschreibungssprache geschriebene Hardware-Layouts, Gedöns, ich kenne mich damit
nicht aus. Also es gibt es nicht, sag mal einfach so.
Ja.
Du müsste einfach jemandem ein paar Millionen oder Milliarden um die Ecke kommen und einfach mal sagen, hier einbauen.
Den ranzigen alten Standard, der
dann wäre es halt immer noch ein schlechterer Codec als H.264, das ist halt das Problem.
Dass die halt,
also technisch gesehen und von der Implementierung und von der Dokumentation.
Was ja dasselbe ist, so, also weil die Spezifikation ja der C-Code ist, der Bugs hat, bedeutet, die haben Bugs in ihre Spezifikation, was super kommt einfach. Ja. Ne?
Also ich hab da auch gelernt, dieses Projekt zu hassen, als ich da mal eine Präsentation dazu vorbereitet habe, weil wir mussten halt auch irgendwie verstehen, wie dieser Codec funktioniert und die Dokumentation besteht quasi nur aus Codeschnipseln von ihrem handoptimierten C-Code und ein bisschen Text außenrum. Also das macht nicht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen.
Bleiben wir bei gesellschaftspolitischen Sachen, ACTA, weil das ist ja auch schon H.264, könnte man ja auch schon so quasi. Finde ich. ACTA wird jetzt im Bundestag besprochen, zumindest im Petitionsausschuss, weil über 50.000 Leute haben die Petition unterschrieben. Ihr könnt es auch immer noch machen, glaube ich, so ein paar Tage lang jetzt. Es ist auf jeden Fall gut, dass sich jetzt so viele dafür ausgesprochen haben und zumindest ein Teil des Bundestages sich damit beschäftigen muss.
Beschäftigen muss bedeutet, die schauen das alle an und sagen, ja, ist gut.
Nein,
und
dann es wird derjenige, der die Petition eingereicht hat, wird vorgeladen und darf sein Anliegen vortragen.
Oh Gott, ich hoffe, der kann reden.
Also ich meine, das letzte Mal...
die war ganz gut, glaube ich. Also irgendein Mädel hat das irgendwas mal gemacht.
Genau. Was war denn das für ein Thema? Das war...
Vorratsdatenspeicherung, glaube ich.
Ja. ich weiß nicht, das ist... sein 15-jähriger Sohn oder so hat ihn darauf aufmerksam gemacht und danach hat er dann irgendwie diese Petition eingereicht. Keine Ahnung, was er so im normalen Leben gerade tut. Wäre natürlich toll, wenn es ein guter Redner ist, dass er da ein paar Leute überzeugen kann, sich doch damit mal intensiv zu beschäftigen. Er kriegt dann natürlich auch Fragen gestellt und sowas und soll die dann beantworten und ja, hat da Redezeit und so. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bedeutet natürlich immer noch nicht, dass, wie ich ja glaube, wir definitiv ACTA irgendwann kriegen und es irgendwann unterschrieben wird. Ich bin da immer noch ein bisschen pessimistisch. Aber ich lasse mich gerne eines Gegenteils überzeugen. Wäre natürlich toll, wenn das doch nicht kommt. Oder, ich meine, wie gesagt, sie ist einfach mal neu verhandeln, aber diesmal richtig mit Beteiligung von allen und nicht nur von der Content-Mafia.
Tja.
Ja. Gut. Hammer.
Hammer, ja.
Heat-Assisted Magnetic Recording.
Genau. Seagate hat da jetzt mal wieder ein bisschen an Technologie gefeilt, was so höhere Speicherdichten auf Festplatten angeht.
Behaupten sie.
Das hatten wir, glaube ich, schon vor ein paar Wochen.
Hatten wir das schon?
Also ich habe das mir auf jeden Fall schon mal angeschaut und wir sind da wahrscheinlich relativ schnell drüber gegangen.
Einfach. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern spontan.
Aber es war da.
Das kann sein, vielleicht.
Das Problem ist halt, dass Seagate irgendwie in den letzten 10 Jahren das schon immer und immer wieder behauptet hat, dass sie das können und bisher nie irgendwas gemacht hat. Deswegen, wie bei allen Ankündigungen, ich glaube es, wenn ich es kaufen kann.
Ja, ich finde den Ansatz nur ganz interessant.
Es gibt nicht mehr 1 oder 2 Terabyte Festplatten, sondern
60. Also laut deren Bericht hier sollte es in den nächsten paar Jahren bis auf 60 Terabyte pro 3,5 Zoll Platte hochgehen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Das wäre doch mal cool.
Ja, wahrscheinlich dann, wenn es auch vom wie hieß das Law für die Festplattengröße?
Das was?
Gibt's bestimmt auch ein Law für...
Ein Law?
ein Gesetz.
Ach so, jetzt.
Ach so, wie
Moore's
Law. Moore's Law.
Nur für Festplatten. Und wenn das dann halt,
ich glaube,
kein so ein Gesetz.
Ach, weil das sonst greift würden, sich auch.
Ja, das greift momentan gar nicht. Die werden nicht besonders viel größer gerade.
Ja, vielleicht ist es, ja, vielleicht sagt das Gesetz es ja genau das aus.
So wie bei, ja, du musst einfach jetzt mehr kaufen. So wie bei, Moore's Law, du hast jetzt nicht schnellere Prozessoren, sondern mehr.
Genau, wir müssen das einfach mal plotten.
Richtig, einfach mal plotten. Und dann also hier gibt es auch auf Heise einen Artikel von 2002, wo Seagate auch von 50 Terabit pro Quadratzoll redet.
Okay.
Und ja.
Also, das dauert einfach ein bisschen. Ja.
Klar, das dauert.
Sie haben ja nicht gesagt, wann, oder?
Bald. Also bald. Jetzt genau, und jetzt sagen sie halt irgendwie, oberhalb von einem Terabit pro Quadratzoll ist dann halt 10 Jahre später. Also sie haben vor 10 Jahren gesagt 50 und jetzt 10 Jahre später sagen sie 1. Und ja. Mhm. Ja.
Immerhin. Aber, ganz interessant, die benutzen da irgendwie ein anderes Material, was man irgendwie mit stärkeren Magneten magnetisieren müsste. Und die bekommt man irgendwie in so einem Festplattengehäuse nicht unter und deshalb benutzen sie da einen Laser, der dann kurz die Stelle vorher aufheizt.
Genau, das hat mich tatsächlich dann schon angesprochen.
Und dann magnetisiert, dann habe ich es vielleicht. Genau,
und da gibt es auch ein Paper zu, deswegen muss es stimmen.
Bestimmt. Mhm.
Da hat jemand ein Paper zugeschrieben, wie die das geschafft haben. Also das Problem ist halt immer, dass du die nicht so schnell flippen kannst, ohne die hart irgendwie zu anzufassen. Also und magnetisch ist es halt relativ schwierig, aber wenn du die erhitzt, dann sind die quasi leichter zu flippen.
Dann
und das war die Idee so.
Bald ganz neue Ausfallerscheinungen. Wenn der Laser dir kaputt geht, musst du die Platte im Backofen betreiben, um deine Daten zu retten. Das wird total gut.
Ja, oder das habe ich mal probiert.
Oder im Backofen gehen.
Funktioniert dann nicht. Eine Platte in den Backofen zu tun?
Eine Festplatte, ja, die ließ sich nicht mehr, also die hatte so ein paar Fehler und ich habe gedacht, weil
ein bisschen Öl drüber.
Also ich habe schon viele Sachen gehört, steck deine Festplatten in den Kühlschrank oder hau sie auf den Tisch.
Ich meine, den Toaster, die passen so perfekt rein. Ja,
das ist, wenn Gott nicht gewollt hat, dass wir Festplatten in den Toaster tun. Warum sind die denn genauso groß?
Also in meinen Toaster passt, außer mein Festplattentoaster, aber in meinen normalen Toaster passen, glaube ich,
ja, du nimmst Zoll, ja natürlich die 2,5
Zoll. Also 2,5 Zoll Platten passen rein.
Ja, die 3,5 dann in den Backofen schon. Also alles.
Richtig.
Also okay. ich hab definitiv mal eine in den Backofen gepackt, weil ich irgendwo gelesen habe, da könnte man sie nochmal ein bisschen...
Kalte Lötstellen werden im Normalfall, wenn du Glück hast, das kannst du mit so MacBook Motherboards machen, wo sie mal dürfte GPU-Probleme hat.
Also wenn du so ein kalte Lötstellen-Problem hast, dann solltest du erst das Board abnehmen von der Festplatte, das dann in die...
Oder du machst einfach großflächig alles warm. Warm ist schön.
Bunsenbrenner oder so.
Bunsenburner.
oder einfach die Heizung aufdrehen. Auch Android hat immer noch große Probleme.
Alle haben immer große Probleme. So Mobile Security Zeug ist ja eh immer ein heißes Thema. Wir hatten das ja schon mal.
Schon immer.
Wir hatten es schon quasi immer und haben es jetzt einfach.
Sind ja der Mobile Podcast.
Immer noch mehr quasi der Mobile Podcast, der immer über Mobiles geredet hat. Quasi.
Hat, genau.
Deswegen jedenfalls, und
reden
zwar,
wir nicht mehr drüber.
Und zwar hier geht es darum,
Bunsenbrenner.
Fleidi
packt jetzt seinen Mini-Bunsenbrenner aus.
Passt schon.
Ah, hast du den schon mal gepickt gehabt?
Ja, den habe ich schon mal in der Weihnachtsfolge gepickt gehabt, anderthalb Jahren.
Android. Was, warum? Was,
und zwar, es geht darum, warum? Es gibt ja Android-Apps, die sind kostenlos.
Ach, was?
Und da gibt es dann ja auch, also damit es kostenlos bleibt, damit die Leute, die es gemacht haben, auch sich eine goldene Nase verdienen können, ist da Werbung dabei. Oder die quasi die Werber quasi, spielen die da Werbung ein in deine App rein. Mhm. Und es ist halt nicht immer so, dass die Werbung, die da quasi eingespielt wird, dass die komplett so, das ist halt einfach nur irgendeine Werbung, sondern die Leute, die werben, wollen ja natürlich auch wissen, wo du bist, damit sie dich härter bewerben können. Und in dem Paper geht es halt genau darum, dass halt für diese Werbung werden ganz oft deine GPS-Daten benutzt und deine aktuellen Daten, wo du dich gerade befindest, und die werden dann direkt an den Werbenden zurückgeschickt. Und das ist natürlich nicht so cool. Meistens will man nicht wissen, dass ob AdMob jetzt weiß, wo du bist oder keine Ahnung, was da gerade gibt. Das ist aber noch nicht das Einzige. Also es gibt einmal diese Location-Daten. Dann gibt es aber auch noch verschiedene andere Attribute, die von den Werbungssoftware eingesammelt wird.
Ich erinnere mich da an meinen Geburtstag, Felix.
Ja.
Ja.
Was, dein Geburtstag?
Ja, ja, Geburtstag. Vor ein paar Jahren habe ich mal Geburtstag gefeiert.
Ja, aber das war ja, du, vor ein paar Jahren hast du mal Geburtstag gefeiert. Ja, waren, seitdem tust du es nicht mehr. Nee,
wir waren alle so leicht angeheitert, standen unter Alkoholeinfluss und haben mit meinem Handy rumgespielt und am nächsten Tag habe ich auf einmal Horoskop-SMS bekommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die wieder losgeworden bin. Ja, ja, da wurde in irgendeiner App wurde da Werbung eingeblendet und irgendjemand hat aus Versehen drauf getippt und plötzlich hatte ich da auf einmal Horoskop-SMS auf dem Telefon.
Genau, und, aber hier geht es tatsächlich darum, dass du nicht raufklicken musst, sondern dass diese Werbungsbanner einfach so deine ganzen Informationen abgreifen und an den Werbenden zurücksenden. Aber hier zum Beispiel Call-Logs, Personal Information, gut. Account Information, Phone Numbers und es gibt wohl auch bestimmtes Werbung, die Payloads zurückspielen an die App, die dann auch ausgeführt werden, wo es noch ein bisschen mehr machen könnte. Aber das ist bloß, was hier drin steht. Ich habe keine Ahnung.
Klingt ja nach einer recht offenen Geschichte.
Ja. Und es gibt ein Paper dazu, deswegen muss es alles stimmen, was ich gesagt habe.
Ja, ich meine, das ist halt ein Problem, dass da wahrscheinlich die Inhaltskontrolle bei Google, also AdMob gehört ja Google,
ja, okay,
dass es da bei Google wahrscheinlich auch keine große Kontrolle gibt, was denn die Werbung jetzt tatsächlich macht.
Gut, ich meine, Location haben ja, also Frauen in deiner Umgebung suchen dich oder sowas in der Art, das kriegst du auf jeder Seite geotargetet auf deine IP-Adresse recht leicht.
Hm. Ja, auf die IP-Adresse
aber
schon.
Es geht auch um GPS-Daten.
Ja, wobei, also ich glaube, den Werbern ist es ziemlich egal, wo du genau bist, solange sie wissen, in welcher Stadt du bist, weil also noch genauer habe ich noch nie eine Werbung gesehen. Die sagen halt jetzt Groupon in Stuttgart oder sowas. Das ist so
die
das
Sache
Übliche.
Ist halt,
ja, es kommt das, demnächst vielleicht.
Die Sache ist halt auch, dass die Informationen dann zurückgespielt werden komplett. Also du hast dann eine spezielle ID für dein Dings halt, für deine Werbung und damit bist du quasi eindeutig identifizierbar. Und das ist nicht
aber
so
ich meine,
cool.
es kann schon auch noch Sinn machen, wenn du dein Telefon aufmachst und irgendwie Werbung für Starbucks oder so siehst, weil das Ding weiß, 5 Meter rechts ist ein Starbucks.
5 Meter rechts ist immer ein Starbucks, von daher ist es ja ziemlich egal,
wo du bist. Dann ist ein Fischladen da oder was weiß
ja,
ich.
Ja, aber so genau targetet doch eigentlich fast keiner.
Ja, noch nicht.
Naja.
Nee, es geht ja speziell darum, nicht nur um gezieltes Werben, sondern halt um Ausnutzen der Informationen, die du dann hast, quasi. Mhm. Also nicht nur um, klar, alle wollen gezielt werben, aber manche wollen halt auch noch ein bisschen mehr.
Gut, wenn sie eine Telefonnummer und so dann auch noch mitschicken würden und dann könnte jemand anrufen, wenn du gerade irgendwo in der Gegend bist und naja.
Genau. Jetzt die Frage, ist das nur ein Problem von Android oder hat das potenziell jede Plattform?
Ich glaube, die anderen lassen, ich weiß gar nicht, also auf Apple darfst du keine Werbung machen, wenn du nicht die iAds benutzt oder gibt es da noch
irgendwas? Ja, ich glaube, da gab es früher zumindest noch Leute, die AdMob irgendwie benutzt haben, gibt es wahrscheinlich auch immer noch, aber auf iOS sind ja werbefinanzierte Applikationen allgemein nicht so besonders verbreitet.
Also ja gut, da kaufen Leute Apps.
Die Leute kaufen halt Apps und die Entwickler müssen sich deshalb mit sowas wie Werbung finanzieren.
Mhm.
Zudem gibt es halt auf iOS halt auch noch diese iAd-Geschichte, wo ich jetzt mal potenziell vermuten würde, dass da eine stärkere Inhaltskontrolle stattfindet, aber das ist auch nur
in dem Paper ist auch beschrieben, was alles für Sachen gemacht werden könnten, also oder auch gemacht werden. Also die haben sich die Libraries angeschaut und analysiert, was sie alles machen können potenziell. Und da gibt es schon echt wilde Sachen. Da gibt es so Benutzung der Kamera, SMS senden. Irgendwie den Kalender ändern.
Wobei natürlich nur, wenn du
Use
App die Permissions,
finde ich super.
Wenn du die Permissions gegeben hast am Anfang.
Das, ja, ja, klar.
Da musst du halt auch fragen, warum will die meine Sachen?
Ja, genau. Also es gibt halt viele Apps, also es gibt auch die ganzen Apps, die dann erstmal die Permissions proben, das sind quasi fast alle, damit sie dich nicht noch extra fragen und dann das, was sie halt können, machen sie dann.
Genau. Ja, das ist halt
gut, fragen können sie eh nicht mehr, weil du kannst sie nur beim Installieren.
Bei der Installation. Ja, genau. Das Problem ist halt auch, dass ein Großteil der Anwender da gar nicht erst großartig draufklickt, sondern einfach so, ich klicke da drauf, weil ich möchte es installieren.
Mhm.
Und das hat ja, da gab es vor kurzem auch so Studien, dass da auf Android die Malware-Geschichte echt massiv zunimmt in letzter Zeit.
Mhm.
Hätte ich anfangs auch nicht erwartet, weil ich fand dieses Permissions-Konzept eigentlich ganz interessant. Aber wenn die User da nicht drauf achten und sich dann einfach alles installieren, dann bringt es halt auch nichts.
Jedenfalls interessant, auf jeden Fall. Das Paper ist auch nur 12 Seiten lang und da gibt es eine ganz große Tabelle, wo man so durchschauen kann, was alles geht. Das ist ziemlich cool.
Sehr gut. Oh Gott, die Spinner kommen jetzt. Schön.
Die Spinner? Ich muss kurz...
Die Pirate Bay Jungs.
In Space... nicht ganz.
Was?
In Low Orbit. Pirate Bay.
Die haben ja neulich schon mal so einen ganz komischen Blogpost gemacht mit, wir wollen jetzt so die 3D-Modelle printen. Anbieten, auch bei uns. Genau, so, du kannst jetzt dein Auto runterladen hier und so. Und jetzt machen sie noch was Komischeres, nämlich.
Sie wollen irgendwie kleine Relay-Computer in die in den Low Orbit schicken und die dann als quasi Proxys benutzen, um ihre Datacenter, die quasi die Daten ausliefern, zu verstecken, quasi, dass man fällt zwar auf die Startseite, aber das ist quasi bloß ein Routing zu irgendeiner ganz anderen Stelle, wo Pirate Bay dann quasi ihre ganzen Daten hat.
Mhm. Sehr gut, posted by Mr. Spock.
Aber das ist der falsche Blogartikel, ich such die mal raus. Das war
ja, interessant fände ich mal zu wissen, wie die denn die Sachen da hochbringen wollen, weil klar, es gibt Dienstleister, denen zahlt man irgendwie Tausende von Euro pro Kilo für eine Payload.
Ja, nee, also nicht so hoch, nicht in Space, ja, sondern
low,
nur
low orbit.
Das wäre dann
low
so orbit. Wetterballon oder sowas. Ja, genau, ja, so Wetterballon-mäßig. Genau.
Mhm. Und wer garantiert, dass es nicht irgendjemand abschießt?
Das ist dann der Act of War. Und dann sagen sie ja, dann haben die aber ganz andere Probleme, wenn die abgeschossen werden. Die
Server kann jemand beschlagnahmen, aber wenn dir jemand die Drohne runterholen will, dann muss der das irgendwie aktiv mit irgendwas Großem dagegen knallen.
Und die Sache ist, also sie schreiben auch, wenn die das machen würden, dann wäre es ein Act of War. Und das,
ja, von wem gegen wen?
Ja, von dem, der es abgeschossen hat.
Ja, also bisher ist es ja so, dass die Polizei die dann immer raidet, weil irgendwelche amerikanischen Botschaften sagen, na, könnt ihr da mal nicht hier irgendwie was machen? Und
die Frage ist, wer ist da jetzt zuständig?
Ja, sie dürfen es halt da hochschicken und theoretisch darf es keiner runterholen und so mit der Polizei, da kannst du nichts gegen machen, aber bis die Polizei dann Helikopter irgendwie in Erdorbit bringt und die da...
Du kommst mit dem Apfelkescher, du kommst mit dem Helikopter so hoch gar nicht.
Da ist keine Luft mehr.
Da ist schon noch Luft, aber die ist zu dünn.
Für den Helikopter.
Ja.
Richtig, da müssen sie halt eine sehr lange Teleskopstange haben mit so einem Apfelkescher dran.
Keine Ahnung, oder irgendwie.
Und, ja, es sind völlig Idioten, finde ich.
Also ich finde, das ist super awesome und das wird auf jeden Fall gewinnen.
Ja, du merkst halt, dass Kokain da schon irgendwie so ein bisschen raussprechen, wenn sie so, wir machen jetzt so kleine Flugzeuge, die im Ad-Orbit mit Raspberry Pis ausgestattet werden, 100 Megabit Richtfunkverbindungen.
Ja,
also, awesome. Zirbeldrüsenextrakt.
Gewonnen einfach.
Ja, wobei, aber vor ein paar Jahren gab es da auch mal einen Blogpost, als sie Geld sammeln wollten, um Sealand zu kaufen. Das war doch auch so eine Geschichte.
Aber das Problem ist ja jetzt, Sealand ist ja gar kein eigener Staat mehr.
Du merkst ja, dass die alleine eine Klatsche haben irgendwie, so ein bisschen.
Ich finde das awesome.
Ja, sagen wir es mal so, ich finde die Idee lustig, aber ich glaube kaum, dass sie in den nächsten paar Jahren umsetzbar werden.
Nee, mich nervt halt, so, dass die schreiben da irgendwie so keine, was sind es denn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Absätze und dann wird das irgendwie so komplett durch die News-Gesellschaft verwurzelt.
Sie haben doch schön 49 Flatter dafür bekommen.
Ja.
Ich find es cool. Stell dir mal vor, du sitzt so bekifft vor deinem Rechner mit ein paar Freunden.
Oh shit, in Space. Also,
und überlegst dir so einen Scheiß und blockst es einfach ins Internet.
Richtig, weißt
und
du, was cool wäre, wenn wir zu Server fliegen können.
Oh ja, Mann. Aber die sind so schwer mit dem Festplatten. Aber kein Problem mit dem Raspberry Pi. Oh, die gibt's nicht, machen wir später. Ja. Wir kaufen einfach 1000 Millionen Raspberry Pi.
Ist doch geil.
Ich finde das awesome. Ich finde das genau richtig. Die sollen einfach.
Sie haben Spaß, sag mal.
Ja, ist doch cool.
Das hört sich und für selbst, mich ein bisschen selbst, so an wie der Space Elevator, um Atommüll loszuwerden.
Ja. Und wenn sie nur ein Helikopter, also ein so ein fliegendes Ding hier haben, was einfach nur da ist, ist cool. Scheißegal. Es ist super lustig.
Sie sollen einfach den fliegenden Holländern da irgendwie einen Raspberry Pi auf den Rücken binden und der muss dann die ganze Zeit durch die Weltgeschichte flattern.
Ja, zum Beispiel.
Dann musst du jetzt doch mal erklären, was diese fliegenden Holländer sind.
Ah, genau. Da gab's so lustige. Also wir wissen noch nicht, ob das tatsächlich, ob das wirklich so ist oder ob es ein Fake ist. Aber da gibt's scheinbar unter humanbirdwings.com so ein Projekt, wo einer ein bisschen verblockt. Wie er so ein Fluggerät gebaut hat quasi. Also das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Lenkdrachen.
So wie Human Bird Wings quasi.
Ja, also das ist so ein Teil, da kann man sich irgendwie reinschnallen und dann mit den Armen wackeln und das Teil fängt dann an mit den Flügeln zu wackeln und damit kann man scheinbar fliegen. Also das soll irgendwie ausgeklügelt genug sein, um einen kompletten Menschen mit Muskelkraft in den Himmel zu heben. Also wir sind noch nicht sicher, ob das jetzt irgendwie tatsächlich der Fall ist oder ob es irgendwie nur ein Fake ist, aber sollte es tatsächlich funktionieren, fände ich es cool.
Mehr fliegende Gedöns.
Klar, genau. Das mehr einfach fliegen.
Und an die könnte alles man ja
Raspberry Pis.
Genau, da könnte man einfach Raspberry Pis hinbinden und dann irgendwie so ein paar Leute engagieren, die dann durch die Weltgeschichte fliegen.
Klar. Richtig, mit Gigabit Ethernet aber.
Ja, nein, mit Gigabit Ethernet. 100 Mbit Richtfunk.
Nein, direkt am Schwanz hinten raus, Kabel zur Erde.
Dann hast du einen, so wie wenn den Drachen steigen lässt, musst dann halt dem das Ethernet nachgeben.
Aber du musst schauen, dass die Spitzen nicht abbrechen.
Nee, dann machst du noch Power over Ethernet, dann kann der sich da oben einen kleinen Kochplatte betreiben oder sowas.
Ja, einen kleinen Raspberry Pi auf jeden Fall.
50 Watt oder so, und dann kann der sich da oben Suppe machen.
Perfekt.
Genau.
Dauert auch ganz schön lange, bis die Suppe dann warm wird, oder?
Ja, gut, aber er hat ja auch Zeit. Was macht er denn?
Ich meine, der muss ja nichts anderes machen, als da rumfliegen.
Richtig.
Oh ja, jetzt wo du es sagst. Das macht auf jeden Fall viel Sinn.
Auf jeden Fall macht das super viel Sinn.
Also,
ja, man kann ja mehrere von den Leuten hochschicken, die können sich dann oben oder unterhalten.
Marc, ich kann gar nicht verstehen, wie du das nicht gut finden kannst.
Ich habe einfach zu viel Hass in mir.
Gegen Pirate Bay? Ah ja, okay, das macht Sinn. Na, okay, nee, kein Problem. Ich habe dich verstanden.
Hass gegen Remote Code Execution hat auf jeden
MS
Fall.
MS-12020. Wie spricht man das aus?
MS-12020 hört sich auf jeden Fall richtig an.
MS, heißt das nicht Motorship?
Waren das nicht diese Microsoft mexikanische Straßengang?
Ja, MS-12020 ist die mexikanische.
Richtig, ist der Vorgänger von MS-13, was dann wiederum.
Ich glaube, du meinst die CETOS.
Nee, ich meine die MS-13.
Also letzte Woche haben wir es ja schon angesprochen, beziehungsweise
Mara Salvatrucha, MS-13.
Gesundheit.
Okay. Also fast 12.
Fast.
Also
off by one.
Geht ja, off by one passt schon. Jedenfalls, letzte Woche haben wir es schon angesprochen, der Critical Bug, der gefixt wurde von Microsoft im RDP-Protokoll.
Ja, schade.
Ah. In dem okay. Daemon quasi ja. Drin. Und jetzt gibt es natürlich immer noch den Race, wer kriegt als erstes irgendwie einen Exploit hin, der Code ausführen kann auf den Kisten, die alle RDP noch installiert haben und nicht gepatcht sind. Und da gibt es eine Seite, kann man fragen, oder die Seite heißt ist the RDP exploit out yet .com. Mhm. Und da sagen sie noch nicht. Aber es gibt, wie gesagt, auch schon seit letzter Woche Denial of Service Proof of Concept Code, der funktioniert gegen alle möglichen Windows CES.
Sehr schön.
Kann nicht mehr lange dauern, bis es geht.
Genau.
Und bis alle.
Bis die Chinesen dann alle unsere Computer hacken. Für immer.
Also meine werden sie nicht damit
hacken. Meine auch nicht.
Ja.
Es gab auch letzten einen Exploit in FreeRDP, was irgendwie das gleiche macht, nur unter Linux. Also es hat einen anderen Bug, aber es hat irgendwie andere Probleme.
Ich bin ja schon begeistert, dass RDP überhaupt im Internet irgendwie rootbar ist. Das ist schon mal ein Anfang. Also
aber,
ist jetzt zwar exploitbar, aber immerhin.
Aber es gibt ja auch noch gute Sachen auf dieser Welt, nämlich Spiele.
Echt?
Spiele für Android zum Beispiel.
Ah ja, Spiele für Android. Ich dachte,
jetzt gerade, ihr wolltet über betrunkene Iren reden.
Ach so, ja, das können wir auch machen.
Das ist das St. Patrick's Day Bundle.
Mhm. Ja, genau. Was ist das? Dann machen wir erst das. Mir ist es egal.
Oh, das ist ein Bundle, so wie alle Bundles.
Ja,
Spiele drin.
Genau, ist aber schon vorbei.
Ja, ist eh war St. Patrick's
Day Bundle. Aber es war nicht von Humble.
Genau,
nee,
es gibt
eins der anderen vielen, vielen Bundles, die du jeden Tag 5 Stück kaufen kannst.
Die super billig sind.
Genau.
Ja.
Und du kannst es machen oder auch nicht.
Mehr kaufen, mehr sammeln.
Und dann kannst du auch.
Lustigen Leprechauns.
Genau, dann kannst du hier. Gab 4 Games. War auf jeden Fall ganz nett. Und dann gab es das Humble Bundle, was gerade immer noch ist, wo du dann auf dein Android-Telefon Spiele runterladen kannst. Was ich ziemlich cool finde. Also meine Freundin ist auf jeden Fall super glücklich darüber. Mhm. Weil die Spiele sind tatsächlich relativ gut.
Kriegst du da die APK-Dateien oder wie?
Ja, genau. Mhm. Also du kriegst die dann direkt auf dein Telefon geladen.
Aber nee, wie also direkt? Oder musst du dir die einfach die APK downloaden und dann irgendwie reinfrickeln und starten?
Also keine Ahnung.
Oder
also wie es funktioniert hat, war, sie ist auf diese Seite gegangen, auf die Seite, wo du gekauft hast.
Ja.
Dann hat sie das Spiel, diesen Link angeklickt und hat gesagt, wird installiert.
Dann war es
und dann APK ist fertig.
Direkt, oder? Ja, das geht. Also du kannst mit dem Browser direkt auf einen APK linken und wenn du da draufklickst und der User sagt, jupp, dann installiert.
Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Wilde Programme aus dem Internet runterladen, starten.
Ja, so haben wir früher Testsoftware deployed.
Ist ja nicht, als ob andere Systeme damit jemals Probleme gehabt hätten.
Also das ist halt der Grund.
Die Exe-Datei. Jawohl.
Das ist halt der Grund, warum es das für Android gibt, aber nicht für Apple.
Richtig.
Ganz einfach. Und ich finde es ziemlich cool. Und das ist auch DRM-free. Das heißt, du kannst das, wenn du irgendwie einen Freund hast, der das Spiel auch mal ausprobieren will. Und
es gibt, glaube ich, einfach kein DRM auf APKs richtig, oder? Also wenn du sie so zum Download anbietest.
Also die sind normalerweise...
Also über den Store werden sie gedRM, genau, wenn du sie da direkt kaufst. Aber die wollen ja den Store umgehen, weil sie dann kein Geld zahlen müssen an Google. Und deswegen wird es da schwer, auch das Google DRM drauf zu packen.
Sein. Kann sein.
Also sie haben auf jeden Fall kein DRM drauf.
Prinzip, ja.
Also. Und die Spiele sind ziemlich cool sogar von daher.
Kriegst dann halt keine Updates durch den Store, oder?
Nee.
Das ist dann natürlich
also es ist, wäre für die wahrscheinlich so auch, glaube ich, nicht möglich, weil so als Payment-Option erlaubt Google nur noch dieses Google Wallet. Ah. Habe ich letztens irgendwo gelesen.
Hm. Was nicht funktioniert. Doof. Hackbar ist, na egal.
Das ist ja das.
Die Spiele gibt es nicht nur für Android, sondern auch irgendwie
für Windows, Apple und für Linux, und zwar alle. Was ich echt cool finde, weil bei den anderen Bundles ist es immer so, ja, wir haben ja diese ganzen Games, aber die funktionieren alle nur unter Windows. Und bei dem Humble Bundle ist eigentlich immer so, dass sie alle Spiele Cross-Plattform haben, das heißt.
Und auch Steam im Normalfall, was genau, ich sehr cool finde.
Genau, und Steam ist, genau, dann hast du es quasi da und du hast es und Steam.
Ja. Habe ich auch eine lange Zeit gemacht, mir Dinge einfach gekauft, in Steam freigeschaltet und keines jemals gespielt, dann habe ich irgendwann damit aufgehört, weil ich dann...
Hattest du genug?
Ja, dann wird die Steam-Liste irgendwann so unüberschaublich lang, dass ich die zwei Spiele, die
ich verstehe auch nicht, warum die da nichts haben, irgendwie, um das zu sortieren, weil es gibt ja irgendwie...
Ja. So, naja.
Steam. Steam gut. Ist cool, aber auch blöd.
Dann,
Gleichzeitig.
Ja, immer, es gibt ja immer weiter Entwicklung und auch der Linux-Kernel kommt in regelmäßigen Abständen neu raus. Jetzt ist Kernel 3 raus. Ja. Neuer Linux-Kernel, hast du schon installiert? Felix?
Mach mal
ein Update.
Ja, heute ist ja wieder Mittwoch.
Genau, heute ist wieder Mittwoch.
Oh, ich bin 3.2.9.1. Das ist nicht gut genug.
Mach mal ein Update. Einfach hart.
Ja, das geht ja gar nicht. Ist er denn schon in Arch Linux drin?
Ach, das funktioniert immer, alles funktioniert immer.
Mindestens.
Aber du hast noch nicht Testing, nee, der ist wahrscheinlich erst in Testing.
Oder? Oh, warte, ich habe hier 260 Megabyte, das muss eines davon sein. Nee,
der ist bestimmt erst in Testing drin.
Linux.
Der ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Wie immer, neue Grafik, Scheiß drin.
Android.
Android, genau, das ist...
Android-Treiber.
Das ist tatsächlich das Größte. Sie haben jetzt zurück, also Code aus dem Android-Kernel zurückgespielt.
Da will ich nicht die arme Sau sein, die das gemercht hat am Ende.
Ja.
Nach wie viel, keine Ahnung, jedes erste Mal nach irgendwie seitdem Android rauskam. Ich hoffe, also intern haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen mitgemercht, aber das muss...
Ich glaube, das war schon durchaus schmerzhaft. Also die haben jetzt...
Und ist ja auch nur Staging drin, ne? Also in den
also ich bin
eventuell
jetzt,
kaputten Teilen.
Ich bin jetzt 3.2.12, also noch nicht weit genug.
Schade.
Musst du Testing anmachen.
ButterFS haben sie ein bisschen...
genau, also man kann jetzt Restriping performanter machen und...
Kann er schon die Fehler...
Debugging-Tools und so. Ich habe mir übrigens letztens mal, ich weiß gar nicht, das war glaube ich bei Hypercritical, da haben sie ein bisschen über ZFS geredet.
Mhm.
Und ButterFS ist ja quasi auch ähnlich strukturiert, nur dass es halt auf Copy-and-Write-fähigen Binary-Trees aufbaut.
Mhm.
Und... tatsächlich sollte es eigentlich
B-Trees.
So...
Nicht Binary Trees.
Nee, Binary Trees ist was anderes. B-Trees.
Wahrscheinlich B-Trees. B-Plus-Trees.
Bei Binary Trees wäre schon
das ein bisschen... Das sagen viele falsch. Viele sagen B-Trees. Nee, das sind B-Plus-Bäume. Die sind anders.
Die sind mehr...
Ja, es heißt Binary Trees. Nee. Binary oder B-Tree. Nee.
Falsch. Der hat es nur falsch gesagt. Es ist ein B-Plus-Baum höchstwahrscheinlich.
Ja. Egal. Eigentlich sollte eigentlich sollte das Filesystem an sich, so wie es aufgebaut ist, immer einen konsistenten Zustand haben, weil es halt Copy and Write verwendet. Darum sind diese FSCK-Tools eigentlich gar nicht so wirklich wichtig. Das Problem ist halt, wenn es da irgendwie noch ein bisschen Fehler gibt und so und das Filesystem noch nicht so ganz super optimal implementiert ist, dann bräuchte man da vielleicht schon mal Tools, um das Ganze zu checken.
Aber die kommen noch jetzt.
Kommen die?
Oder sind schon? Oder
ja, die gibt's schon, aber das, also letztes Mal, wo mir das einer erzählt hat, hat er gesagt, er wollte das File-Check machen und er hat gesagt, ja, geht nicht. Sorry.
Gibt's nicht.
Also, ja, du hast diesen Fehler, aber dagegen kann ich's tun, sorry.
Ja, das ist aber, also wie gesagt, Sven, also normalerweise brauchst du ja so FSTK-Sachen, wenn der dir im Replay-Log irgendwie so in einem halb komisch konsistenten Zustand ist. Aber da bei ButterFS niemals Daten überschrieben werden, kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass diese eine atomare Operation das Einzige ist, was kaputt gehen kann. Also er kann dir nicht eine Datei halb überschreiben, muss die dann irgendwie versuchen, wieder zu rekonstruieren, sondern theoretisch kein FS-Check.
Genau, er macht halt ein Copy and Write und schreibt halt erstmal an eine andere Stelle, die gerade frei ist und legt halt später einfach nur einen Pointer um.
Ja, genau.
Das sollte eigentlich konsistent sein.
Eigentlich, Tim.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist ein B-Tree.
Ein ganz normaler B-Baum.
Ganz normaler B-Tree. Mhm. Ja, da gab es mal so ein Paper, wie man B-Trees mit Copy and Write implementieren kann, weil normalerweise haben die damit Probleme.
Mhm.
Und darauf basiert halt alles in ButterFS. Also wirklich alles. Die haben nur eine Datenstruktur und die benutzen sie halt für alles.
Das hört sich genau richtig an.
Sehr schön.
Achso, kann man da jetzt ButterFS schon benutzen? Das hatten wir ja schon wieder vor 2 Jahren oder so, hatten wir ja bestimmt schon mal angesprochen. Also, kann man es jetzt benutzen?
Oracle benutzt es jetzt in seinem Unbreakable Linux.
Oh Gott.
Das ist eine Lüge da, ne?
Also kann man, aber moralisch sollte man jetzt also nicht mehr. Also
dieses Oracle Unbreakable Gedöns ist ja eigentlich auch nur ein Red Hat Enterprise, was so ein bisschen aufgebohrt wurde.
Ja?
Ja.
Ist halt so.
Okay.
Aber ButterFS, wenn die es benutzen, dann muss es gut sein.
Also sonst, ich glaube, Fedora hat sich dagegen entschieden, das jetzt zu benutzen als Standarddateisystem. Die hatten überlegt.
Das heißt, das ist schon relativ weit, dass man das quasi überlegen kann.
Das Coolste ist natürlich, dass du ButterFS gar nicht neu aufsetzen musst, sondern du kannst ein vorhandenes X3 oder X4 Dateisystem
geht sogar X2.
On the fly, X2, ja klar, ist auch
egal.
On the fly in ButterFS umwandeln und der behält deinen originalen Stand von deinem Originalsystem quasi als ersten Snapshot zurück.
Genau.
Also du kannst dann auch zu irgendeinem Teil sagen, ich habe da total keinen Bock und ich würde gerne zurückspringen. Ich habe nicht die Sendung gehört, ich habe das Video gesehen, das sollten wir vielleicht verlinken.
Ja.
Das ist ein super Talk. Auf jeden Fall kannst du dann quasi sagen, ich will jetzt ButterFS machen und nach 3 Tagen hast du so ein Ziepen in der Leistengegend und sagst, ButterFS mag ich nicht mehr. Dann kannst du quasi alles, was du in den letzten 3 Tagen gemacht hast, komplett zurückrollen und sitzt dann am Ende wieder mit einem 1, 2, 3, 4, 5 da. Und ist schon eine nette Idee eigentlich, dass es Next live geht.
10X.
Richtig.
Mhm. Das ist ganz schön awesome. Ich glaube, ich brauche das auch.
Aber ich meine, so ButterFS eigentlich, also auf dem Laptop bräuchte ich es jetzt zum Beispiel nicht.
Snapshots sind so awesome. Cool.
Checking, File, Checksum, Dingens. Kann das überhaupt Checksums? Ich glaube, ja.
Ja, es kann Checksums.
Ja. Checksums sind halt hart wichtig.
Deduplication.
Genau, kann das
Deduplication? Ja, stimmt. Okay,
aber, kann das aber Deduplication brauchst du halt jede Menge RAM für, weil du musst dir alle Checksums von allen Blöcken im RAM halten, damit es performt.
Und wie viel sind das so?
Das sind, glaube ich,
ist eine Char-Checksumme, glaube ich, für einen Block. Ja. Und ein Block ist normalerweise ja 4K, bedeutet, du teilst deine Terabyte durch 4K und nimmst die dann mal 160 Zeichen und so viel RAM brauchst du.
Mhm.
Und noch ein bisschen Overhead. Ist also schon einiges. Aber
du musst ja nicht das Char in Zeichen ablegen, oder?
Du musst es halt im RAM haben.
Du musst es halt in Hex ablegen, oder?
Wie?
Char1.
Ja, ja, gut, klar, aber du musst es halt irgendwie trotzdem im RAM haben und das ist dann bei 4K-Blöcken.
Ja, dann machst du größer als 4K.
Kannst du machen, ja. Dann hast du halt große Blöcke auf einmal. Und das Problem ist, bei dem Deduplication musst du die immer komplett lesen und dann irgendwie komplett wieder rausschreiben, um da einen Checksum drüber bilden zu können. Bedeutet, je größer der Block, desto mehr musst du ja auch
Aber es muss ja nicht die ganze Zeit anhaben. Du könntest ja mal.
Also ich brauche das auf jeden
Fall. Aber standardmäßig, also zumindest ZFS implementiert es so, dass es halt online ist. Das heißt, sobald du einen Block schreibst, wird er vorher geguckt, ob da.
Ist sinnvoll. Ist sinnvoll. Ich hätte gern mehr Deduplication.
Ja, aber ich könnte auch tatsächlich damit leben, wenn ich da einmal die Woche einen Cronjob durchlaufen lasse und der räumt dann mal einfach mal meinen Speicher auf.
Ja.
Aber ja. Stimmt.
Der müsste halt einmal pro Woche die Checksummen.
Der müsste halt einfach mal deine kompletten Festplatten abgrasen, alle Blöcke checken und dann gegenchecken und dann intern neu verpointern.
Aber warum brauchst du dann überhaupt Deduplication Support? Das kann doch jedes andere Tool, auch ein MD5 über Files auf File-Ebene sogar machen.
Genau, du könntest einfach so ein FDNAP
weil der ist auf Blöcken.
Ja, aber File-Ebene ist doch eigentlich viel angenehmer. Blöcke sind doch nur die Sache, weil dein Dateisystem da das wahrscheinlich ein bisschen besser machen kann.
Ja, aber du hast ja vielleicht große Dateien. Sag mal, du hast jetzt zum Beispiel
du hast ein Image.
Du hast ein Image von einer virtuellen Maschine. Und da ändern sich immer nur ein paar Blöcke und du machst davon Snapshots.
Ja, aber normalerweise machst du ja so Tiger-Tree-Hashing, dass du eine große Datei in kleinere aufteilst. Aber
stell dir vor, du hast ISO-Images von 10 Linux-Distributionen. Die sind alle zu 95% komplett gleich.
Ja, aber so machen das ja alle, also Tiger-Tree-Hashes heißen die oder Merkle-Trees, oder so machen sie auf verteilte Datenbanken, dass du deine gesamte Datei nimmst und dann in Chunks aufteilst. So macht das BitTorrent zum Beispiel auch, dass dann jeder Chunk gehasht wird. Und so kannst du es dann eben auf Dateiebene machen und nicht noch, dass da irgendwie von der Block, wo noch irgendwie aus 2 Dateien im Grunde besteht, vorne was reinschmuddelt und hinten was reinschmuddelt. Also theoretisch könntest du es ja auch so machen. Dauert eben das Hashing die ganze Zeit etwas, aber naja. Das war ich übrigens, wenn der Platte hier so verwirrt guckt, weil das iPhone Piepgeräusche macht.
Ja. Jedenfalls, ButterFS ist super awesome. Ich brauche das, glaube ich, einfach.
Ja, wobei, leider gibt es keinen Migrationspfad XFS nach ButterFS, sonst hätte ich es mir auf dem Heimserver einfach mal drauf gemacht, aber dann musste wieder so klein, groß raus rein.
Ich habe dann X4 laufen, aber ich habe da schon vorhandenes RAID, das ist das Problem.
Na und?
Das ist natürlich.
Ja, wenn, dann will man ja gleich ein RAID Z haben. wo dann das RAID und das ganze Zeug
wobei RAID Z ja ZFS
alles beziehungsweise
ja, aber ein, du willst alles in einem haben, genau. wo du LVM, RAID und Filesystem zusammen,
genau.
Nicht, dass das alles eigene Sachen sind, klar. Nochmal zurück zum Linux-Kernel 3.3, da waren wir ja eigentlich gerade. Was mich halt nervt, sie schrauben ja immer viel an den Grafiktreibern rum, jetzt ist auch im Radeon-Kernel Treiber ist jetzt auch endlich HDMI drin, was sie irgendwie durch Reverse-Engineering rausgekriegt haben.
Also irgendwie gab es doch die 7000er-Reihe, wurde doch geopen-sourced von dem Radeon-Zeug.
Ich verstehe es halt auch nicht. Ich dachte auch, die würden irgendwie jetzt mehr mit zusammenarbeiten.
Also AMD, soweit ich weiß, haben die da noch irgendwie einen Binary-Blob, der noch irgendwie Dinge tut.
Ja, dürfen sie halt wahrscheinlich wie immer nicht, weil sie keine Patente dafür haben, für das, was sie da drin machen.
Ja, so wie es halt
also ist. Keine zum Veröffentlichen. Ja. Die dürfen es zwar benutzen, aber die Verträge sagen halt nicht veröffentlichen. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht, dass die das nicht wollen, sondern das halt einfach nicht können. So.
Also ich glaube, du kannst plus X3 und X4 in Place aber fixen. Mit Butterfs. Ich habe es gerade nochmal gelesen.
Ja. Also nicht zwei.
Nicht zwei. No. Weil du ja das ganze Dings Journaling brauchst, oder? Also quasi, dass die darauf.
Ja gut, wobei Journaling ist ja nur temporär. Journaling kannst du ja kurz anmachen, dann bist du von X2 auf X3. Also,
du kannst auf jeden Fall X2 auf
X3
wechseln.
Keiner hat noch X2 mehr, deswegen.
Keiner hat es mehr, nee. Natürlich nicht.
Böse.
Ja, auf irgendwelchen USB-Sticks oder so, wo du den Rest nicht brauchst.
Nee, da ist FAT drauf.
Richtig.
Nee, nur das, weil das überall funktioniert.
Ich hatte früher meine Boot-Partition.
NTFS kannst du auch machen.
Warum auch immer.
Der Linux. Grafiktreiber. Waren wir.
Oh ja.
Was mich, sie bauen immer rum, was mich halt nervt, beim Intel-Treiber schaffen sie es immer noch nicht, irgendwie diesen ganz, ganz tollen Stromsparmodus, diesen RC6 irgendwie reinzugehen, weil es da immer noch Probleme gibt. Und das ist jetzt irgendwie schon seit, keine Ahnung, gefühlt ewig so. Und frisst halt irgendwie ziemlich an der CPU rum, gerade wenn man so eine neuere Grafik-Hardware drin hat von Intel. Also Sandy Bridge und damit eine GPU drauf von Intel. Und das ist irgendwie blöd. Man muss es immer noch als Kernel-Parameter angeben und gucken, ob es bei einem tut oder nicht. Standardmäßig ist immer noch aus.
Ja. Die Kernel-Parameter muss ich auch bei mir
ansetzen. Oh, Kernel-Parameter, so Bonus.
Sonst schmiert alles ab.
Aber hey, das ist eigentlich eine richtig wichtige Sache, finde ich. Wenn man mit seinem Laptop unterwegs ist, will man ja, dass er einfach lange hält. Und dann, dass es nicht hinkriegen, dass dieser RC6-Modus, dieser Stromsparmodus richtig funktioniert und das schon seit gefühlten Jahren nicht, ist halt irgendwie assig.
Deswegen habe ich ein MacBook.
Klar.
Weil dann
funktionieren andere Sachen nicht.
Ich kann aber auf- und zuklappen und er resumt wieder aus dem Standby und ich kann ihn an Projektoren anschließen.
Oh, ich habe das bei mir ausgestellt, weil manchmal will ich auch zuklappen und dass er trotzdem weiterläuft.
Dafür hast du kein ordentliches Dateisystem. So what?
Das stimmt natürlich.
Ja, HFS Plus ist schon ein bisschen ranzig. Aber
nicht nur ein bisschen.
Ich kann ja ZFS drauf machen. Gibt's ja.
Cebo. Oder mach doch jetzt Butterfs drauf, wo das jetzt super stable ist.
Das läuft aber nicht auf dem Mac.
Richtig.
ZFS schon.
Oh, stable yet to be released. Oh, das ist ziemlich
richtig. Ich habe hier übrigens noch einen lustigen Kommentar von Linus Torvalds auf der Kernel-Mailing-Liste in Sachen Binärkompatibilität verlinkt. Den kann man sich auch mal durchlesen. Richtig. Ist wieder lustig, wie er Leute als masturbierende Affen bezeichnet und so.
Ja.
Wenn sie es sind, ich meine.
Apropos, Linus Torvalds, der sollte ja mal von Steve Jobs angestellt werden.
Ja, habe ich halt auch gelesen. Ich habe gar nicht erst draufgeklickt, weil es mir irgendwie...
Ich habe es tatsächlich überlesen.
Der hatte halt keine Lust. Also, kann ich auch verstehen.
Naja, der Steve Jobs hat gesagt, wenn, dann musst du hier aber dein
komisches
Linux... Ja, der wollte den halt als Kernel-Entwickler für Mac OS X einstellen und der Torvalds hat halt ein Problem mit dem Mach-Kernel, der hat da keine Lust drauf. Und der Mac-Kernel...
Nicht meiner.
Ja, genau. Und der Mac-Kernel ist halt so ein Hybrid-System aus einem Mach-Microkernel und einem BSD-Kernel, genau.
Er hat eben Problem nicht direkt mit Mach, sondern mit Microkernels generell. Da gab es diese Tannenbaum, Torvalds. Genau.
So wie es angefangen hat.
Mhm. Ja.
Der sollte eigentlich das Gegenteil machen von dem, was er überzeugt war.
Ja, genau. Plus, er sollte halt dann an irgendwas anderem arbeiten, was nicht Linux war.
Er sollte mit Linux komplett aufhören.
Das hat er ja nicht gesagt. Er könnte sich ja damit in seiner Freizeit beschäftigen, aber der hatte dann halt keine Lust drauf. Weil das Projekt
einfach so Geld.
War dann schon, das war Anfang 2000, da war das Linux-Projekt schon groß genug, dass er da keine Lust hatte, einfach aufzuhören. Und ja, ist auch verständlich.
Ja, okay, dann Marc, darfst du mit deiner Gullivers Reisenreise losmachen?
Richtig. Ich hab, weiß gar nicht, hatte ich glaube schon neulich irgendwann mal gesagt, dass ich so auf der Suche bin. Ich will meine E-Mail ein bisschen weg von Gmail bekommen, weil die mir irgendwie auf den Sack gehen. Das Interface wird langsam doof. Also das irgendwie überfettet ja völlig und braucht irgendwie 2,5 Megabyte JavaScript, nur damit es irgendwie halbwegs funktioniert. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und würde jetzt einfach mal so ein bisschen drüber reden, was denn meine so die Stationen waren, die ich da abgegrast habe. Also am Anfang habe ich eben erstmal gesucht, es ist schwer, eine reine E-Mail-Anbieter zu finden. Es gibt viele so free, nicht free, aber so Hosting-Anbieter, die dir gleichzeitig halt 100 IMAP-Accounts geben. Aber die haben dann A, meist ein beschissenes Webinterface und Roundcube ist ja so das Einzige, was du so ein bisschen nutzen kannst. Alle anderen sehen ja irgendwie aus wie durchgekaut, so Scrollmail oder so. Also da bin ich
Scrollmail
oder super. Horde oder Imp oder wie es auch immer heißt, aber das willst du echt nicht benutzen.
Ja, Imp ist Horde.
Ja, oder wie hieß denn das andere? Keine Ahnung, da gab es noch irgendein anderes, das auch unendlich altbacken aussieht.
Roundcube ist gerade the way to go.
Roundcube sieht ganz okay aus.
Oder man hat halt irgendwie dieses Zaraffa-Geraffel, was dann wiederum wie aussieht Outlook. Wie Outlook. Und das möchte man ja auch nicht. Also
ja, gut, das geht so noch. Aber auf jeden Fall habe ich dann mal geschaut, Rackspace. Rackspace bietet einem ein halbwegs anständiges Webinterface an, zumindest nicht ganz grottig. Bietet dir IMAP an. Natürlich, ein Problem ist, dass er keine, also was Adressbuch und so angeht, keinen ordentlichen Sync bietet. Bedeutet, der hat mir kein CalDAV und kein CARTAV für meine Kalender- und Adressbuchsachen. Wäre jetzt nicht so schlimm, könnte ich eventuell sicher auch irgendwie anders machen. Das Problem war, Rackspace hat dann gesagt, Sie müssen mindestens 10 Accounts kaufen. Ich so, ja, gut, dann nicht. Bin ich irgendwie weitergegangen zu AdMail Cloud. Was ganz, also AdMail ist wohl auch so ein recht großer und bekannter und recht alter Webmail- und Webserver-Kombi-Dingens. Sind nämlich Australier, glaube ich. Und AdMail Cloud sieht, die sehen schick aus. Das ist ein nettes Interface. Und das Problem war auch, dass die natürlich gesagt haben, nee, wir sind mehr so Businessmenschen. Also AdMail Cloud ist quasi ihre gehostete Version von diesem AdMail. Die haben dann auch Synchronisation mit iPhone und iPad und schieß mich tot und CalDAV und CARTAV und überhaupt. Da war das Problem, dass die auch gesagt haben, nö, du musst mindestens 5 Accounts machen. Erstaunlicherweise aber auch zufrieden sind, wenn du in den HTTP Post Request einen Account reinschreibst, dann geben die dir auch einen Account. Ich glaube, ich habe mich damit strafbar gemacht, ich bin nicht sicher.
Ich glaube nicht, du hast es ja gerade nicht gesagt, deswegen ist ja okay.
Nee, also wenn du das machen würdest, natürlich rein theoretisch.
Ja, ja, klar.
Also habe ich mir sagen lassen, dass das...
Klar, das hast du im Forum gelesen, wo das ganz viele böse Menschen gemacht haben.
Aber nur zu Forschung und Lehre.
Klar.
Das Ganze. Alles auf jeden Fall kann man das dann machen und die sehen ganz nett aus und dann findest du raus, dass CalDAV und CARTAV nicht über SSL gehen und fängst dich an, dann ein wenig zu übergeben und sagst dann, nee, dann würde ich hier dann auch gern wieder weg. Was dann auch ein bisschen schade ist eigentlich, weil sonst war das eigentlich ganz ganz nett. Dann haben wir weitergeschaut. Dann bin ich zu FuseMail gegangen. FuseMail hat unglaublich viele schlechte Reviews, weil sie mal vergessen haben, ihren Domainnamen zu aktualisieren und der war dann mal kurz weg und dann konnte keiner mehr auf seine Server zugreifen, denn der DNS-Eintrag
kann ja mal passieren.
Natürlich, ja. Wenn das deine Hauptaufgabe ist, eigentlich sowas zum Laufen zu kriegen und es nicht machst. Naja, aber
passiert.
Ich habe gedacht, vielleicht hatten sie nur mal echt Pech gehabt, aber dann habe ich Reviews gelesen, alle so, ja, nee, seitdem sie übernommen wurden neulich, geht alles bergab. Und ratet mal, was natürlich wieder eine Mindestabnahme. Machen sie doch 5 Accounts mindestens. Und ich so, nee, ich will ja nur einen Account, warum soll ich denn 4 weitere Accounts haben? Ich, so schizophren bin ich noch nicht. ja, super, kommt FuseMail, noch. Genau. Dann
Du eigentlich für komische Anbieter, die da ausgesucht?
Das sind die großen. Es gibt keine anderen anständigen E-Mail-Anbieter.
Sind die großen Business-Anbieter?
Ja.
Ja, das Problem ist das Business.
Nee, was gibt's denn privat noch? Web.de oder Gmx? Ja. Da kannst du dir meist nicht Domains aufschalten. Und wenn, also dann gibt's auch noch irgendwie so Domain Factory 1&1, schieß mich tot.
Host Europe zum Beispiel. Ist eigentlich ganz gut. Da kannst du mit eigenen Domains arbeiten und du kannst irgendwie für ein paar Euro im Monat so ein paar Gigabyte Mailspace mieten.
Ja, das ist auch so eine Sache, denn teilweise ist es halt, also bei Host Europe, sie bieten irgendwie auf der Hauptseite, wenn du dann irgendwie nach Mail suchst, dann
ja, du musst da halt so ein Webhosting-Paket
an. Genau, musst du ein Webhosting-Paket. Aber dann hast du ja auch teilweise nur 2 oder 3 Gigabyte E-Mail-Space. Und ich habe verdammt nochmal 4 Gigabyte E-Mails. Ich muss da irgendwo hin. Und dann wollen sie teilweise echt so 99 oder so, wenn du dann zu 1&1 oder sowas gehst. Die haben dann zwar auch irgendwie halbwegs anständiges Webinterface, aber ich habe auch keinen Bock, 10 Euro auszugeben für so ein Kinkelitzchen wie E-Mail. Also ich benutze da echt nicht viel und sende da nicht 1 Million Sachen. Deswegen bin ich als nächstes auf Polaris Mail gekommen. Polaris Mail sind so irgendwelche komischen Kanadier. Die bieten dir günstig sogar was an, was ganz nett ist. Also sie haben erstmal Mobile Access, bedeutet erstaunlicherweise fürs iPhone und iPad geben sie den Exchange Sync, also mit Active Sync Protokoll, was ja ganz nett ist, weil dann habe ich das schon mal gesynkt. Sie blocken es auf dem PC, bedeutet, die werden wahrscheinlich irgendeinen Referrer oder sowas checken, dass da in diesem Active Sync sicher mitgesendet wird. Auf dem PC bieten sie dir ein IMAP und über SaberDuff oder SaberDuff heißt es, glaube ich, diese PHP-Bibliothek, bieten sie dann iCal und iDingens an. Das geht natürlich nicht auf dem neuesten Line, weil es da irgendwo einen Bug gibt. Also mit iCal, wenn du CalDuff verwenden willst auf OS X Line, dieses SaberDuff hat ein Implementationsproblem. Habe ich mich irgendwie mit denen jetzt schon eine Stunde gut am Telefon unterhalten, denen beim Debuggen ein bisschen geholfen, ganz nette Leute. Aber irgendwie, und sie bieten dir auch erstaunlicherweise irgendwie 5 Web-Interfaces an und kriegen das irgendwie hin, dass diese 5 Web-Interfaces auch alle auf dein Adressbuch und deine Kalender anständig zugreifen können. Also sie haben einerseits das Admail, andererseits was eigens gebautes, was gar nicht mal so schlecht aussieht. Dann haben sie eben noch irgendwie Squirrelmail und Roundcube und das alles. Gar nicht so schlecht. Aber irgendwie hat es mir das dann auch ein bisschen verdorben, dass ich gesehen habe, dass die wohl keinen so guten QA-Prozess haben, dass die mit der aktuellen Mac-Betriebssystemversion irgendwie nicht mit dem Sync da das Ganze kompatibel haben. Dann habe ich gedacht, nee, dann gehe ich da auch weg und habe mir überlegt, eigentlich wäre mir ja iCloud ganz lieb.
Du hast die Woche auch nichts anderes gemacht, oder?
Ich habe mal 2-3 Abende damit verbracht. Ich wollte irgendwie mal meine E-Mails einfach
sicher. Du wolltest gewinnen.
Ich wollte einfach nur gewinnen auf ganzer Linie. Dann habe ich mir gedacht, iCloud, prinzipiell habe ich da nichts dagegen, weil Apple sind zwar Amis, bedeutet, mit Datenschutz ist nicht so weit her, aber Apple nimmt Geld dadurch ein, dass ihr Geräte kauft, mit denen ich iCloud benutzen kann, und sie nehmen Geld damit ein, dass ich mir Space bei iCloud kaufen kann. Das sind für 10 Gigabyte zahlst du, glaube ich, $20 pro Jahr. Was ist ein okayer Preis, wäre ich bereit zu zahlen. Gerade weil ich es auch halt natürlich als Backups für meine Devices nehmen kann und Fotogebimsel und schieß mich tot. Das Problem bei iCloud ist, dass du dir keine eigene Domain draufschalten kannst. Bedeutet, das konnten die damals mit MobileMe, iCloud, wie immer Apple und Web Services ist alles nicht so weit her. Also die können das im Normalfall nicht so gut. Aber ich meine, eigene Domain bedeutet ja nur, dass du einerseits das damit empfangen willst, aber da kannst du ja irgendeinen beliebigen Anbieter nehmen und einfach die Dinger sofort forwarden. Was ja okay ist, das ist einfach. Forwarding kriegst du bei, also da musst du echt kaum Geld ausgeben. Dann hätte ich es in meinem iCloud-Zeug drin und dann müsste ich ja nur noch beim Senden irgendeinen SMTP-Server haben, der meinen E-Mail-Account akzeptiert. Bedeutet, ich habe gedacht, gut, gehe ich zur iCloud, deaktiviere auf dem Handy die E-Mails, richt mir einen IMAP, also die machen hier ganz normal IMAP, im Gegensatz zu Google, die ja auch IMAP machen, aber so komische All-Mail und Start und Important.
Ja, sie versuchen halt ihr eigenes Gmail-Konzept auf IMAP abzubilden mit einem Custom-Daemon, der da halt irgendwie
richtig
auf ihre Datenbank geht und das ist alles so
ein bisschen. Und wenn du es dann synkst, hast du im Endeffekt deine E-Mails alle 6 Mal, weil der natürlich in 6 Ordnern hat. Genau, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, gut, iCloud, mache ich alles an, also die ganze Kontaktsynchronisation, Notizen, bla, alles. Bis auf E-Mail. Und E-Mail richte ich mir ein auf dem Handy ganz normal über IMAP. Und als SMTP-Server habe ich gedacht, gut, dann gehe ich zu einem Service, der mir SMTP macht. Bedeutet, dann habe ich mir mal 2 angeschaut, nämlich SendGrid und Amazon SES. Beide sind eigentlich so Bulk-E-Mail-Anbieter, wo du halt, wenn du wirklich einen Webservice hast, der viel E-Mails nach raushaut, irgendwelche Benachrichtigungen und so, dass du darüber drauf zugreifen kannst. SendGrid ist recht schön eigentlich, sieht ganz nett aus, aber ich habe mich dann im Endeffekt doch für Amazon SES entschieden. Bedeutet, ich kann nach wie vor mein übliches Amazon Web Services Konto verwenden, das ich auch für meine Homepage für S3 und so verwende. Und SES hat Kosten, also keine Kosten für mich quasi. Das ist irgendwie, ich glaube, E-Mail-Message are 10 Cent pro 1000 E-Mails, die ich sende. Da würde ich sagen, da kann ich mit arbeiten eigentlich. Und du kannst es dann irgendwie auch noch Free-Tier und überhaupt. Und der erste Gigabyte im Monat kostet 0 Euro. Und bis zu 10 Terabyte zahle ich dann noch 12 Cent pro Gigabyte. Also wenn ich 1000 E-Mails pro Monat sende und insgesamt 1 Gigabyte Traffic mache, muss ich 20 Cent zahlen. Damit kann ich leben. Und ich glaube auch, dass Amazon das, glaube ich, drauf hat, dass die E-Mails nicht bouncen. Ich glaube, also du musst dich da auch irgendwie speziell registrieren. Also du bis am Anfang bist du in der Sandbox, wo du nur von dir registrierte E-Mails hin und her schicken kannst, musst du dann halt sagen, ich würde gerne in Production gehen, dass ich auch an andere Leute was schicken kann. Und dann machen die das. Und das ist aktuell meine Lösung. Ich habe iCloud laufen, ganz normal. Und das Einzige, was ich halt zum Senden verwende, ist Amazon SES. Da das ja vom Handy oder vom PC oder irgendwie gesendet wird, landet es da auch im Gesendet-Ordner. Und so habe ich nun einen E-Mail-Anbieter, der mir die komplette Synchronisation mit übernimmt. Aktuell kein Push, weil sie ja von Motorola in Deutschland verklagt werden, dass sie das nicht machen dürfen. Aber da kann ich eigentlich mit leben, dann lasse ich es halt jede halbe Stunde abrufen. So wichtig ist auch nicht. Ja, und das ist jetzt meine lustige E-Mail-Rundreise. Ich muss es nicht selber hosten. Ich habe im Grunde keine laufenden Kosten, habe ein schickes Webinterface, das synkt alles hin und her, bin nicht mehr bei Google, sondern bei einer Firma, die anderweitig Geld einnimmt als mit Werbung.
Genau, vom einen Evil zum nächsten Evil.
Ja, aber ich meine, das ist also, zumindest scannen sie meine E-Mails nicht und blenden Werbung ein. Und sie verkaufen auch meine Daten nicht, weil es einfach nicht ihr Geschäftsmodell ist. Ich bin sicher, die würden das tun, wenn sie denn damit Geld machen würden, aber das Einzige, was sie haben, sind ja iAds und die sind auch anders als ich lese deine E-Mails und blende dann was Kontextsensitives ein.
Apple verdient auch kein Geld mit sowas. Also Apple verdient Geld, indem sie Hardware verkaufen. Die verdienen
deswegen
auch
Verhältnis. Kriegen sie es ja mit den Services auch nicht hin.
Och, das ja, geht mittlerweile.
Die haben zu wenig Leute generell, glaube ich.
Also die hatten am Anfang Probleme, das ist aber jetzt eigentlich ganz okay. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, die Zeit, die du jetzt aufgebracht hast, um irgendwie das alles auszuprobieren, zu recherchieren, da hätte ich dann auch einen Mail-Server
aufgesetzt. Richtig, ja. Und dann die ganze Zeit die Backups müsste ich mich selber drum kümmern, die ganze Software aktuell zu halten und so muss ich jetzt gar nichts machen. Also mir ist echt wegen den Backups auch teilweise, ich habe echt keinen Bock da nach irgendeinem FTP und dann muss ich es irgendwo hinladen. Amazon, iCloud, FTP das... Hinladen? Keine Ahnung, wie macht ihr denn Backups von euren Mail-Servern?
AirSync.
Auf?
Sowohl als auch.
Ja, aufs NAS zu Hause.
Genau, bitte, du kopierst dann einmal hin und her.
Ja. Also ich schleppe meine Backups immer mit mir rum, mit Eimerfilter. Offline-Eimerfilter.
Ja, genau.
Und ich habe halt einmal auf dem Server und dann habe ich halt einmal auf meinem Laptop und dann habe ich einmal auf meinem Kiste zu Hause und das sind genug georedundante Datenverteilungsdingsies, dass mir das reicht
für Backup. Schreibt ihr E-Mail-Filter? Weil ich habe echt keinen Bock, das in irgendeiner Sprache zu schreiben, so ein fucking E-Mail-Filter mit Regular Expressions auf Subjects grappen. Ich hätte gerne ein Web-Interface, wo ich mir das einfach zusammenklicken kann.
Es gibt, glaube ich, wenn du Manage Sieve anhast auf deinem IMAP-Daemon, dann kannst du da mit Clients, also es gibt Clients, da kannst du dir das zusammenklicken.
Ja. Mhm.
Und die schreiben das dann einfach in Sieve da rein und dann hast du als serverseitig deine Sieve-Filter.
Genau, Roundtube hat auch ein Plugin, das tut. SquirrelMail hat ein Plugin,
Also bei mir ist es momentan noch ziemlich manuell. Ich habe da halt irgendwie Mail-Drop und schreibe da halt
Ich schreibe die auch selber per Hand und dann muss man aber immer nochmal dieses Ding drüber laufen lassen, was dann so ein bisschen Binary-Zeug draus macht.
Also ich nicht.
Oder nicht?
Okay. Mail-Drop macht das von sich aus.
Also ich habe irgendwie einmal Filter und das macht schon das Richtige, aber da braucht man auch kein Sieve für. Und es wenn man dann Regex braucht, die ja normalerweise von IMAP nicht unterstützt werden, dann lädt er die runter quasi komplett und schaut sie sich direkt
an. IMAP filtert ist auch so ein zusätzliches Programm wieder, das dann irgendwie sich da reinhuckt.
Das läuft bei mir tatsächlich als Pre-Hook für Offline-IMAP.
Als Pre-Hook für Offline-IMAP?
Ja, also Offline-IMAP lädt meine Sachen runter und IMAP-Filter macht sie davor richtig.
Okay, gut, dann ich brauch's halt auch auf dem Handy, sonst habe ich 1 Million Sachen in der Inbox und da habe ich total keine Lust drauf.
Ich habe 1 Million Sachen in der Inbox, weil ich
weil er cool ist.
Nee, weil ich prinzipiell, also die Sachen, die ich...
Ach, deswegen kriegst du auch den ganzen Scheiß immer mit, wenn da irgendwie so Nagios-Meldungen und so eintreffen. So. Ich habe 100 Nagios-Meldungen.
Nee, deshalb habe ich den Geschäftsaccount nicht auf dem Handy eingerichtet.
Ach so, ja, ich fühlte mir den knallhart vorher weg, deswegen kriege ich nur die wichtigen Sachen in die Inbox.
Ja, nee, ich will da ja tatsächlich auch Sachen weg, aber die will ich dann auch nicht auf dem Handy angucken. Also so die Sachen, die tatsächlich
wichtig sind, die kommen dann in Ordnung.
Die schlagen halt bei mir in der Mailbox ein. Ansonsten fahre ich ein relativ ähnliches Setup wie du. Also ich benutze auch iCloud, um meine Kontakte und meinen Kalender zu synchronisieren. Mhm. Funktioniert auch auf allen Rechnern und Geräten, iDevices, die ich sonst habe, ganz gut. Und ich betreibe halt meinen eigenen Mail-Server.
Ja. Ich habe bisher nur irgendwie, meine Server, die ich betreibe, sind echt nur so VPN-Socks-Geschichten.
Ich wollte gerade sagen, selbst deine Webseite betreibst du nicht mehr selber.
Ich bin so glücklich darüber, ich muss gar nichts mehr machen irgendwo.
Um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich den Server update, Backup.
Upget itza.
Wegen Backups. Ich habe da so ein FTP-Space von meinem Provider. Das hast du wahrscheinlich mit FTP gemeint.
Ja, sowas.
Da benutze ich Duplicity. Das macht das automatisch. Das tut es auch gleich verschlüsseln, ja, und stimmt, da hochschieben. Und da habe ich einen Cronjob laufen, der dann auch zwischendurch mal aufräumt. Mhm. Und ich habe da noch so einen fancy Setup auf meinem Home-Server. Wenn ich da meine Backup-Platte anstecke, dann läuft da ein UDEF-Event und dann mountet er erstmal die verschlüsselte Festplatte und dann läuft er Snapshot los und er Snapshot verbindet sich dann per SSH mit Async auf meinen Server und zieht da auch nochmal die Backups vom Server auf meine Platte daheim, sodass quasi, sollte das Rechenzentrum abbrennen, dann habe ich meine Daten immer noch lokal daheim.
Ja, da habe ich irgendwie... Das ist auch, also wenn ich sage, ich betreibe keine Server, das ist dann natürlich, meine privaten Server habe ich jetzt größtenteils abgeschafft. Ich habe natürlich irgendwie noch 8 Server im Geschäft, die ich irgendwie update und deswegen habe ich da keinen Bock mehr, das privat auch zu machen.
Und ja, deswegen, und das funktioniert ja auch so, aber ich kann es mir halt auch...
Außer Google. Google funktioniert nicht, weil die diese fucking All-Mail-Priorities... Important. Ich muss mir was überlegen, wie ich meine duplizierten E-Mails rausfiltern kann. Hat da einer eine Idee für? Weil ich habe jetzt natürlich im All-Mail-Ordner sind echt alle E-Mails drin, auch die in anderen Ordnern sind. Und es sind aber auch Sachen drin, wenn ich sie nicht
in drüber laufen lassen. Also
ja, so ein welches?
Doppeltes Suchskript. Also bei Thunderbird gibt's eins.
Ich habe es auch Mail.app hab ich auch was gesehen, dass du wie Find Duplicates machen kann, aber.
Also Mail.app ist standardmäßig in der Lage, in E-Mail-Threads doppelte Mails einfach auszublenden.
Das sehe ich jetzt halt, auf alles, was ich klicke, da sagt er dann irgendwie hier One Duplicate nicht so, ja, geil. Und ich hätte sie halt gern irgendwie weg, weil das sind teilweise auch mit Anhängen Duplikate dran, weil die.
Zur Not installiere kurz ein Thunderbird, nimm dir dieses Plugin, lass sie durchsuchen und dann kannst du, glaube ich, auch sagen, dass ich weiß nicht, ob das direkt löschen kann, aber zeigt dir auf jeden Fall alle an und markierst dann einmal, haust du weg.
Das wäre, ich muss halt aus dem All-Mail-Ordner alle Mails löschen, die auch in einem anderen Ordner drin sind und die nicht irgendwo anders drin sind, die schiebe ich ins Archiv, das ist fein. Nur ist es halt echt nervig und deswegen, also ich bin jetzt auch echt froh, wenn ich da bei iCloud bin, die machen Standard IMAP, so wie jeder andere auch. Und bedeutet, ich kann da mit IMAP sync mich auf einen beliebigen Server kurz hin und her synken und hab da keinen Stress mit.
4 GB hin und her synken. Das dauert dann schon ein bisschen.
Ja, er läuft noch. Heute. Wobei, gut, mit IMAP sync, da kann ich mir, dann fahre ich mir kurz eine EC2-Instanz hoch, zahle irgendwie 5 Cent und hab dann mit Amazon die 100 MB Pipe kurz.
Das sind mehr als 100 Mbit. Ich glaube 170 oder so. Die kleinen.
Ja. Stimmt, ich kann auch die großen mit Gigabit nehmen. Aber ja, da könnte ich das machen, wenn ich denn lustig wäre. Und ich bin jetzt auch IMAP sync, bin ich jetzt ganz gut drin, die Regular Expressions zu machen, dass ich diese fucking Ordner alle umbenenne. Weil Gmail dann halt auch seinen Gmail-Prefix hat und den musst du dann wegmachen.
Okay.
Ich habe viel mehr Sachen gemacht.
Ich finde es immer komisch bei den bei diesen ganzen Free-Mail-Anbietern. Das Problem hast du jetzt nicht, aber web.de und GMX und sowas, die haben dann irgendwie nur 5 MB Platz.
12.
Irgendwas und wenn ich in meine Mail-Logs... ich gucke in meine Mail-Logs und sehe immer, boah, Overquota. Ja, und eigentlich, du siehst, die ganzen einzigen Fehlermeldungen, die du da in seiner Mail-Log siehst, sind ständig von irgendwelchen web.de und GMX-Accounts.
Ja, ist auch toll, wenn du da noch Fetch-Mail aktiviert hast, was dann von so Freemail-Anbietern Mails abholt. Die erlauben dir dann, glaube ich, nur alle 15 Minuten
ein Login. Ja, das ist auch krass.
Und da musst du immer ewig warten, bis du da deine Mails bekommst.
Web.de war lustig. Ich habe gedacht, web.de ist ja eigentlich ein großer Anbieter. Ich glaube denen, dass die E-Mail so ein bisschen können, weil die machen schon viel E-Mails.
Das ist ja United Internet.
Richtig, genau. Ja. Und dann habe ich mal geschaut, da gibt es sicher auch einen Premium-Account irgendwie, dass ich nicht diesen Kackscheiß habe, sondern dann schaust du den mal an, 5 Euro pro Monat, ist ja, 5 Euro ist ein bisschen viel, hätte ich eventuell noch gedacht. Und dann kriegst du unbegrenzt Speicherplatz, irgendwie Premium-Spam-Schutz. Ich so, fucking Premium-Spam-Schutz? Haben die sonst irgendwie so den Randomizer laufen und lässt jede 10. Spam-Mail durch. Und dann ganz komische Sachen. Jeden Monat ein Filmserie ihre Wahl gratis, Musik-Flatrate, 2 lebenslang betragsfreie Kreditkarten. Und ich so, was zum Teufel? Ich will doch nur E-Mails. Nein, sie müssen auch, kriegst irgendwie noch eine Handy-Flat bei manchen dazu. Bei GMX Club gibt's eine Handy-Flat dazu. Oder bei web.de.
Halt cashen.
Und ich denke mir, ich will doch nur E-Mail. Die so, nee, sie wollen Kreditkartenfilme und ein Handy-Flat. Und ich so, nein.
Jetzt sei doch mal froh, die bieten dir, weißt du, das, was wir immer wollen, wir wollen Filme und Serien aus dem Internet. Und du jetzt, ja, willst du dich schon mal gratis geben, dann nimmst du die nicht mal.
Richtig, also, was ich will, mal, ist eine DE-Mail. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass mir jemand meinen Namen wegklaut, weil bei DE-Mail dir jemand einen Namen wegklauen kann.
Was?
Aber DE-Mail, ja, gibt's halt, hast du irgendwie deinen, ist, die ist ganz komisch.
Wieso die sind doch immer extra, das ist doch immer telekom.de-mail.
Ja, aber das ist ganz komisch, das ist dann irgendwie web.de-mail.de oder so oder gmx.e-mail.de.
Ja, aber die gibt's doch nur einmal.
Dann, ja, aber es gibt dann irgendwie nur zwei Anbieter bisher oder drei, die es überhaupt anbieten. Das ist irgendwie... Ich fand's
demnächst
komisch.
Hast du 30 und dann ist auch wieder egal.
Ach, das ist auch alles ein Fuckshit.
Aber es kommt ja der E-Postbrief jetzt.
Ja, ich hab's mir durchgelesen, hab kurz aufgestoßen und es dann aber auch wieder runtergeschluckt und hab gedacht,
war gar nicht so schlecht.
Nee, weil ich so verbissen geguckt habe, weil der Schmerz bei dem ganzen Dreck durchlesen, einfach die Zähne so zusammengegriffen, dass es dann direkt hoch und wieder runterging. Ja, okay. Habe ich mir gedacht, so, jetzt schaue ich mir was anderes an und dann schicke ich jetzt irgendwie. iCloud habe ich dann geschaut. Das sieht dann komisch aus, aber zumindest hübsch.
Komisch, aber hübsch.
Das war's. Jetzt habe ich irgendwie 12 Stunden am Stück geredet, grob.
Wieder über E-Mail geredet.
Ja, das ist halt ein Dauerbrenner.
E-Mail ist einfach auch...
ist auch
wichtig.
Es ist halt ein riesen Pain einfach.
Zum Dauerbrenner.
Ja. Ist halt einfach
von
ein riesen
Pain. Zwei Deichkind-Sänger mit
von
Nina
wegen Pinterest.
Auf einen
Nenner. Ja. Jetzt kommt die GEMA und...
Richtig, ich versuche...
Tötet uns einfach.
Nein, du musst einfach nur ein Zitat draus machen und musst dich jetzt noch literarisch damit auseinandersetzen.
Ich habe gerade...
Der Rhyme ist
fett. Das war eine Sprechpause.
Der Rhyme ist fett.
Richtig.
Ja, so das haben wir uns damit auseinandergesetzt.
Richtig.
Weiter.
Monitoring.
Ich weiß nicht, sollen wir das heute wirklich angehen oder sollen wir es lieber...
Klar, wir sind total gut in der Zeit. Also quasi...
Komm, das bauen wir jetzt durch, bevor jetzt großartig noch lamentieren.
Genau. Wir sollten noch darüber reden, ob wir jetzt darüber reden. Quasi.
Ja, also dann wir sollen einen Ausschuss bilden.
Ausschuss, genau. Arbeitsgruppe. Erstmal Arbeitsgruppe, bevor wir einen Ausschuss bilden können.
Richtig.
Ich hätte das ja nächste Sendung gemacht. Dann lass uns wenigstens die Kommandozeilentools nächste Woche machen.
Wieso? Die gehören auch dazu.
Ja, okay. Kommandozeilentools, das machen wir das nicht immer eigentlich.
Ich habe das reingeschrieben, weil das gerade passt.
Schäm
dich,
Kleidi.
Passt auch nächste Woche noch.
Keine Ahnung, wir fangen einfach von oben an, oder?
Monitoring, sage ich einfach mal. Monitors.txt.
Monitors.txt habe ich gesehen.
Eine lustige Idee, die es nicht gibt.
Okay. Es gibt da eine Beta-Version, wo man sich für einen Invite registrieren kann.
Also nicht, meinst du?
Also ich verstehe nicht, warum man sich für irgendwas registrieren lassen soll, wenn
Monitoring
man,
as a Service.
Wenn man einfach Monitors.txt bei sich anlegen kann und die dann selber auswerten kann.
Aber dann bräuchtest du
eine Software, die das macht. Stimmt. nee, aber dann geht's nicht.
Aber ich habe das mal reingeschrieben, weil ich das Konzept eigentlich echt interessant finde. Also,
können wir erstmal klären, was man unter Monitoring versteht?
Genau, wir sollten erstmal Monitoring
anfangen. Achso. Monitoring.
Was ist Monitoring?
Prüfen, was da ist.
Gucken, ob das noch funktioniert.
Also ich möchte wissen, dass meine Infrastruktur funktioniert. Ich möchte informiert werden, wenn sie nicht funktioniert. Und ich möchte in der Lage sein, vielleicht Fehlerquellen schnell zu erkennen und vielleicht auch automatisiert beheben zu können.
Automatisiert beheben ist immer so eine gefährliche Geschichte, aber wäre schön, wenn der das... Also ist zum Beispiel so die Idee,
zumindest
dass wenn
so
deine
Eskalationsstufen und sowas.
Ja, wenn deine Operations-Leute, bei uns werden die immer nachts um 3 aufgewacht quasi von SMS und Sachen, wenn irgendeine Seite weg ist, und das mögen die gar nicht so, stellt sich raus. Die schlafen gerne.
Die schlafen auch gerne durch manchmal.
Das kann ich gar nicht verstehen.
Richtig. Und da ist eben so der Gedanke, wenn dein Apache zum Beispiel irgendwie abgekackt ist, ganz hart, einfach mal versuchen, den neu zu starten, automatisiert.
Ja.
Wenn er dann nochmal abkackt, dann sendest du eine E-Mail und wächst auf und dann, aber im Normalfall, Sachen schmieren halt einfach manchmal ab. Und
genau.
Wenn du die durch Neustarten beheben kannst, ist meist auch gut.
Da gibt's auch oft Sachen, dass man einfach sagen kann, irgendwie, keine Ahnung, Festplatte läuft so langsam voll, ich clear jetzt mal irgendwie Caches oder ich mache jetzt irgendwie mal Räumverzeichnisse auf, die ich irgendwie gerade nicht brauche. Das kann man dann auch mal automatisieren.
Ja.
So.
Richtig. Und dafür wäre Monitoring ganz gut.
Mhm. Aber Monitoring funktioniert ja nicht und saugt total.
Deswegen heutzutage versuchen noch, Leute, das besser zu machen.
Genau. Echt? Gibt es da immer noch Leute, die
eine Monitors.txt zum Beispiel.
Ich mache das mal hier unten hin zu Software as a Service. Monitoring as a Service.
Ja. Richtig. Genau, also die Monitors.txt ist eine ganz nette Idee. Und zwar gibt es ja die Robots.txt, die quasi Suchmaschinen sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Mhm. Und die legt man einfach im Root-Verzeichnis von seiner Webseite ab. Oder halt in einem gewissen anderen Verzeichnis. Geht das auch für Unterverzeichnisse? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Nee, das steht in der Robots.txt.
Ja, stimmt, drin. Da steht der Slash irgendwie. Mhm. Ja, genau. Und da ist einer vor ein paar Monaten mal auf die Idee gekommen, das könnte man ja auch mit Monitoring machen. Und zwar legt man da einfach eine Monitors.txt oder eine Monitors.json oder XML oder YAML in seinem Root-Verzeichnis auf der Webseite ab. Und da schreibt man dann rein, wie die Webseite denn zu funktionieren hat. Grob.
Also du gibst ein Verhalten
ziemlich
vor.
Ziemlich genau eigentlich. Mhm.
Also hier ist jetzt ein Beispiel, Homepage-Performance, und dann sagt man hier, das ist hier in Gherkin geschrieben, was so eine Sprache ist, um eigentlich Acceptance-Testing in einem Framework namens Cucumber zu machen, was wir so auch in Ruby einsetzen. Und da sagt man halt hier, when a visit, diese Domain, then the page should download in 0.5 seconds or less. And the assets should download in 2 seconds or less. Okay, dann sagt man, okay, wenn der Hauptaufruf der Root-Seite quasi, der soll weniger als 0,5 Sekunden dauern, und bis alle Assets dann danach geladen sind, soll das weniger als 2 Sekunden dauern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man informiert.
Richtig. Und der hat sich ausgedacht. Es ist auch, also ich habe bei diesem Monitors.txt niemals irgendwie so die entsprechende Grammatik oder sowas gefunden, was mich irgendwie total abgeturnt hat, sage ich jetzt einfach mal.
Da gibt's Beispiele halt, die man
ein Beispiel.
Ja, genau, also dieses eine
Beispiel. Dieses eine Beispiel bedeutet, ich kann jetzt ungefähr die Step Definitions mir so draus denken. Mhm. Aber hier and I click button submit, then the page should have content within H2 bla bla bla. Das ist ziemlich sicher Cucumber Steps, die irgendwie. Also der wird wahrscheinlich dann diese Datei runterladen und einfach irgendwo per Ruby ausführen und den Test dann machen.
Ja.
Das Komische ist, dass die anderen, das sind JSON und YAML und XML, die sind alle irgendwie nicht definiert.
Die sehen alle auch super, super scheiße aus. Das muss ich mal sagen, das JSON alles. Sieht einfach so beschissen aus, dass du das nicht selber schreiben willst. Weil das ist quasi das Gleiche, der gleiche Text, nur irgendwie aufgesplittet
in irgendwelche, so quasi ein Parse-Tree
rausgebaut. In irgendwelche wilden Sachen. Genau, das ist einfach ein Parse-Tree.
Richtig.
Und sowas will man nicht schreiben.
Richtig. Also das Gherkin kann ich mir noch halbwegs vorstellen, dass du da dein Business-Heinis auch ein bisschen die Logik zeigen kannst. Hier so monitoren wir. Genau. Dass die nicht irgendwie Nagio-Skripte durchlesen müssen, sondern einfach den Klartext lesen können.
Ja, genau. Und die Idee ist halt auch, du kannst das damit quasi Monitoring as a Service betreiben, indem du dir einfach einen Dienstleister suchst, der diese Spezifikation versteht, die automatisch runterlädt, dann dein Monitoring-Test ausführt regelmäßig und dann dich benachrichtigt, sollte was schieflaufen.
Wenn man davon ausgeht, dass es A, eine Spezifikation gäbe, was es nicht tut, und B, einen Dienstleister gäbe, also, was es nicht
tut. Wie gesagt, ich habe es auch nur verlinkt wegen der
Idee. Ist eine nette Idee, aber es ist halt auch so
Vaporware. Aber es ist halt so ein bisschen mäh umgesetzt.
Richtig.
Das ist ja auch keine Umsetzung, es ist ja quasi nicht da.
Ja, es gibt da dieses Hedgemon, was irgendwie das Ganze...
Nee, das ist ja eine Beta, hätte ich halt auch gemacht. Hier gesagt, ja, ich mach da mal was, da gibt's jetzt Beta-Invites, aber es gibt keine. Und dann verkaufe ich die E-Mails an eine Druckerkolonne.
Und dann können sie alle Leute abzocken.
Richtig, dann verkaufen sie dir Fokus-Abos.
Ja. Genau, aber das macht dann tatsächlich nur für deinen Webservice. Also du kannst damit nichts anderes machen.
Aber die Idee wäre nett auf jeden Fall. Also auch generell so, statt dann die Nagios-Skripte irgendwie selber zu frickeln, dass du dann einfach so eine zentrale Datei hättest.
Das macht zu wenig. Das macht ja nur Webserver.
Das macht nur.
Das heißt, du brauchst immer noch Nagios, oder?
Was?
Du brauchst immer noch Nagios, um den Rest zu machen. Also quasi.
Achso, wenn du RAM oder so Sachen.
Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Datenbank hast.
Gut, aber du könntest ja den Agent auch drauflaufen lassen, aber die Spezifikation nach wie vor in diesem dieser Monitors.
Aber dann musst du sie ja immer noch von deinem Daemon ausliefern lassen. Das funktioniert ja meistens nicht. Dann. Oder willst du, also du musst...
Nee, der Daemon lauscht ja normalerweise nur auf einem Port, und ein Monitoring-Service könnte dann irgendwie sich die TXT holen.
Ach so.
Und hat das Passwort zum Daemon dann und sagt dann, hey Daemon.
Aber es gibt ja auch manche Server, habe ich gehört, die haben gar keinen Webserver.
Das gibt's nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Warum denn?
Ja, also das Ganze ist definitiv ziemlich webzentrisch. Der Kritikpunkt an der Geschichte ist halt auch, man liefert die Beschreibung, was gemonitort werden soll, mit dem Server aus, der gemonitort werden soll.
Gut, der kann es ja runterladen.
Ja, man kann es ja cachen zum Beispiel.
Genau.
Aber sollte halt jetzt irgendwie mal gerade der Cache nicht vorhanden sein und die Webseite down, obwohl da kann man ja sowieso alerten, wenn der Server überhaupt nicht erreichbar ist. Also da geht es ja auch darum, die Performance zu messen, und wenn man den Server überhaupt nicht erreicht, dann kann man ja gleich von vorne ran Alarm.
Gut, das Schöne ist natürlich, die würden das von außen monitoren. Viele Leute monitoren ja in Maschinen aus ihrem eigenen Netz teilweise.
Ja.
also machen wir, glaube auch größtenteils, dass wir unsere EC2-Maschinen mit EC2-Nagis-Instanzen monitoren.
Auch, ja.
Was ein bisschen so eine komische Idee ist. Ich meine, so RAM und sowas ist ja alles okay, aber wenn es nicht erreichbar wäre, das kannst du halt nur wissen.
Nee, das ist alles andere, macht keinen Sinn. Du willst immer in deinem Netz sein und wissen, was in deinem Netz ist.
Wobei wir aber wenn du Web-Services
betreibst. Ja, ja, klar, wenn du ein Web-Service, okay, du hast
oder Webseiten betreibst.
Ja. Pingdom. Wir haben, externe Monitoring-Sachen, Software as a Service.
Jedenfalls, also die Sache ist halt, meistens hast du ganz viel Kram, was nicht von außen erreichbar ist, sondern nur in deinem internen Netz. Zum Beispiel irgendwelche Datenbank-Dingsies.
Richtig, nee, ich arbeite nur bei Firmen, wo alles immer aus dem Netz erreichbar ist, okay, weil sonst muss ich ein VPN benutzen,
genau, habe
ich
total keinen Bock zu. Bei uns ist einfach alles
aus dem Internet free erreichbar.
Für immer. Oder durch so einen Bastion-Host halt.
Ja, nicht aber free, aber halt aus dem Internet erreichbar.
Frei so wie Kekse. Wolke, die Wolke.
Die Wolke.
Ja. Frei wie die Wolken.
Ja, Monitoring hat halt natürlich auch irgendwie so aktuell noch so ein bisschen Probleme, weil es gibt zwar Spezialsoftware, die irgendwie alles kann.
Nee, da ist kein Spezialsoftware.
Nee, die in ihrem Bereich alles kann. Also es gibt so Geschichten wie Stats.d oder Kack.d oder Collect.d, die irgendwie Metriken aufzeichnen können und rendern können und darstellen können.
Das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
Ja, also für mich zählt es auch ein bisschen zur
Fehler. Also so Graphen und Schick machen ist für mich was anderes als gucken, ob es funktioniert.
Wobei das dann auch wieder halt auch ein bisschen Monitoring zusammen. Alerting.
Ja,
so.
Finde ich, hängt zusammen.
Also es hängt auch ein bisschen zusammen. Man möchte ja auch irgendwie so
das eine ist,
ein Verhalten über Zeit haben.
Ja. Das eine ist, du
willst zwei sehen, Sachen
was gerade ist, aber du willst ja auch eine History haben.
So Performance und Monitoring.
Genau.
Also, genau, ja,
sehen, okay. was war im letzten
sieht man
Jahr.
Halt auch Probleme, die auftreten in Graphen besser als es eine Monitoring-Software allein könnte.
Eine andere Monitoring-Software, weil wir haben einfach verschiedene Arten von Monitoring.
Richtig, halt Security-Monitoring hast du mit IDS zum Beispiel oder so, was dir dann intern halt schaut, ob da irgendwas los ist. Monitoring ist ja generell nur eine Überwachung von anderen Systemen.
Intrusion Detection System.
Genau, das wäre dann halt für Security oder du hast halt eine Nagios für generell Systemmonitoring oder du hast einen Google für Analytics für wie viele Leute auf deine Webseite gehen, der monitort ja auch.
Oder
genau.
Du hast irgendwie Stats.d
genau,
oder Statistik Graphite
oder so.
Genau, und das ist halt momentan das Problem. Wir haben Speziallösungen, die irgendwie ihren Teil relativ gut abdecken, aber die sind halt nicht ineinander integriert. Und das wäre eigentlich schön, sowas zu haben, weil oft entdeckst du halt Probleme besser, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, aber du kannst dann gleichzeitig noch irgendwie sagen, zeig mir doch mal die letzten paar Stunden an, was da in der Zeit los war. Vielleicht kommt man da auch schon drauf.
Mhm. Ja, gibt's da, also, da gibt's so Enterprise-Punkte, war nicht?
Ja, da gibt's
hier OpenView.
OpenView.
Wie hieß denn das? Da gibt's doch auch OpenView. IBM Tivoli oder sowas.
Ja,
das ist alles. Ja, genau. Ja, so viel Schmerzen. Genau.
Siehst du, jetzt weißt du, warum wir es nicht haben.
Ja, nee, aber wir benutzen ja die coole Open-Source-Software, aber da könnte es doch
aber
was geben, was das alles integriert.
Ja, es gibt nicht, was das alles integriert, aber so ein bisschen untereinander können die sich schon verstehen. Also so ein Monin kannst du auch an so ein Nagis anbinden.
Ja.
Also dass der da Nagis-Events triggert.
Oder halt was in die andere Richtung wäre auch interessant, dass du, weil mir ist Nagios selber geht mir selber schon tierisch auf den Senkel einfach, weil ich merke, da suffelt das Perl durch. Also wenn ich Nagios einrichte, denke ich mir, das erinnert mich irgendwie an Perl.
Und also das Problem halt
Perl ist.
Ich habe mir das letztens
bei Nagios gibt es dann wieder einen Nagios Graph, der baut dann da wieder Graphen draus.
Richtig, also und alles was ein RRD schreibt, ist bei mir unten durch. Fucking Round-Robin Database, das ist die behindertste Sache, die man überhaupt nur machen kann.
Also was ich ja auch noch drin habe,
funktioniert zwar, aber
dieses Open Smart, was es scheinbar immer noch gibt, da habe ich mal dran mitentwickelt.
Da muss es gut sein quasi.
Oh.
Das ist auch deutsch, deswegen, das hat mich gewundert.
Ja, warum das irgendwie ein deutsches Projekt.
SourceForge. Aber eine Homepage.
Ja, sie haben eine Homepage.
Oh.
Es ist komplett in Perl geschrieben und
1000%
Perl. Und es ist halt, es wird tatsächlich auch im Enterprise-Umfeld eingesetzt, in der Abteilung, in der die Entwickler arbeiten. die zeichnen auch RRD-Graphen. Unter anderem.
Das machen viele.
Ja.
Traurig.
Genau.
Aber ja.
Oh, da ist ein XML konfiguriert.
Ja.
Sehr gut.
Das ist alles
XML konfiguriert.
Es wird auf jeden Fall besser.
Besser wird's nicht.
Besser wird's immer.
Das läuft sogar auf AIX. Sehr gut.
Also die
Perl XML AIX, das Traumteam der internationalen Software-Unterhaltung.
Das läuft sogar auf OS 93.
Oh, 93? Das ist die haben den Kreis geschafft und sind dann aber noch ein bisschen verrückt, deswegen.
Also heutzutage heißt es ZOS.
Nee, das ist die Reinkarnation.
80 Jahre alt, oder?
Das ist die Reinkarnation von OS Halbe. Ja. Die sind jetzt von halbe, von zwei sind jetzt auf 390, weil sie ein Rapid Release Model haben.
Sind bald so weit auf 100.
War es 70?
Ja, also
die aktuelle Version davon ist ZOS und das ist halt auch das momentane Mainframe-Betriebssystem von IBM.
Und es läuft auf Windows, Klammer auf, with Active Perl und es läuft auf Windows with Cygwin. Also Cygwin und Active Perl.
Du brauchst beides.
Genau. Nee, es kann nur gut werden.
Nee, die Sache ist die, der komplette Agent ist auch in Perl geschrieben und du kannst es praktisch überall laufen lassen, wo du irgendwie in Perl zum Laufen kriegst.
Ja, das ist und, ja, wenn ich es nicht anfassen muss, ist Perl ganz gut.
Ja, da aber so ist halt auch, da gibt's auch noch keine, also bei Nagios gibt's noch eine große Community außenrum, da gibt's Enterprise
ja, wir sagen immer Nagios, es gibt ja auch einen Fork davon, diesen Ikinga, der mittlerweile, also gerade in Deutschland, ziemlich groß geworden ist und weil denen die Nagios-Entwicklung zu langsam voranging und vor allem von einem Kerl getrieben wurde, der manchmal nicht so richtig losgelegt hat und die UI scheiße fanden von
das,
ja genau, haben die sich gedacht, nee, wir machen jetzt mal was Neues.
Ist ja
und also hübsch. Der Unterbau ist dasselbe, aber es ist Nagios in hübsch, genau.
Mhm. Tatsache.
Genau, da gibt's noch eins, nennt sich Schinken. Und zwar nicht so, wie es ausgesprochen wird in Deutsch, sondern mehr so wie dieses japanische
Schinken.
Japanischer Schinken.
Also und, wie Schinken nur ohne C.
Genau, und die sind,
total lustig.
Die sind auch relativ viel dabei, das weiterzuentwickeln, das irgendwie cool zu machen. Und das Installieren ist relativ einfach. Also die haben da irgendwelche Skripte, die das richtig machen. Von daher kann man das relativ
richtig
gut
ausprobieren. Richtig ist immer gut.
Kann man das relativ gut ausprobieren.
Services auf Host-Rechenzentrum Franken haben sich hier als Demo-Screenshots. Finde ich sehr gut.
Franken. Was haben wir noch auf der Liste? Monit, wer hat das draufgeschrieben?
Ich.
Das sagt mir gar nichts.
Monit, das habe ich vor einer Weile schon mal gepickt. Das ist so ein kleiner Daemon, der mehr dazu gedacht ist, Prozesse lokal zu überwachen.
Ah ja, doch. Ich erinnere mich dunkel. Ja.
Achso, dieses.
Also da kannst du dann sagen,
ja, genau,
also nicht mehr als so viel RAM über 2 Minuten.
Genau, oder verbrauch nicht mehr als so und so viel CPU-Zeit über eine gewisse Zeit, oder es sorgt dafür, dass dieser Daemon läuft und wenn er nicht läuft, starte ihn neu und benachrichtige mich dann.
Oder auch mehrere Daemons, also wenn du zum Beispiel
das
so...
Das hatte ich mir mal auf die Liste geschrieben, ich wollte es mir mal angucken und bin nicht dazu gekommen.
Ja, das ist super cool, das ist in 10 Minuten eingerichtet, man schreibt sich da seine lustigen Configs.
In irgendeiner abstrusen DSL?
Ja, in irgendeiner komischen Sprache, aber die meisten Sachen, die man so braucht, die sind entweder schon fertig oder man kann die sich auf irgendwelchen Webseiten runterladen. Ich hab also alles nicht so das große Problem. Was halt auch schön ist, wenn man da irgendwie mal einen Server neu startet oder wenn der mal abkackt und dann neu gestartet wird, dann bekommt man halt auch gleich Mails. Also sobald sich die PID, die Prozess-ID von irgendwie einem Dienst ändert, bekommt man da halt auch Mails, kann man dann konfigurieren. Mhm. Und der sorgt halt auch dafür, dass dann die ganzen Sachen immer erreichbar sind.
Okay. Richtig, da hänge ich mich dann direkt hinten dran an Monit, nämlich mit God.rb. God.rb hatte irgendwann mal so einen coolen Slogan, irgendwie like Monit, only right oder irgend sowas in der Art.
Jetzt nicht mehr.
Ja.
Haben sie gemerkt, oh shit, wir hatten gar nicht recht.
Ja genau, God like Monit, only awesome. Das war mal ihr Slogan, das haben sie dann immer weggemacht, weil sie dann irgendwie sich immer angegiftet haben.
Was ich gar nicht verstehen kann.
God macht im Grunde dasselbe, ist in Ruby geschrieben und du musst auch keine so komische DSL verwenden, sondern du hast die komplette Programmiersprache zur Auswahl. Bedeutet, wenn du irgendwas monitoren willst, das zum Beispiel, keine Ahnung, MySQL ist oder so, dann musst du nicht unbedingt den Kommandozeilen-Client dafür verwenden, sondern du kannst echt einfach das MySQL-Gem laden und da echt komplizierte Auswertungen führen. Du kannst dann auch Sachen monitoren wie, wenn ich in den letzten 5 Minuten mehr als 3 Benutzer sich angemeldet haben, die aus Peru kommen, also so quasi das dann in echten Programmcode zusammenbauen, dann schick mir doch bitte eine E-Mail. Und das ist dann halt God. God hatte mal ein Problem, dass es irgendwie mal ein Memory Leak hatte. Und jeder fragt,
hat mal ein Memory Leak.
Ja, das Problem ist, jeder, der jetzt irgendwie irgendwas über God schreibt, sagt dann, God hat ein Memory Leak, wie blöd. Also ich hatte dann irgendwie einen Kollegen, der mag Monit total. Und ich habe dann gesagt, warum nicht God nehmen, weil dann können wir coole Sachen mitmachen. Und dann gesagt, ich habe hier irgendwie die Quellen gefunden, hat einem irgendwie 2,5 Jahre alte Quelle gebracht, wo dann gestanden so ein Graph war, wie das Memory Leak hat. Und ja, so,
ich habe hier auch Graph mit Memory Leak.
Wurde dann, das ist aber schön.
Das ist so schön, aber es ist gar kein Memory Leak, das ist bloß ein bisschen.
Was? Ingo zeigt mir lustige Graphen.
Ja, das ist ein eindeutiger Memory Leak. Wieder.
Eindeutig.
Da wird eindeutig neu gestartet.
Nee, das ist eine Garbage Collection Java.
Hätte auch gedacht, das ist jetzt eine Garbage Collection.
Richtig. Auf jeden Fall, ich habe es mal selber benutzt, war eigentlich ganz zufrieden damit, haben ganz nette Defaults und das Schöne ist halt, es ist echt, ich kapiere die DSL, weil es eine Programmiersprache ist und ich muss mir nicht jedes Mal nachschauen, wie die geht. Also Monet ist cool, weil es in C programmiert ist, soweit ich weiß. Bedeutet, du kannst es einfach kompilieren und es läuft. Gott, hast du halt das Problem, dass das Ruby ist. Bedeutet, du musst auf deinen Server dann irgendwie Ruby drauf machen und dieses Gem installieren. Dann läuft's auch, aber verbraucht wahrscheinlich ein bisschen mehr RAM, würde ich sagen, als die C-Version, als Monet. Aber Gott, die irgendwie 20 MB, die du da extra brauchst. Ist auf jeden Fall eine nette Alternative zu Monet. Macht genau dasselbe, sitzt auf dem Server, hat keine zentrale Verwaltung, sondern startet Prozesse neu auf Bedarf und hat dann halt auch so Sachen wie, wenn der Prozess über 2 Minuten mehr als 70% CPU braucht, dann wirk ihn doch mal ab und starten mal neu. Dasselbe mit RAM, kannst dann irgendwie deine Intervalle schön schachteln und ja, Gott.
Dann auch mein aktueller Liebling, Moonin. Ja, auch ein Monitoring-System, was einfach viele Graphen zeichnet. Viele, viele, viele nette Graphen. Damit monitore ich so gerade meine Server und virtuelle Maschinen. Ich hatte auch eine Zeit lang mal, also der kann auch Benachrichtigungen, wenn ein bestimmter Schwellwert erreicht ist, aber da hatte ich ein paar Probleme. Ich wollte es mal irgendwann mit in Nagios oder Ikinga mit einbinden, aber ich habe...
Was ist denn da, wie befällt sich denn Moonin zu Nagios?
Also, genau. Moonin ist halt, da geht's um Graphen. Also ich sehe über eine Zeit, was so passiert, während Nagios so ein System ist, du weißt, was aktuell auf deinem System passiert. Ja, beim Nagios oder Ikinga zeigt dir an, hey, SMTP auf der Maschine ist weg, HTTP auf der Maschine ist weg, auf FTP kann ich mich mit den Zugangsdaten nicht einloggen, ich kann die Maschine mit Ping nicht erreichen. Du weißt also, was gerade aktuell mit deiner Hard- und Software falsch ist. Mhm. Bei Moonin, was dir halt so schöne Graphen zeichnet, siehst du halt über die Zeit, was so passiert ist. Du siehst natürlich auch aktuell, aber das ist immer nur natürlich so ein ganz kleiner Ausschnitt, sondern du siehst über die Zeit, dadurch, dass es dir halt einen Graphen baut, was ist in wie ist gerade mein MySQL ausgelastet, siehst du irgendwelche Spitzen oder sowas?
Also mehr Performance als Alerting.
Ja.
Also so.
Es kann beides.
Ein bisschen Alerting, aber ja, auch aber nur sehr beschränkt.
Und es funktioniert nicht so richtig. Also ich hatte ganz oft Sachen, wo er dann ständig geflappt ist und mir dann irgendwie auch zigtausend E-Mails geschrieben hat und ich dann irgendwie genervt war und deswegen das Alerting wieder ausgemacht habe. Aber du kannst theoretisch bei Moonin auch sagen, ab Schwellwert XY, also wenn hier, was weiß ich, die CPU zu heiß gebraten wird oder der Speicherplatz ausgeht, dann schreib bitte an die Gruppe von Leuten eine E-Mail und die Gruppen kannst du definieren.
Ja, okay. Also quasi wie in Nagios.
Ja, aber Nagios ist wesentlich flexibler.
Nagios kann zum Beispiel auch Flapping erkennen.
Genau, und du kannst halt, du kannst bei Nagios auch sagen, irgendwie, jetzt warte mal ein bisschen, bevor du hier irgendwas machst und hast ein Eskalationsmanagement und sowas. Das ist bei Moonin alles nicht mit drin. Aber du kannst Moonin auch irgendwie an Nagios anbinden, was ich aber noch nicht gemacht habe.
Okay, also ich hab auch letztens erst Nagios konfiguriert, beziehungsweise das Schinken.
Nagios will man eigentlich nicht
konfigurieren. Beziehungsweise Schinken, aber die, also beides, oder?
Ja, nee, also
Nagios. Nicht geforkt oder so, sondern das ist ja, Schinken ist ja schon was anderes,
also,
oder?
Du kannst Schinken als komplett Replacement für Nagios nehmen. Also du hast erst Nagios gehabt und dann sagst, okay, ich will jetzt aber was Cooleres und dann babst du es drüber und der nimmt die gleiche Konfiguration. Funktioniert alles immer noch genauso. Und ich habe da was dazu geschrieben, nämlich so ein, ich brauchte, beziehungsweise ich finde es blöd, wenn ich E-Mails bekomme von meinem Überwachungszeug, was mir eigentlich nicht so super unendlich wichtig ist, sondern nur so ein bisschen wichtig. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte es gerne im IRC sehen, weil IRC habe ich offen, kann ich reinschauen und dann sagt er mir, oh, der ist jetzt gerade aber...
Eigenen heiß. Channel gemacht, oder?
Genau.
Ja.
Und das funktioniert tatsächlich relativ gut, also es war auch nicht so unendlich schwer. Also die Konfiguration ist einfach ein riesen Pain, weil... Du hast halt diesen Perl-Weg. Du hast irgendwie eine Sache, die du machen willst, aber du kannst es über 1000 Millionen Wege machen. Und du kannst irgendwie, du hast irgendwie so Hierarchien und du kannst von irgendwas vererben und du kannst aber auch irgendwie andere Sachen machen, dass das quasi das Gleiche macht. Und
ja, das ist, also ich fand auch das Einrichten von, also man kann es schon machen, aber es ist schon irgendwie, ich finde es hässlich.
Es ist nicht super schick und ich kann mir aber gut vorstellen, dass Leute mit Geld verdienen.
Jo. Ja, ja, so. Das einzurichten, da würde ich auch Geld für nehmen, wenn es mich nutzen würde.
Ja, das sind auch im Endeffekt alles, also Schinken ist auch so ein Agent-System.
Das ist quasi Nagios.
Okay.
Und also du kannst Schinken, sie sagen, ja, wir sind viel cooler, weil wir haben alles total modularisiert und du hast verschiedene Agenten, Genau, die verschiedene Aufgaben haben. Du genau. hast zum Beispiel einen, der führt die Tests aus und einer, der verteilt die Tests auf die verschiedenen Agents, die halt Tests ausführen können und kannst da total scalen und was weiß ich.
Sehr und gut, ja. Das ist ja eh, dass die teilweise Probleme haben, Nagios zu skalieren. Ja, ich glaube, da läuft irgendwas falsch. Ich weiß gar nicht, der macht doch nicht viel. Also selbst wenn der irgendwie 100 Rechner hat, die der da pollen muss, ist doch Pillepalle eigentlich. Der pollt nicht, oder der ich. Vielleicht auch nee. Gepusht bekommt, aber das ist immer noch Pillepalle. Ja. Also der, das ist ja, im Grunde ist es ja nur ein schlechter Webservice. Mhm. Mit ein bisschen Logik dahinter.
Genau, also ich weiß nicht, wie es bei Nagios intern aussieht. Bei OpenSmart ist es so, dass man Agents hat, die sind in Perl geschrieben, die laufen lokal, die wiederum haben Plugins, die kann man über XML konfigurieren, die Parameter einstellen, ob sie laufen sollen, wann sie laufen sollen und so weiter. Dann läuft da quasi über einen Cronjob dieser Agent und wenn der irgendwie ein Problem hat oder wenn der einfach Daten zurückmelden soll, dann schickt er die in XML serialisiert per Post an ein CGI-Skript. Das ist noch so total oldschool, letztes Jahrtausend-Technologie. Aber so funktioniert das halt da. Ich glaube, Nagios hat ein eigenes Binärprotokoll irgendwie.
Yeah.
Du hast ja auch diesen Nagios.
Warum auch HTTP nehmen, wenn...
Ja.
Ja, genau. Also das Schinken, die machen total Webservice alles. Mhm. Und zwar, es gibt irgendwie 5 Arten von Agenten, die du haben kannst. Du hast einen Scheduler, einen Poller, einen Broker, einen Reactioner und einen Receiver. Also du hast da total die Möglichkeiten, es irgendwie zu skalieren, wenn du diese ganzen Sachen irgendwo hin sourst.
Mhm. Ich bin mir jetzt spontan gar nicht sicher, wie das Munin macht, weil Munin ist auch so ein agent-basiertes System. Das läuft jetzt zwar bei mir nur lokal, dass der halt auf Localhost reportet, aber im Endeffekt, ich hatte auch früher in einer Firma, in der ich mal gearbeitet habe, hatten wir so einen Stall von irgendwie auch Game-Servern und Web-Servern und Geschichten und die haben dann ihre Live-Daten alle in den zentralen Munin-Server reportet. Das geht auch.
Ja, also es ist, also die Standardeinstellung ist so, dass beim Munin, dass der Server, also der die Graphen darstellt, soll zu den ganzen Nodes geht und fragt, was habt ihr denn, aber dann laufen die erst los und er gibt sich die Daten. Und da kann es durchaus sein, wenn der Node mit seinen Programmen durchrütteln nicht schnell genug ist und die Daten liefert, dass er abbricht. Mhm. Also das habe ich ganz oft, dass er irgendwie sagt, Plugin XY hat mir keine Daten geliefert, ich breche jetzt mal ab. Und das nervt dann halt auch schon.
In dem Zusammenhang auch vielleicht auch interessant, SNMP mal zu erwähnen, weil es viele Sachen kannst du ja auch, SNMP ist ja so ein sehr fragwürdig komisches Protokoll.
Aber es kein Mensch versteht.
Ja.
Du hast diese OID.
Genau, du hast
ja vor allem haben die auch Authentifizierung.
Erst ist ein bisschen V2 wie das PROC-Dateisystem.
V2 noch was, V2 ein bisschen.
Genau, V2 irgendwas. Also da gab's, also man muss auf jeden Fall eine neuere Version von SNMP nehmen. Traps. Also das ist auch wieder so das typische Pattern. Es heißt Simple Network Monitoring
und es ist nicht
Protocol
simple.
Und es ist nicht simple, richtig, genauso
die,
wie
SQL. Die Idee ist, dass dann Leute sich irgendwelche Monitoring-Werte, also MySQL könnte dann sagen, ja, ich packe einfach mal meine Daten in SNMP, nur dann eine zentrale Sache hast, um SNMP auszulesen. Microsoft hatte was Ähnliches, das hieß.
Die haben auch SNMP gehabt sogar.
Ja, haben SNMP gehabt, aber auch was Eigenes, wo sie dann die coolen Sachen drin hatten.
Ja, und ich meine, jeder Drucker kann SNMP,
ich glaube, das
abfragen.
Ja, genau. Also das Interessante für SNMP wäre halt eigentlich Netzwerkkomponenten, weil die sprechen halt so ziemlich alle SNMP. Also dann kann man halt sagen, ich monitore jetzt meine Core-Switche, meine Router, meine
den Füllstand meiner Drucker. Tinte,
genau, das
habe ich auch. Den Drucker, genau. Das hat jeder mal gemacht irgendwie. Ja.
Also
mit Munin über SNMP abgefragt, wie viel Tinte noch im
Drucker ist. Genau, das sollte man auch noch dazu sagen. Also Munin hat auch Plugins für SNMP und damit kann man dann halt auch...
Auch Nagios, jedes.
Ja.
Und am schlimmsten ist Kakti, da kommen wir gleich zu.
Kakti ist auch so eine furchtbare Software.
Furchtbar!
Die habe ich mal versucht aufzusetzen und habe dann Munin installiert und war glücklich.
Ja. Ich hab auch mal Kakti und Nagios verwendet und Kakti ist einfach... Boah, das ist einfach katastrophal. Also, wenn ihr noch Kakti am Laufen habt und meint, ihr seid glücklich damit, dann installiert bitte mal einen Munin. Also, weil das geht gar nicht irgendwie. Und
wenn ihr faul seid, vielleicht so zwischenrein, ihr könnt es auch über Jenkins machen. Ich meine, Jenkins ist ja im Grunde nur so ein Java-Cron-Demon, so kann man mal sagen. Der
auf Steroiden.
Auf Steroiden, der so ein nettes Web-Interface hat, wo du dir quasi eigene Sachen zusammenklicken kannst. Eigentlich halt ein Continuous Integration oder ein Build-Server. Aber du kannst auch sagen, also du kannst im Grunde dir beliebige Sachen zusammenklicken. Du kannst sagen, check mal das Skript aus, bevor du den Test laufen lässt. Lass den Test alle 2 Minuten laufen oder keine Ahnung, lass den Test laufen, wenn irgendwie was Neues im SVN ist oder so. Genau. Und da könntest du auch zum Beispiel, also standardmäßig hatte ich glaube ein Webseitenmonitoring, der halt nur checkt, ob die Webseite da ist, alle jede Minute oder so.
Aber man kann da ja zum Beispiel, könnte jetzt zum Beispiel auch so sagen, man führt jetzt sowas, was die Monitors.txt hat,
ja,
führt man jetzt irgendwie zum Beispiel mit Capybara für Ruby aus oder mit Selenium WebDriver oder sowas.
Genau.
Und kann dann automatisiert halt auch gucken, wie die Response Time sich da verhält und könnte da auch Alerts
beliebige abschicken. Du kannst dann deine Agents quasi auf dem Server schreiben und der verbindet sich dann halt entsprechend irgendwo hin von mir aus per SSH und holt sich dann halt, keine Ahnung, aus PROC oder sowas sein Zeug ab. Mhm. Würde ich nur machen, wenn du echt nur was, wenn du wissen willst, ob deine Webseite noch da ist und sowieso einen Continuous Integration Server hast, dann packst halt da noch so einen Task rein, der dir eine E-Mail schickt, wenn sie nicht da ist.
Okay, dann hätte ich noch so eine Enterprise-Software, nämlich OpenNMS.
Mhm. Open Network Management System.
Ja,
das
ist, genau, schon
oh
ewig.
Oh Gott.
Es ist in Java geschrieben.
Das ist die ersten drei, die erste, der genau. erste Satz in Google, using Java, XML und XLS.
Ja.
Wow, awesome.
Es wird auf SourceForge gehostet und war da Projekt 4000 irgendwas. Und
das muss gut sein, Wolf.
Also es ist ewig alt, es ist Enterprise-Software und es funktioniert bestimmt.
Oh, aber bald ist am 10. bis 11. Mai die OpenNMS User Conference in Fulda.
Fulda.
Fulda, Germany.
Also ja. Es geht weiter für immer.
World's first open source enterprise grade network management application platform. Es ist kein Programm, es ist eine Management Application Plattform. Eine Plattform für Management Applikationen.
Das hört sich falsch an. Das hört sich genau richtig an.
Benachrichtigungen über XMPP.
Da bin ich dabei.
Ja, siehst du. Also ich hab's noch nicht.
Wenn XMP down ist, dann würde ich gerne über Java meine Nachrichten bekommen.
Ist auch schön.
Dann per E-Mail oder ja, andersrum.
Der E-Mail-Server ist down. Oh, echt? Ah, schön.
Ich habe es nicht verwendet, aber ich habe ein bisschen...
Deswegen ins Irk schreiben. Das Einzige, was hilft. Weil Irk ist immer da. Freenode ist da. Immer für immer.
Wenn es nicht ein Netzsplit gibt und und es nicht erreicht wird.
Aber du musst einfach auf den gleichen Server joinen.
Ja, genau. Richtig. Und der ist nie weg.
Nee, keiner der Server bei Freenode, ich meine, die sind für immer da gewesen und sind auch immer da.
Die sind schon immer da.
Genau. Die waren schon immer da.
Die laufen auf den UTNS-Servern, ist Freenode auch.
Klar.
Die sind ja die wenigsten, aber.
Klar. Also nur reine Spekulation, würde ich sagen.
Wer noch Enterprise-Grade-Software sucht,
die machen auch Charts, die ganz schön hässlich sind.
Freies Projekt.
Hier, guck sie an, das sind Charts, die sind echt awesome. Sie sagen alles.
Es ist Enterprise-Software,
ja.
Enterprise-Grade.
Einer der wenigen Podcasts, wo wir über die Qualität von Charts diskutieren.
Die Charts sind ganz schön hässlich. Oh, hier ist Surveillance, funktioniert nicht.
Surveillance. Naja, apropos Charts, ich glaube, das ist das nächste Thema. Es gibt ja auch so Sachen, die dir nur Charts malen, richtig, was ja auch bei uns ganz richtig gut ist. Oh,
also das, was wir jetzt auch schon hatten, zählt da ja schon ein bisschen dazu. Also zumindest Munin zählt da ein bisschen dazu, ja. Cacti auch. Die machen optional noch andere Dinge, aber es gibt ja auch so Lösungen, die nur Graphen machen.
Richtig, wo man dann auch einfach mal was hinposten kann. Also.
Ich finde es awesome auf der OpenNMS-Page, wenn du da in der Demo bist und dann auf Distributed Map gehst, dann sagt er ja, du brauchst einen neuen Google API-Key. Finde ich genau richtig.
Sehr schön, weil sie ja wahrscheinlich Google Maps benutzen und auf die falsche Domain irgendwie.
Ja, ja. Google Maps API.
Auf jeden Fall Sachen, die Graphen machen. Fangen wir mal an mit Graphite. Wer hat denn Graphite reingeschrieben? Der Flydi.
Oh, ich habe es mir versucht, aber irgendwie ist es ein Riesenpain. Ja, Graphite ist halt so eine global galaktische Scale für immer einfach. Ja,
irgendwie so eine Graphite. Das Artificial Intelligence Lab vom MIT.
Moment, das war glaube ich, das falsche Graphite. Das ist, glaube ich, ein anderes Graphite. MIT Carbon Graphite.
Distributed, ja. War ich auch sehr verwirrt gerade.
Egal, das gibt's.
Genau, das ist eigentlich nur so ein Server, der dir bunte Bildchen malt, wenn du da Daten hinschickst.
Genau, also der kann eigentlich nicht besonders viel. Der hat mehrere Frontends, soweit ich weiß. Und da kann man dann halt Graphen plotten.
Sehr ja, schön.
Aber das sieht auch, also diese Beschreibungssprache ist einfach super retarded.
Ja.
guck dir dieses Ding einfach an. Du hast hier irgendwie so super Bonussymbole und die haben alle irgendwelche Aussagen und die werden alle anders beschrieben.
Ja.
Ich habe es wirklich versucht, aber es ist einfach ein Riesenpain.
Das ist alles irgendwie komisch.
Und es ist eigentlich UDP, eigentlich ist
Dings.
Ja, UDP
eigentlich ist SNMP.
Meist irgendwie, aber was?
Eigentlich könntest du es mit SNMP auch machen, oder?
Ja, du kannst dann sogar das Plaintext-Protokoll oder das Pickle-Protokoll oder AMQP benutzen, um das da drauf zu
klatschen. AMQP ist super cool, aber nicht für sowas, oder?
Ja, also was das Ganze ein bisschen einfacher macht, wäre StatsD. Das ist so eine von Etsy geschriebene Node.js-Software.
Doch, alles, was Etsy macht, ist gut. Die haben das beste Etsy. Blog der Welt.
Ja, Etsy, das hatte
European...
Nee. Ach, das war sogar Statsy, was ich mir angeschaut habe. Das ist der Pen. Das habe ich ausprobiert.
Etsy ist so ein...
Ja, Etsy ist so ein...
Da eBay kann halt selber gebastelt.
Genau, da kannst du so Sachen verkaufen. Die haben da diesen Code-as-a-Craft-Blog, der echt super großartig ist.
Richtig.
Und die haben auch StatsD geschrieben, wo man halt mit dem Protokoll, was Felix so furchtbar findet,
genau, das ist einfach ein
Riesen. Einfach per UDP Daten hinschicken kann. Der tut das dann mit Graphite plotten. Also es ist quasi so ein Netzwerkaufsatz auf Graphite drauf.
Richtig, aber das ist ganz nett, weil du es für alles gibt schon Bibliotheken und du kannst es auch irgendwie per Curl machen, glaube ich, wenn du lustig bist. Oder nee, per irgendwas.
Per Netcat einfach.
Ja, irgendwie sowas. Genau, bedeutet, also ich habe es mir jetzt auch schon mal überlegt, ich habe ja auch so ein paar komische Software-Sachen laufen und ich habe da meine eigenen Statistikseiten halt irgendwie hingefrickelt. Aber prinzipiell ist es einfacher zu sagen, man installiert einen zentralen StatsD in der Firma. Der ist auch, glaube ich, ganz skalierbar und dann postest du einfach dein Zeug da extern hin. Das UDPs hast du auch nicht diesen Networking Roundtrip geraffelt, sondern der schießt da einfach hin und dann ist okay.
Ja, sind halt wie SNMP Traps.
Ja, genau. Und das ist eben ein bisschen angenehmer und integriert sich mit anderen Sachen und ist ganz nett, wenn du mal nur so Interesse halber einfach mal ein paar Sachen plotten willst, um mal festzustellen, wie schnell du denn normalerweise bist und so. Und du musst dann nicht deinen eigenen Plotcode schreiben, weil das ist schon ein bisschen nervig.
Ich sehe gerade, der hat auch kaum Abhängigkeiten zu anderen Node-Paketen, was irgendwie dann ganz okay ist. Da muss man nicht großartig viel rumfrickeln.
Ja, wenn es schon wieder die Version 1200.000 von Node wieder gibt, die neue. Ich habe gerade auch wieder eine neue bekommen, ich bin auf 6 und ein bisschen, glaube gerade.
Ja, ich habe ja, glaube ich, noch nie irgendein Node-Projekt zum Laufen gebracht, traurigerweise.
Ich weiß nicht. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich kann dir das mal zeigen.
Nee, wenn ich nicht zum Laufen kriege, also dann ist schon irgendwas falsch.
Ja, da gibt's noch die Standardsoftware, die man auch benutzen kann, aber nicht muss, weil sie auch ziemlich schmerzhaft ist. Will, das ist genau. MRTG, der Multi-Route Traffic Grapher.
Ewig alt,
benutzt auch RD-Tool, wird, glaube ich, auch nicht mehr großartig weiterentwickelt.
Gibt's noch für Netware?
Yes.
Yay. Ist in Perl geschrieben, was es auch nicht unbedingt besser macht.
Richtig.
Also ich würde da im Zweifelsfall auch eher Munin verwenden.
Ja. Aber hey, es ist, wenn es schon da ist.
Ja, okay, gut, für MRTG ist halt, das ist so eine Sache, die ist ja auch immer auf OpenWRT-Routern, glaube ich, installiert haben oder so.
Nee, auf OpenWRT-Routern, da gibt es zum Beispiel den Collect-D, den benutze ich, wenn ich sowas haben möchte. Und das ist eigentlich auch eine nette Software, die dann halt auch läuft, Plugins hat und die Plugins dann halt zu ihrem Monitoring-Server reporten und das scheint, also es funktioniert zumindest gut genug, dass es auf OpenWRT noch halbwegs performt. Damit kann man dann halt auch so plotten, wie viel Traffic man im Laufe von einem Monat hat.
Java-Plugins dafür. Ich finde die Idee, dass du in dieses kleine Ding eine JVM reinknallst und ein Plugin damit startest, das allein schon für JVM-Boot nämlich 5 Sekunden braucht, muss skalieren.
Ja, das ist irgendwie so, nee.
Das ist, wenn Leute in Java skripten wollen, weil sie denken, es ist schön.
Ja, aber
ich verstehe nicht, warum braucht man da was, wenn die einfach die Sachen ausführen könnten?
Ja, also da gibt's
Plugins. Also die haben kein Standard.io, sondern die nehmen ihren eigenen irgendwie Library-Kram dafür.
Ich habe das intern nicht so im Kopf, wie das funktioniert. Man kann aber über normale Unix-Sockets kommunizieren, man kann irgendwie Scripts ausführen und dann mit File.io arbeiten, man kann C-Plugins schreiben, man kann Perl-Plugins schreiben, man kann Java-Plugins schreiben.
Ja, okay, sobald man irgendwie Files ausführen
kann. Ja, es gibt halt wahrscheinlich noch eine vereinfachte Plugin-API, gegen die man linken kann oder die man importieren kann, aber man kann es halt auch über Unix-Sockets oder File.io machen.
Okay.
Das heißt, im Endeffekt kann man da alles machen, was man haben möchte. Und man muss halt nur eine gewisse Datenstruktur zurückliefern. Und die bieten halt Plugins für alles. Die bieten Plugins für irgendwie Curl und Memcached und NFS.
Und
ja, genau. Also ich meine, man könnte sich jetzt auch vorstellen, man hat irgendwie zum Beispiel einen Router, der hat vielleicht einen Serial Port, wo irgendwie noch Hardware dranhängt oder so. Das könnte man damit auch monitoren. Also,
das sieht genau richtig an.
Wenn man da so ein bisschen seinen Spieltrieb ausleben will, kann man das mal auf dem OpenWRT ausprobieren.
Das Problem ist halt, wenn man mit sowas anfängt, will man immer gleich alles haben, aber das funktioniert alles nicht. Und deswegen muss man sich zusammenreißen und erstmal überlegen, was braucht man eigentlich? Und dann merkt man, oh shit, das braucht man eigentlich überhaupt gar nicht.
Richtig.
Und lässt das und macht irgendwas Sinnvolles dafür.
Richtig. Also ich habe jetzt momentan auch auf meinem aktuellen Router kein OpenWRT mehr laufen, sondern Standardzeug tut gut genug.
Richtig. Was ich noch immer ganz wichtig finde, habe ich jetzt auch mal dazu gepackt, Log-Management. Weil im Normalfall reicht's ja auch nicht nur aus, benachrichtigt zu werden, wenn irgendwas kaputt ist. Sondern du würdest im Normalfall auch dann gern schauen, ob das denn schon öfter vorgekommen ist oder ob du irgendwelche Fehler in deinen Logdateien, also auf welchen Servern die auftreten, wenn du mehrere Server hast und sowas in der Art. Und da gibt es zwei Sachen. Also Splunk ist so, klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber ist irgendwie so eine Python-Software, die irgendwie richtig großes und mäßiges Webinterface hat. Wo du dich dann quasi so rein, also der sammelt dann quasi Syslog, die Syslog-Ausgaben von allen Servern und macht die zentral durchsuchbar. Du kannst dann irgendwie sagen, ah, interessant, mal schauen, welcher Server hier diesen PHP-Fehler hatte. Wobei Splunk irgendwie dann auch eine Lizenz hat, die irgendwie komisch ist und 1 Million Euro kostet. Und dann mein neuer Liebling, Greylog 2, die Überschrift auf der Seite, manage your logs in the dark and have lasers going and make it look like you're from space.
Das ist mal eine Ansage.
Das ist mal an. Bang und irgendwann waren auch noch Sharks irgendwie neulich noch da.
Sharks with lasers attached to
the. Genau, auf jeden Fall Greylog 2 ist auf Elasticsearch aufgesetzt, was es schon mal unendlich gut macht und super skalierbar.
Früher, glaube ich,
MongoDB
benutzt, genau. Jetzt nimmt Elasticsearch.
Richtig, weil sie halt mit Elasticsearch total die coolen Sachen machen können. Die haben ein super sexy Webinterface mit viel Pink drin oder so einem leichten rötlichen Zeug.
Also bei mir ist es eher rot.
Ja, nee,
obwohl, Magenta, also es geht so in so Magenta. Achso, dieses.
Oh, ja, es ist echte Webinterface. Ja. Sie haben einen Gorilla mit einem Partyhütchen als Logo.
Sehr gut.
Was auch, dem kann ich eigentlich nur, da bin ich nur dafür. Und der, ist eine ganz, ganz coole Sache. Also gerade wenn du unendlich viele Server hast und einfach mal schnell in deine Logs durchsuchen willst, ohne dass du jetzt irgendwie den Grab des Jahrhunderts loslässt und die irgendwie die alle SCPs, kannst du da echt coole Sachen mitmachen. Und es ist echt so eine schöne Sache, hat eine Live-Demo auf der Webseite irgendwie. Und ja, das Greylog 2. Also Logs auswerten, ganz, ganz große Geschichte.
Ich hätte da noch was, ich habe das noch nicht selber ausprobiert, aber ich finde es einfach super cool, weil das Projekt einfach das coolste Logo ever hat. Und zwar Logstash. Und das hat einfach einen Holzklotz, also einen Log, der einen Mustache, also eine Schnauze hat. Und das ist einfach das tollste Logo ever.
Centralized Log Storage, Indexing and Searching, ja. Da gab es neulich irgendwie, war der neulich irgendwie bei The Changelog oder so? Ich glaube ja.
Das kann sein.
Logstash, Changelog. Ich bin sicher.
Also der war vor kurzem irgendwann mal auf Hacker News und da ist es mir aufgefallen. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe einfach das Logo gesehen, fand es toll. Deshalb muss ich es jetzt auch mal erwähnen.
Webservices nur wegen dem Logo benutzen.
Das ist kein Webservice, das ist tatsächlich Open-Source-Software, die du dir selber installieren kannst.
Oder? Benutzt Ruby, benutzt Lucene, benutzt Elasticsearch.
Genau, benutzt ganz viel Pay. Ist unter Apache 2.0 lizenziert.
Also das Greylog ist auch, der Service in Java geschrieben, das Webinterface aber in Rails, so wie ich das in Erinnerung habe und benutzt dann Elastic, also lustige Dinge.
Ganz viele Libraries auf jeden Fall, die dann alle kaputt gehen können, wenn man sie installieren will.
Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir schließen mal dieses Monitoring-Thema ab.
Wir haben hier noch einen Punkt.
Kommen vom trockenen Teil der Sendung zum lustigen Teil der Sendung.
Was? Wir haben noch Monitoring as a Service.
Das können wir auch alles.
Nein. Monitors.txt haben wir vorhin angesprochen, aber die anderen haben wir noch nicht. Oh.
Na dann, Pingdom.
Genau, also Pingdom ist so ein einfacher Service, der hauptsächlich die Verfügbarkeit von einem Dienst abcheckt. Also der kann auch HTTP unter anderem, der kann einfach auch nur gucken, ob ein gewisser Host erreichbar ist. Und ist eigentlich ganz nett. Die haben auch einen coolen Blog, The Royal Pingdom. Da kann man irgendwie kostenlos einen Host monitoren, was ich momentan für RetinaCast mache. Und das funktioniert gut genug. Dann bekommt man auch am Ende vom Monat immer so eine Auswertung, wie oft denn, also was die durchschnittliche Reaktionszeit war und
das bekomme ich gar nicht,
wie viel Uptime man denn hatte und so. Wenn man einfach nur auf einfache Art und Weise seinen seine Webanwendung oder seinen Server überwachen will, ob er denn überhaupt mal da ist, ist Pingdom cool. Ansonsten gibt's auch noch natürlich die Geschichte Applikations-Performance-Monitoring. Und da gibt's New Relic, was irgendwie Adapter für alle möglichen Frameworks und Programmiersprachen hat.
Sieht auf jeden Fall super businessy aus.
Ja, also was man da machen kann, man kann
sich... zwei Business People da drunter.
Ja. Sorry. Genau. Einen weißen Amerikaner und einen Asian Guy.
Und einen Asian Guy. Ja. Also man kann da einfach Bibliotheken integrieren von denen in seiner Applikation und die hängen sich da rein und reporten dann quasi live Statistiken von deiner Applikation. Und bei denen kann man sich dann halt alle möglichen Graphen angucken und kann dann gucken, wie viel Zeit denn im Datenbank-Layer verbracht wird und wie viel Zeit im Controller der Applikation verbracht wird und wie viele User da gerade reinkommen und was alles Mögliche. Also die können einem alle möglichen Statistiken.
Also nicht nur das, sie machen auch mehr, also die haben jetzt, die fangen das an immer weiter auszubauen, die können seit neuestem auch so Real User Monitoring, wo du dann echt live sehen kannst, wie das bei dem User im Browser aussieht. Also dann klatschen sie wahrscheinlich so ein kleines JavaScript rein und sagen dann, hey, so lange hat was gedauert. Und sie bieten jetzt auch Server-Monitoring an, bedeutet, sie haben dann auch so einen Agenten, der dir quasi sagt, wie gestresst dein Server ist, CPU-mäßig und so weiter und so fort.
Genau, und die können dann auch noch deine Datenbank monitoren, können dann gucken, wie schnell gehen da die Queries durch, habe ich Slow-Queries, wenn ja, warum? Mhm. Und also wenn man da irgendwie das als Business irgendwie benutzen möchte und da keinen Stress haben möchte, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Wahl.
Und sie geben dir immer Sachen gratis. Bis neulich gab es noch so ein T-Shirt, wo Data Nerd drauf stand. Naja, bin echt anständig, also so grau mit so einer weißen, nur die weiße Schriftzug und eine anständige Font drauf, das war nett. Aktuell gibt's The Lean Startup, das Buch von Eric Ries, wo der so drüber redet, mach keine Sachen, weil du denkst, dass sie gut sind, sondern mess alles. Also wenn...
Genau.
Und das gibt's wohl, also wenn du da anmeldest und es dann auf deine Webseite deployst, dann geben die dir das Buch gratis.
New Relic. Genau.
Free stuff.
Was es hier auch noch gibt für Webapplikationen wäre BrowserMap. Das bietet Load-Testing und Website-Monitoring an und da kann man halt auch einfach beim Load-Testing einfach mal sagen, hey, ich möchte jetzt mal hier 500.000 User auf meine Webseite loslassen. Und dieses Monitoring checkt dann halt auch mit tatsächlich echten Browsern die Webseite, guckt, wie schnell irgendwelche Teile laden, kann auch gucken, wie denn Ajax oder irgendwelche Flash-Embeds oder sowas performen und dann kann man das irgendwie auch für ein paar Dollar pro Tag, $2 pro Tag, glaube ich, checken.
Richtig.
Oder irgendwie $50 im Monat. Ja. Ist alles nicht ganz billig, aber wenn man da irgendwie sein Geschäftsmodell drauf aufbaut, dann sollte man auf jeden Fall wissen...
Auf Monitoring solltest du dein Geschäftsmodell nicht aufbauen.
Nee, oder? Wenn man sein Geschäftsmodell auf eine Web-Applikation oder allgemein auf eine Applikation aufbaut und damit keinen Stress haben will, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie so einen Dienstleister benutzen, weil man möchte auf jeden Fall wissen, was in der Applikation los ist. Damit man da gegebenenfalls eingreifen kann oder auch wissen kann, wie denn die User sich verhalten und so.
Und wie skaliert. Weil genau. Also so Load-Tests Bullets machen. Du kannst ja auch, kannst zwar JUnit verwenden, aber das führt meist dazu, dass du dir versuchst, mit einem Löffel die Augen rauszuploppen, weil das einfach übel hässlich ist und total doof. Und deswegen gibt es so Services wie Blitz.io oder BrowserMob, die auch dir Load-Tests erlauben.
Genau.
Wo du dann also sagen kannst, hier ist mein Testsystem, bitte lass da mal 250 User gleichzeitig drauf losgehen und dann siehst du, ob dein Caching richtig funktioniert und ist halt nicht nur so auf einem Server irgendein Apache Bench oder Siege oder sowas die ja
genau ja in so einem Performance halt Monitoring werde ich auch demnächst mal was ansprechen, sobald es fertig ist. Ja.
So, der Flighty Boat, ja.
Ja, Blitz.io habe ich auch schon ausprobiert. Da kann man auch mal so, wenn man mal kurz ein paar User auf seine Webseite loslassen will und gucken will, wie die aus dem anderen Ende der Welt so reagiert. Mhm. Dann kann man das auch mit der kostenlosen Version von Blitz.io machen.
Richtig.
Da kann man sich dann Kontakt irgendwie einen Account schießen und dann tut das auch.
Gut.
Ja.
Dann jetzt zu den lustigen Sachen.
Die lustigen Sachen. Man sollte aufpassen, welche Links man in Google Groups copy-pastet. Nein, jetzt haben sie es gelöscht. Oh, nee. Oh, ja. Jetzt ist der Thread ist verschwunden. Wir können mal kurz erzählen, was passiert ist. Da hat jemand gesagt, oh, ich habe hier ein Problem beim Bauen vom WebKit und so sieht's aus. Und da war halt ein Link, der irgendwie aussah mit irgendwie
youporn.com,
irgendwie was. Anal Party, irgendwas.
Anal Party.
Ja. Der hat halt hart an die Mailingliste geschickt. Also, ich glaube nicht, dass das und so.
Ja, oh, gut waren dann auch die Kommentare. I think it's a backdoor.
It's It's a trap. Ich hab mal die gecachte Version hier jetzt reingetut.
Genau, mach das mal. Ja, was haben wir denn sonst noch?
Die
Amis mit 100 Dollar.
Das ist einfach super awesome.
Das habe ich mir auch gedacht, was zum Teufel soll das?
Sie haben ja, also im Amiland gibt es ja die TSA, die dich quasi befummeln.
Also die Transport Security Agency.
Die dich genau befummeln. Und harassen, wenn du halt Flugzeug fliegen willst. Und jetzt kannst du 100 Dollar bezahlen
und dann machst du sich einfach zu.
Ja, gut, wobei das ist für Leute, die schon einen Background-Check hinter sich haben, also von denen sie wissen, wer die sind. Und
trotzdem,
die können dann sich das
Ich finde das einfach super
aus. Da musst du deine Schuhe und deinen Gürtel nicht ausziehen. Ja, gut, aber ich meine, wenn du
und einen Background-Check hast. Du kannst dein Getränk mittrinken.
Ja, klar, ich meine, du bist ja gebackground-checkt. Die wissen ja dann, dass du nicht Terrorist bist, weil sie dich irgendwie mal durchleuchtet haben. Und du zahlst halt 100 Dollar für die Durchleuchtung.
Das ist einfach super, super dreist.
Ja, das ist schon
irgendwie so komisch. Also ich finde, das ist einfach so das maximale Dreistigkeit. So, oh shit, wir müssen irgendwie Geld verdienen. 100 Dollar.
Ja gut, aber ich denke, gerade für so, wenn du so ein Businessmensch bist und testen die Leute wieder die Feueralarme.
Ja, da ist irgendwie der Feuermelder ausgegangen.
Genau, aber wenn du so ein Businessmensch bist, ich denke, deine Firma
zahlt dir locker 100 Dollar. Ich denke, dann solltest du was nicht geben.
Aber warum denn? Ist doch, wenn du einen Background, du zahlst die für einen Background-Check.
Ja, ich weiß, ich verstehe das Ganze, aber warum in first place?
Achso, es macht keinen Sinn, ja, aber ich...
TSA macht schon keinen Sinn. Und dann so, oh ja, 100 Dollar, dann lassen wir dich in Ruhe, kein Problem.
Nee, 100 Dollar für den Background-Check. Und wenn du den Background-Check bestehst,
ja,
dann
natürlich.
Lassen sie dich
in Ruhe. Aber der Background-Check sagt ja nichts aus. Der sagt nur, dass du bisher nichts Böses gemacht hast.
Nee, die schauen dann wahrscheinlich auch, ob du irgendwelche Freunde in Libyen hast und so. Also ich nehme an, die machen also, das schon anständig. Die haben ja die Daten, die Amis.
Du meinst wie so eine Sicherheitsüberprüfung in Deutschland oder was?
Besser, weil sie halt die Daten haben.
Das ist, also egal was sie machen, das ist einfach unendliche Dreistigkeit und
selbst wenn, dann ist es einfach sehr, sehr fragwürdig, was die Daten aussagen.
Ich finde,
also es ist halt Rasterfahndung und so Geschichten, funktioniert ja momentan auch nicht mehr. Also
ich finde es einfach super unendlich dreist.
Ja, und das auf jeden Fall.
Das kann einfach nicht sein, dass die TSA so fuckers sind.
Ja.
Aber es ist so. Von daher ist es okay.
Ja, also wobei, quasi gibt's ja in Europa auch schon massig diese Global Entry Geschichten zum Beispiel, wo du einfach nur mit dem Perso vorbeigehst, weil sie dich schon mal gecheckt haben. Ja, da musst du nicht lang warten, sondern läufst einfach durch den Computer.
Sie sollen es einfach von vorne reinlassen. Ich habe das Gefühl, das bringt eh nichts. Großartig.
Genau, die Terroristen schießen uns eh alle ab.
Genau.
Scheiß drauf.
Also sie haben Raketenwerfer.
Statistisch
gesehen hast du genau das gleiche Risiko, von einem Nacktscanner Krebs zu bekommen, als von einem Terrorist irgendwie im Flugzeug ab in die Luft gesprengt zu werden. Also,
Ja, aber so ein bisschen körperliche Nähe am Flugplatz, das ist
so. Klar.
Ja.
Dann kann man gleich die Milben und Bakterien und so verteilen.
Sie könnten ja Freehugs verteilen, die könnten dich ja irgendwie umarmen.
Aber prinzipiell, wenn du schon mal irgendwie, wenn du nur so ein Layover hast, also wenn ich da irgendwie schon seit 10 Stunden im Flugzeug bin, dann freue ich mich doch halbwegs, dass ich mal die Schuhe ausziehen kann, einmal meine Gürtel ausziehen und dass mich dann einmal von oben bis unten schön durchmassiert. Also,
ich glaube, die massieren dich nicht durch.
Ja, ich glaube, man braucht auch die richtigen
Fetische
dazu. Die sagen dann, ich fasse ihn jetzt in den Schritt und du sagst dann, ja.
Ja, kein Problem.
Ich ihn auch.
Kein Problem. Ja, hat funktioniert.
Die Küche brennt. Okay, sehr schön. Das ist ja egal.
Genau.
Sie wollen eh nichts mehr essen.
Jedenfalls, what the fuck?
Richtig. Das sind lustige Leute.
Nächstes.
Lustige.
Gut, okay. Aber ich sind lustig. Lesen. Lesen.
Lesefu.
Was habt ihr gelesen? Lesefu. Marc, was hast du gelesen?
Ich habe Don't Use Bcrypt gelesen. Unter anderem. Da dachte ich immer so, hä? Weil normalerweise gibt es ja die Bcrypt-Polizei auf Hacker News. Bedeutet, wenn irgendjemand sagt, wir haben SHA-1 oder MD5 benutzt, um Passwörter zu hashen, dann kommt die Bcrypt-Polizei und sagt, nein,
ihr müsst Bcrypt benutzen.
Richtig, weil bei Bcrypt ist halt, also du kannst entweder SHA-1 irgendwie 500 Mal im Loop laufen lassen.
Aber warum nicht SHA-256?
Kannst du auch machen, aber das ist halt die Idee bei diesen ganzen Sharding-Dingern, da steht halt so in der Beschreibung, muss schnell auf ASIC implementiert werden können, genau. So wählen die aus.
Genau.
Bedeutet, du designst einen Hash, der schnell geknackt werden kann mit Rainbow Tables auf ASIC. Und deswegen nimmst du Bcrypt, was das einen eigenen kleinen Work-Faktor drin hat, bedeutet, der rödelt den Hash einfach hundertmal im Kreis rum und du musst das nicht selber machen, weil du hast ja keine Ahnung von Krypto, sondern das machen die Bcrypt-Leute für dich. Das Problem ist, dass Bcrypt so eine Sache ist, die noch gar nicht so genau angeschaut wurde. Also das existiert schon so eine Weile, aber da gibt es noch nicht so tiefe Security-Überlegungen wie zum Beispiel bei PBKDF2.
Gesundheit.
Genau, PBKDF2 ist zum Beispiel einer der von den RSA Labs schon mal kräftig durchgenommen wurde, die ja eigentlich schon eine Idee haben, was sie tun. Und der hat auch so einen Workfaktor, der anpassbar ist. Bedeutet, bevor du Bcrypt verwendest, verwende doch PBKDF2. Der wurde schon zumindest mal angeschaut und da kann man recht sicher davon ausgehen, dass der nicht die nächste Zeit so einfach irgendwie durch eine Side-Channel-Attacke geknackt würde.
Also um auf Ingos Frage zurückzukommen, das Problem bei den Hashes, die man schnell berechnen kann, ist, man kann sie halt auch schnell brute-forcen und aktuell sind halt so...
Zumindest wenn man unsichere Passwörter auch nimmt, ne? Dann
nee, das hat ja damit nichts zu tun.
Ja, aber da geht es nochmal wesentlich schneller, dafür gibt es ja dann schon
Rainbow-Tables. Ja. Aber Rainbow Tables bringen dir halt nichts, wenn du zum Beispiel Salts drin hast, aber die kriegst du halt trotzdem auch raus, wenn du einfach eine Grafikkarte hast oder ein FPGA, wo man das halt super schnell drauf berechnen kann.
Hm. Wenn du einfach hart genug rechnest.
Also genau. Gerade dieses Bitcoin-Zeug zum Beispiel ist halt auch Bitcoin benutzt SHA-1 oder
SHA-256? Ich glaube SHA-256.
Auf jeden Fall ist es halt, die haben das effizient, sehr effizient auf Grafikkarten implementiert schon und das funktioniert bei Bcrypt nicht so richtig gut. Gerade weil dieser Work-Faktor halt da drin ist und dann musst du das nicht selber machen. Gott, was weiß ich. Bedeutet, nicht MD5 und SHA-1 verwenden. Bcrypt ist okay, aber wenn du schon so weit bist und irgend sowas wie Bcrypt verwendest, dann kannst du auch dein PDF-2 verwenden.
Verlinkt das am besten mal.
Ja, ist ja der Blogpost, der darüber redet.
Achso, stimmt, verlinkt. Stimmt.
Und das fand ich ganz interessant.
Und sie haben Numbers, aber das sieht aber nicht besser aus.
Nee, da ist auch eher der Hintergrund, dass es im Grunde genauso gut wie Bcrypt ist, aber dafür schon hart angeguckt wurde, akademisch.
Aber hier, Bcrypt hat viel mehr Numbers.
Viel mehr Numbers?
Ja, guck mal, die einen haben hier 18.000 vom Kraken und das Bcrypt hat 130.000. Das ist doch viel besser.
Unglaublich.
Oder?
Achso, das wird... Estimated cost of hardware to crack a password within a year. Ja. Wobei, du kannst den Workfaktor ja anpassen, von daher ist es ziemlich...
Ja, das kannst du aber bei Bcrypt auch, oder?
Egal.
Ja,
ja genau. Nee, aber ja, okay. Es geht da echt nur darum, dass dieser PBKDF2 halt schon wirklich richtig gute Sicherheitsanalysen durchgestanden hat und Bcrypt weniger.
Okay.
Und deswegen, die sind gleich gut, im Sinne von, du hast einen Workfaktor, kannst du beides mal hochdrehen, ist eine nette Sache. Und also der Artikel redet da halt ein bisschen drüber, dass man da eventuell mal, zum Beispiel bei Triple Desk gab es Side-Channel-Attacken, die dann irgendwie den von 168 Bit-Keys auf 80 Bit effektiv runtergebrochen haben.
Ja.
Und die Chance, dass sowas mit PBKDF2 passiert, ist eben
weniger.
Geringer als bei Bcrypt.
Ja. Okay, aber jedenfalls, Bcrypt hat mehr Numbers, deswegen benutze ich das jetzt weiter. Mhm. Das hat hier fast das Zehnfache an Numbers. Also von daher.
Mehr Numbers.
Double Numbers, also zehnfach Numbers. Deswegen ja.
Oder du kannst halt dann auch zum Beispiel Ascript benutzen.
Ascript.
Das klingt lustig, weil das klingt wie eine Gruft für deinen Hintern. Ein Ascript.
Also das hat sogar noch mehr Numbers.
Wollt ihr so die Sendung nennen? Eine Gruft für deinen Hintern?
Ich bin für Ascript.
Ascript. Okay, ja. Flighty.
Was ganz anderes. Ich habe einen Blogpost von John McCutcheon. Würde ich den jetzt mal aussprechen. Der ist gar nicht so unbekannt. Der hat unter anderem iNotify für den Linux-Kernel implementiert. Mhm. Und er hat einen lustigen Blogpost geschrieben, wie man einen Websocket-Server implementiert. Und er erklärt da so ein bisschen, wie funktioniert der Handshake, wie funktioniert das Protokoll. Da sind auch so ein paar HTTP-Header und so Geschichten mit drin, wie denn da der Handshake funktioniert. Ein paar lustige Bilder, wie denn das Protokoll aufgebaut ist. Und gut, die Codebeispiele sind C++, aber das ist irgendwie, beschreibt auch nur die Datentypen, wie man die Nachrichten hin und her schickt und so, ist eigentlich nichts Großes. Und der erklärt da, wie er einen WebSocket-Server implementiert hat, der in seiner Game Engine integriert werden soll. Und der will dann quasi die Game Engine debuggen über einen Browser, indem er quasi den Debugger in JavaScript implementiert. Was ich ganz lustig finde eigentlich. Und also wenn man mal verstehen will, wie das Ganze funktioniert und wie das so aufgebaut ist, dann macht es doch durchaus Spaß, den Artikel zu lesen. So, soll ich gleich nochmal?
Ja, du bist ja quasi jetzt nächstes an.
Ja. Ich habe hier noch einen Meta-Pick quasi. Einfach sieben Ressourcen, die ein JavaScript-Entwickler kennen sollte. Da ist gleich irgendwie auf Platz 1 JavaScript Jabber, was ein Podcast ist, der auch unter anderem von den Leuten gemacht wird, die Ruby Rogues machen. Da unterhalten sie sich über JavaScript-Themen. Da ist unter anderem auch so der Mensch von Backbone.js dabei oder Yehuda Katz, den man unter anderem von Ember.js oder von Rails kennt. Dann The JavaScript Show mit Jason Seifer und Peter Cooper, auch super interessant. Dann das JavaScript Weekly Newsletter und noch viele andere super interessante Sachen. Und lohnt sich einfach mal darüber zu gucken, wenn man denn JavaScript lernen will oder in JavaScript besser werden will oder sich einfach dafür interessiert.
Richtig. So, ich rede mal über einen anderen Post, den ich mir durchgesehen habe. Deploying Elasticsearch with Chef Solo. Da hat jemand auf elasticsearch.org einen richtig schönen, großen, bunten Blogpost geschrieben, wie man denn einen Elasticsearch, was ja im Cluster gehalten werden kann, das Ganze, wie man das effizient automatisiert deployt. Und das ist halt mal eine recht lange Geschichte und es ist auch nicht, also es ist halbwegs einfach, aber nicht so einfach, das Ganze aufzusetzen. Aber wenn man das gemacht hat, siehst du mal, wie du quasi eine automatisierte Infrastruktur bereitstellst. Bedeutet, er zeigt dir hier so, hey, wir benutzen das jetzt mit Amazon EC2, so tun wir das einstellen, dass die sich alle automatisch finden, da haben wir Plugins für. Wir benutzen Chef, das ist so ähnlich wie Puppet, eine automatisierte Lösung, um Server zu provisionieren. Bedeutet, dass du so in Anführungszeichen Rezepte und sagst dann einfach nur, hey, Chef, das ist jetzt ein Elasticsearch Cluster Server und der geht dann das Rezept durch und macht sicher, dass da die entsprechenden Pakete installiert sind und keine Ahnung, lädt oder stellt irgendwelche Konfigurationsdateien anhand von irgendeiner Template-Sprache da rein und so weiter und so fort. Und wenn du das Ganze durch hast, dann hast du mal also von vorne bis hinten gesehen, wie du denn so eine automatisierte Infrastruktur eigentlich aufziehen kannst. Und wenn du dann lustig bist, dann kannst du dir deinen eigenen Elasticsearch Cluster aufsetzen. Und wenn du dann irgendwann zu wenig Kapazität hast, dann drückst du einfach mal in deinem Jenkins am besten irgendwie auf Play neben dem Job und dann hast du auf einmal einen neuen Server, ohne dass du irgendwas machen musst. Und es ist groß und bunt und mit Screenshots und gefällt mir. Das war Chef Solo und Elasticsearch.
Okay, ich habe noch was und zwar für Mac OS X eine Sammlung von D-Tray-Skripten, die man auf Mac OS X einsetzen kann. Also Mac OS X hat ja von Sun Solaris dieses D-Trace übernommen, was quasi so ein Framework ist, um sogenannte Probes im Kernel, in Applikationen, in allen möglichen Libraries zu platzieren. Und die können dann so Live-Daten zurückliefern. Und da gibt es jetzt mal eine Sammlung von irgendwie coolen Skripten, die man da benutzen kann, um zu sehen, was denn sein Mac OS X gerade macht. Also gibt es irgendwie IO-Snoop, dann sieht man quasi in Echtzeit, welcher Prozess gerade welche Datei anfasst. Und dann gibt's sowas wie IO Snoop und da gibt's einen IO Top, was quasi sowas ist wie Top, nur für IO Geschichten, was dann auf Prozess.
Ganz großes Kino IO Top.
Genau, aber dieses IO Top hier ist ein D-Trace implementiert. Mhm. Das zeigt dann quasi an auf Prozessebene, welcher Prozess gerade wie viel IO macht. Und das kann man sich mal alles durchgucken. Das ist echt interessant und auch immer wieder schön zu sehen, dass man da in Mac OS X auch doch ganz schön viel Möglichkeiten hat zu debuggen, wenn was schief geht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und darum dieser Artikel.
Wenn man auf Linux ist, würde man dann S-Trace benutzen.
Okay. Ja, wobei S-Trace, D-Trace ist noch um einiges mächtiger als
ja, es gibt S-Trace. Halt kein D-Trace für Linux, aber S-Trace, man kann es
gibt's, glaube ich, auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf FreeBSD, glaube ich. Ja, gut,
FreeBSD macht D-Trace gibt es, glaube ich, auch ein Fork für Linux-Zeugs.
Oder da war was in der Planung, ich bin da momentan auch nicht hundertprozentig sicher.
Egal, aber mit S-Trace kann man auch mal rumspielen, auch wenn es nicht ganz so
mächtig ist. Also genau. D-Trace gibt es auf jeden Fall auch für Linux einen Port.
Du bist sicher, dass der dann, also das...
Den müsstest du selber einkompilieren wahrscheinlich.
Genau, also da ist ja die Sache,
dass... Also hier steht, Solaris D-Trace ported to Linux as a loadable kernel module plus
userland... Dann ist der tainted wahrscheinlich.
Ja.
Utilities.
Vermutlich. Also das ist dann quasi ein Kernel-Modul, was dann da Hooks implementiert, um da diese D-Trace-Probes mit einzufügen. Okay, cool.
Also gibt's...
Jedenfalls kann man sich das auch mal angucken hier. Sollte man irgendwie auf Mac OS X oder auf Solaris oder so unterwegs sein...
Jo. Oder sich in sein Linux einkompilieren. Okay, dann zum Rumheulen.
Nicht einkompilieren.
Kernel-Module. Kernel-Modul laden, ja, whatever. Dann zum Rumheulen diese Woche. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und ihr wisst ja, meine Eltern ganz, ganz langsames Internet. Pfleidi hat so dasselbe Problem mit seinen Eltern.
Mein Internet bei meinen Eltern ist schneller als deins.
Minimal.
Oh, jetzt. Jetzt.
Also ich habe immerhin noch DSL 1000.
Ja, wir haben nur 400, DSL 400.
Ja. Gott.
Das ist schon Pain. Also ist hart. 300 noch irgendwas, dieses Light.
Da merkst du dann, dass deine gesamten Background-Services schon einfach mal die Leitung voll machen, ohne dass du überhaupt irgendwas tust wahrscheinlich.
Das ist schon brutal. Und es gibt ja dieses DSL RAM, also RAID Adaptive Mode, und die Telekom bietet das auch an, dass du dann halt, wenn du so eine ganz arschlahme Leitung hast, irgendwie auf DSL 2000 kommst, wenn er die Leitung gerade mal frisch ausgemessen hat und es funktioniert. Und wenn man in der Fritzbox nachguckt, sagt die Leitung auch, sie könnte theoretisch 2200. Und deswegen habe ich mal bei der Telekom angerufen und habe gesagt, ich hätte das gern, da ein bisschen mehr schnelles Internet und so, weil mein Vater jetzt auch so einen tollen neuen Flachbildfernseher hat, der auch ins Internet gehen kann und der unbedingt auch mal YouTube-Videos gucken wollte.
Nicht
und
mit, das, 400,
ja. Geht gar nicht, es ist einfach nur Pain. Und deswegen damals angerufen und ja, sie konnten es mir nicht schalten. Es ließ sich nicht auswählen in diesem komischen Interface, was die Telekom-Komikers da haben. Und das ist schon irgendwie gemein. Also es ist, er hat mir dann erklärt, ja, und wir wollen ja irgendwie Qualität und deswegen schalten wir es ab so und so viel dB, Rauschen da nicht.
Und in Wirklichkeit wollen sie dich nur anlügen.
Ja, wahrscheinlich. So, weil das, was er mir verkaufen wollte, war dann nämlich LTE.
LTE ist auch so.
LTE haben die.
Ja, ja.
Da, LTE gibt's schon.
2 Gigabyte das inklusive dann wahrscheinlich, oder?
10.
Ja, 10.
Und,
oh.
Und dann wird gedrosselt
auf. Dann dresseln sie dich auf diese Lite.
Auf Edge.
Aber auf wie Lite?
Ja, ja, 300 wieder.
Aber ich meine, dann bist du zumindest gedrosselt so schnell wie vorher.
Ja.
Das ist schon, ja. Ich find's awesome.
Aber und du musst 5 Euro im Monat mehr zahlen als vorher.
Oh, ja, gut, aber dafür bist du schneller. Ich kann sagen, mein Vater hat schon LTE. Fuck, ey.
Probier's, also ich hätte da Interesse an Erfahrungsberichten, sagen wir's mal so. Ja, möchtest mal also, ausprobieren, komm and go.
Der Familienrat muss noch tagen und das noch entscheiden, okay. Dann ich wäre ja auch dafür, das zu machen. Hm. Aber warum schalten die nicht einfach RAM? Das ist mir fuck egal, wenn das Internet 5-mal am Tag abbricht. Das ist egal. Hauptsache,
besonders
das ist
im Normalfall schneller. Sollten die Geräte das ja
abkönnen.
Abkönnen, ja. Also die machen ja normalerweise beim Sync, gehen sie ja jede Frequenz durch, ja, und schauen, genau. wie hoch denn da die Belastung ist. Und es kann sein, dass die schwankt, sollte eigentlich nicht so hart sein.
Ja, und selbst wenn er nur auf dem niedrigsten connected, ist es mir auch Bums, ja.
Richtig.
Wenn er dafür jeden dritten Tag mal DSL 2000 liefert, hey,
und glücklich. Ich mein, man sollte auch meinen, dass wenn die merken, dass irgendein Kanal nicht so gut ist, dass die den dann einfach lassen, dann bleibt es eben langsam, bis du mal einen kompletten Reset machst. Aber es ist auf jeden Fall besser als so.
Ja, dann haben wir noch noch versucht, so irgendwie so ein paar dB rauszuholen, indem wir nochmal die Kabel alle überprüft haben.
Ein bisschen dran geleckt.
Hast du die Kabel auch alle schön bergab gelegt, dass die Bits schneller flutschen und auf keinen Fall.
Aber die müssen auch wieder hoch. Du musst überlegen, was willst du eher haben?
Eher runter.
Eher upstream,
ja.
Oder?
Genau, da gab es früher nämlich so großartige Forentrolle, die dann einfach gesagt haben, ja, du darfst auf keinen Fall die Kabel in der Kurve legen, weil sonst fliegen die Bits da raus. Und
ja, die Elektronen. Ja. Denk doch an die Elektronen.
Nee, weil da waren schon noch ein paar Meter Kabel zwischen dem Punkt, wo das Internet ankommt, aus der Wand fällt und dem DSL-Modem, aber auch das hat dann irgendwie nur minimale Verbesserungen gebracht und da war ich einfach gefrustet an dem Wochenende.
Ja.
Ich gedacht, das muss doch.
Internet-Provider sind alle schon irgendwie komisch.
Weißt du, und statt mal irgendwie zu sagen, hey, ja, ist ja nett, dass ihr mir das sagt, dass ihr das nicht wollt, weil ihr mir lieber Qualität bieten wollt. Das ist mir scheißegal, ich will Geschwindigkeit, ihr Motherfucker.
Ja, das habe ich ja, gab's glaube ich heute oder gestern auch so einen lustigen Artikel, dass jetzt die Telekom sich vorbehält, bei diesen Fiber-to-Home-Anschlüssen auf 384 Kilobit zu drosseln.
Ja, genau. Stell
dir mal vor, du zahlst da irgendwie einen Haufen Geld, damit du da Glasfaser ins Haus hast.
Und dann hast du DSL Lite.
Ja, und dann hast du da irgendwie 100 Mbit down und irgendwie 50 up und so. Und wenn du dann irgendwie über, glaube 300 oder 400 Gigabyte Traffic kommst, dann hast du da
100
DSL Lite.
Gigabyte sogar schon.
Ich weiß es gar nicht.
Haben aber viele Anbieter. Also
ja, aber 100 Gigabyte ist nix.
Ja.
Also 100 Gigabyte bekommt niemand durch normales Surfen. Da musst du
ja, aber wenn ich mein Backup, ich mache mein Backup nach Hause.
Ja, oder, das macht niemand außer dir.
Oder du streamst.
Aber selbst ein Backup,
aber, nee, 100 ich meine,
Gigabyte Backup ist schon, also da musst du pro
Tag. Du hast halt irgendwie eine Setup-Box und guckst da HD-Filme drüber.
Ja.
Zum Beispiel.
Aber selbst mit HD-Filmen sind 100 Gigabyte immer noch eine ganze Menge.
Hallo,
musst du mal vorstellen, wie viele DVDs sind.
Wenn ich jeden Tag
Ja, aber HD-Filme sind ja 20 Gigabyte. HD-Gucke.
Ja, aber so eine Bitrate liefern sie dir ja nicht. Die sagen ja nur, das sei HD, aber die machen da
ja, also Zirkel-Codec wenn du, also wenn du tatsächlich das echte HD haben willst, ja, und du holst sie über andere Quellen, ja.
Ja, über andere Quellen.
Das ist doch
ja, ja.
quasi mit 5
aber Filmen das fertig. Du, ich glaube, die werden dir halt so 5 Megabit oder so geben als Bildqualität.
Ja, du musst halt auch überlegen, so es kann ja auch sein, dass das irgendwie so. Eine Familie ist, wo mehrere Personen im Haushalt leben und die dann alle irgendwann mal irgendwie Videos
gucken. Ja, aber ich sag mal so, die normalen, also Videos gucken, ja, aber selbst mit YouTube-Videos kriegst du ja, da kommst du vielleicht auf 25
in HD,
Gigabyte.
Wenn sechs Leute ständig HD-Videos auf YouTube gucken.
24 Stunden am Tag, dann können wir drüber reden.
Aber oh, nee, also man kommt da tatsächlich echt ja, schnell auf. 200-300 Gigabyte kommt echt schnell.
Ja, das ist halt voll der Scheiß einfach.
Also ich lade mir jede Menge Scheißdreck runter und ich habe schwer Probleme auf diese Größe zu kommen. Gucken, und selbst mit dem ganzen Internet-Videorekorder-Geschichten. Also Also es ist natürlich, aber selbst die YouTube-Video-Encoding ist das Höchste, was du da hast.
Du bist halt auch allein.
Ja, trotzdem, aber ich bin halt schon hart nerdy drauf und mach da ganz viel Zeug.
Ja gut,
Zeug.
Aber wenn du da irgendwie Full... Also ich meine, man kann auf YouTube ja Full HD gucken.
Ja, aber das Maximum, was YouTube dir bietet, sind 5 Mbit. Das ist das Härteste, was sie haben in der Auflösung 4000 mal 3000, was sie irgendwie wahrscheinlich bei einem Video haben oder so.
Ja, dann lass es mal eine Weile laufen.
Ja, aber es aber ist ja. halt, ja.
Ich find's trotzdem wenig. Ja. Scheiße.
So.
Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie bei LTE, wo sie dich nach 10 Gigabyte drosseln, aber es ist trotzdem irgendwie hart.
Mhm.
Ja, mal gucken. Also das aber wenn jemand bei der Telekom ist und uns zuhört, vielleicht können wir einen Deal aushalten. Ich hätte gern immer noch DSL-Rahmen.
Ja, also ich denke, man muss sich das halt auch immer mal überlegen. Das schaukelt sich halt auch so auf. Als ich früher mal einen DSL-Anschluss hatte, da hatte ich Probleme irgendwie oder da gab es eigentlich selten eine Situation, wo man mit mehreren Personen im Haushalt die Leitung ausgelastet hat. Und heute guckt man irgendwie ein bisschen, lässt ein bisschen YouTube im Hintergrund dudeln, macht nebenher noch ein paar andere Sachen und will im Internet surfen und plötzlich geht nichts mehr. Also die Dienste nehmen sich dann halt früher oder später halt auch mehr Bandbreite und ich finde das allgemein eine ziemlich schlechte Entscheidung, da zu drosseln, aber Flatrates zu versprechen.
Ja. Das ist ja eine Flatrate. Du zahlst nicht mehr.
Ja, ja, aber.
Das ist immer, das hat dieser Sascha Lobo ging mir neulich auf den Sack, dass der das gesagt hat. Der hat es getweetet so, ja, was ist denn, wenn die alle sagen, es ist eine Flatrate, aber dann ist es gar keine.
Ja, da steht,
Flatrate bedeutet, dass deine Kosten glatt bleiben. Ja, da steht nicht drin, dass die immer denselben
Moment, fucking Speed liefern. Moment, da steht aber drin, dass es keine Volumenbeschränkung gibt und wenn die dich wegdrosseln, ist es eine Volumenbeschränkung.
Nee, die sagen dann nicht.
Hat irgendwie letztens
du kannst Landgericht dein Volumen steigt, dass es dein Volumen steigt konstant. Also
konstant steigt das nicht mehr.
Doch, selbst das gedrosselt ist, steigt das konstant. Ah, es ist ja nicht, dass sie irgendwann sagen, du musst ab sofort mehr Geld zahlen
also
oder so.
Vorher steigt aber, es so und danach
aber
steigt es
trotzdem. Aber du kannst trotzdem
so.
Nicht mehr. Also, du bist beschränkt, was du bis zum Ende des Monats konsumieren kannst.
Das stimmt auf jeden Fall. Du bist beschränkt, aber dein Flatrate bezieht sich auf die Kosten und nicht darauf, dass deine Bandbreite irgendwie flach am Anschlag oben entlang zischt. Aber ja, also. Aber ich würde sagen, selbst mit, wenn sie mich ab 200 Gigabyte hätte ich gar kein Problem, mit 100 wäre vielleicht so ein bisschen eine Frage.
Also ich bin bei 200 Gigabyte mal nicht zufrieden, auf jeden Fall. Ich habe gerade geschaut.
Also ich würde allein aus Prinzip nicht zu dem Provider gehen.
Was machst du? Was habt ihr so? Wisst ihr, was ihr im Monat so habt?
Also ich hatte.
Also 60 Gigabyte ist locker drin.
Ja, ja, 60 ist locker drin, das Jahr.
Also bei mir.
100 wäre bei mir so ein bisschen, ja.
Also ich bin schon mal über 300 gekommen.
Also bei mir sind's viele
ich habe jetzt gerade ich komme
Terabyte nicht im letzten Jahr gewesen.
Ja,
also wirklich gut. viele Terabyte. Und ja, das ist
du dann ziehst schon, es dann halt ziehst es dann halt durch.
Das ist halt dann schon blöd.
Ja. Aber ich kann verstehen, dass die das so machen. Also die haben da Kosten, die müssen irgendwie ihre Bandbreite aufteilen, die müssen für jeden der so super irgendwie saugt wahrscheinlich irgendwie
ja, dann solltest,
mehr Netzwerkinfrastruktur.
Dann solltest du es halt auch so bewerben. Das Problem ist, das steht da irgendwie Flatrate, keine Volumenbegrenzung, sonst irgendwas. Und dann steht in den AGBs ganz klein, dass du irgendwie runtergedrosselt wirst. Und dann hast du schon einen Vertrag abgeschlossen und.
Ja, deswegen liest dir vorher durch, was du Vertrag machst. Aber es ist halt so, das ist immer die ganzen Leute, die irgendwie, Reddit ist da so ekelhaft schlimm, die sagen so, ja, und da kann ich gar nicht mit meinem 3G irgendwie BitTorrent laufen lassen und 600 Gigabyte pro Monat laden. Das ist ja, Leute, irgendjemand muss es zahlen. Es ist ja nicht so, dass die da Unmengen...
Also
die Gewinnmarge ist ja bei dem Zeug sehr gering, soweit ich weiß.
Also bei Mobilfunk kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, weil da die Netze momentan echt Probleme haben, mit den ganzen Smartphones hinterherzukommen. Und das kostet die auch ein Schweinegeld und so weiter. Aber bei den DSL-Anschlüssen...
Ja, die leider nicht.
Das verstehe ich. Also
so
teuer ist der Traffic dann auch nicht. Und
Es gibt ja auch enorm viele Leute, die einfach mal so eine super High-End-Flatrate bezahlen und dann kaum Traffic
verwenden. Genau, also das ist schon so ein Spiel. Und deswegen
das ist einfach eine Mischkalkulation und damit müssen sie einfach klarkommen.
Mhm. Aber es ist halt...
Also sehe ich so zumindest.
Ja. Und das ist halt, sie versuchen dann halt zu deckeln bei den Leuten, die echt 90% mehr verwenden als der Durchschnitt, was wir wahrscheinlich sein werden. Ich meine, wenn da irgendjemand mal auf ein bisschen YouTube und, keine Ahnung, ein bisschen Facebook ist, dann verbraucht der eben seine 10 Gigabyte im Monat, wenn es hochkommt oder so. Und dann kommen wir da an und sagen so, bam, 300 Gigabyte. Und ist so,
ja, ich meine, ich sehe das ja jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin. Die haben da so einen OpenWRT-Router in der Gegend rumstehen, da läuft ein StatsD und da kann man an den Traffic-Statistiken ablesen, wann ich da war.
Ja, also, ja klar, das kannst du bei meinen Eltern auch, wenn die Kinder zu Hause sind, das siehst du.
Ja, ich meine,
vorher waren es so irgendwie 500 MB im Monat und dann sind es halt auch locker mal, obwohl die Leitung ja so langsam ist, auch mal ein Gigabyte.
Ja, also nee, ich meine, bei meinen Eltern, da wohnen auch noch meine beiden Schwestern, aber da kommt halt trotzdem nicht so viel Traffic zusammen, wie wenn jetzt ich mal da bin und dann irgendwie, keine Ahnung.
Ja, wir sind halt immer
deswegen hassen die uns wahrscheinlich auch. Also die werden, ich weiß gar nicht, ob die mit uns machen eher Verluste als Gewinne.
Ja, aber es wird in Zukunft immer so sein. Ich meine, die nächsten Generationen, die werden immer mehr davon benutzen. Also
ich meine, das ist eine Kosten-Nutzen-Sache. Ich meine, die können sich nicht irgendwie das Geld irgendwie aus dem Arsch saugen. Es ist eben die Sache, die Leute wollen das zwar, ja, aber es ist wirtschaftlich schlecht machbar, das Ganze noch mit Gewinn zu vereinen. Deswegen finde ich auch, dass man sowas gar nicht als gewinnorientierte Geschichte machen soll.
Ja, los, also. Die Telekom wieder verstaatlichen.
Ja, finde ich super. Dann kriegt ihr ein Gigabit und es ist egal, wie viel es kostet, weil...
Genau, also
Infrastruktur,
also,
super.
Also so Infrastruktursachen wäre ich sofort dabei, das wieder zu verstaatlichen. Weil wenn man dann sagt, okay, das muss jetzt nicht gewinnorientiert sein, das muss einfach nur funktionieren, das ist ein Grundrecht, dass jeder einen Internetanschluss hat, dann
wäre ich genauso sofort dafür. Genauso wie die Stromnetze. Wer kam auf die bescheuerte Idee, die Stromnetze zu privatisieren?
Ja gut, es ist ja es gibt ja immer noch die Unterteilung zwischen der Kerl, der das Stromzeug verkauft und der das Netz betreibt. Ja. Und der das Netz betreibt, kriegt ja sogar staatliche...
Das waren bis vor kurzem dieselben.
Ja, natürlich, aber der das Netz betreibt, kriegt halt vom Staat dafür irgend so
einen festen... Ja, okay, man muss halt auch dazu sagen, ein Großteil Teil der Aktien von der Telekom hält auch immer noch der Bund. Also,
naja, klar.
Die profitieren
die Bahn,
da ja auch groß.
Die Bahn hat auch die ganzen Netze. Auch,
ich glaube, keiner profitiert von den Telekom-Aktien. Also der Bund, der die hält.
Ja, okay.
So stimmt, gut. Ich habe in meinen Telekom-Aktien auch so ein bisschen Verlust gemacht.
Ja,
aber
ich bin auch so gerade auf Null. So, aber
ja, obwohl, wenn man die Dividende jedes Mal mit anrechnen würde, wäre...
Ja.
Egal, okay, ja. HTTP 700, nee, 207.
Geht mir so tierisch auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, wer da geschlafen hat, aber es gibt den HTTP-Code 207. Weiß das jemand von euch auswendig, was es ist?
Nee. Das ist ein WebDAV. Ich habe gerade in der Wikipedia nachgeguckt. Ja. Das ist ein WebDAV-Gedöns, was XML erwartet.
Es ist total gut, ne? Das ist ein HTTP-Code. Und du denkst dir so, ja, das waren eigentlich normale Menschen, die intelligent Sachen sagen. Und HTTP 207 ist Multistatus. WebDAV hat so die Geschichte, wir haben einen Statuscode, der für mehrere Statuscodes steht.
Multistatus.
Und wie machen wir das? Wir schicken ein XML-Dokument. Die haben tatsächlich einen Standard gemacht, der sagt, das ist ein Code, da sind irgendwie mehrere Sachen passiert und wir packen es in XML und du musst es verarbeiten.
Wobei man muss halt dazu sagen, das ist eine Erweiterung, die aus WebDAV kommt, aber es ist trotzdem irgendwie komisch.
Mir ist das ganz sauer aufgestoßen, als ich das gesehen habe. Das habe ich bei dem Debuggen mit den Polaris-Mail-Leuten, hat der dann auch, ich so, ja, was sagt er so, aber dann, ja, der gibt mir ein 207 zurück. Und ich so, fucking 207?
Das hat sich
200 ist ja prinzipiell gut, aber was ist denn 7? Nachgeschaut, so, ja, super, the message body that follows is an XML message and can contain a number of separate response codes, depending on how many sub-requests were made.
Es ist nicht Success, sondern es ist einfach eine Lüge, weil es könnte alles sein.
Das ist
einfach super dreist.
Ich glaube, das könnte auch sein, dass alle einfach ein XML-Batzen voller 404er einfach mal dem 200er zurückliefern und sagen, hier,
207 ist irgendwie gut, Status,
aber irgendwas.
Ja. Irgendwie gut, also sieht irgendwie gut aus, aber außer diese ganzen 400er.
Richtig. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir haben alles ausgehört, was sie gesagt haben. Die schlechte, alles ist gecrashed.
Ja. Die gute ist, wir haben jetzt so ein 207er zurückbekommen. Die schlechte ist, dass sie nicht so
gut. Richtig, das ist so, wenn dir der Arzt einen Lolli vor der Diagnose gibt. Gucken Sie mal, Lolli
und Krebs.
Och nee.
Nicht schon wieder.
Shit. Also HTTP ist ja an sich eigentlich ein cooles Protokoll. Mein Lieblingscode ist übrigens 418.
418, das ist I'm a Teapot, oder?
I'm a Teapot, genau. Das ist
Payment required ist super.
Ja, 418 ist Teil vom HTCPCP, das Hypertext Coffee Pot Control Protocol.
Mhm.
Ja. Damit kannst du deine Kaffeemaschine über HTTP steuern.
verstehe ich gar nicht, warum man das machen sollte, wenn man auch einfach Rest nehmen kann. Obwohl, da geht's ja dann auch quasi.
Das ist halt jetzt einfach mal ein ganz, ganz cooles Protokoll.
Ja, stimmt. Nee, das ist ja, wenn du das in REST implementierst, wenn du aus Versehen dann auf einem T-Pod rauskommst, kann der ja sagen, 418, ich bin T-Pod.
Sorry, ich habe da so einen Webcrawler, der übrigens T-Pods erkennt. Ich schaue jetzt gerade mal, wie viele T-Pods es
sind. Und?
Drei Stück.
Drei T-Pods.
Drei T-Pods.
Laufen sehr gut.
Kurgan.org, wired-host.com und mail.playtech.co.nz.
Sehr gut.
Um mal einfach mal Domains rauszuwerfen, die sagen, das sind T-Pod wären.
Wir haben hier einen T-Pod.
Ja, finde ich gut. Kurgan.org gibt dir sogar die komplette, hat Mod T-Pod übrigens laufen auf Apache.
Die kann man immer gebrauchen.
Kurgan.org. Das heißt, er gibt dir die kompletten Server-Tokens.
Hier steht eine Internetseite des Configs.
Ich sehe schon, ja.
Benutzer Web 29 auf
Bayern. Du musst es mal verlinken, Kurgan. Mindestens einen davon.
Kurgan mit U.
C-U-R-G-A.
Weil Kurgan ist doch ins Piraten.
Ja, nein, jetzt schon. Zu spät. Jetzt habe ich schon in mein Internet gegeben.
Sein Internet.
Ich tue mal die Liste mit HTTP-Codes verlinken.
Freddy, so, iMessage-Chatrooms, dein Schmerz.
Ich tippe gerade noch.
Dann erzähle ich was über Riplock. Ich bin ein bisschen, ich habe schon lange keine DVDs mehr gerippt, weil das ja illegal wäre, wenn ich Kopierschütze umgehe.
Und wenn du effektive Kopierschütze umgehst.
Effektiv, sagen sie echt?
Ja. Steht drin. Es gab ja kein Urteil dazu. Die Frage ist, was effektiv ist.
Die Frage ist, ob sowas wie CSS, was schon lange gebrochen ist, auch effektiv ist.
Genau, auf jeden Fall gibt es sowas, das heißt Riplock.
Ich sag's nur dazu. Es gibt kein Urteil dazu.
Ja, in den USA schon, da ist der DMCA und das ist definitiv verboten. Hier in Deutschland ist es so, kann man sich drüber
Anyways.
Ja. Richtig, der Riplock ist irgendwie total komisch. Das ist ein Firmware-Feature, das wohl manche Laufwerke haben, die einfach dein Laufwerk unterdrosseln auf 2- oder 4-fache Geschwindigkeit, obwohl es 8- oder 16-fach könnte.
Und aber das ist nur bei super alten Dingern, oder?
Es haben wohl irgendwie einige Light-On
2005, Geschichte, das ist gar nicht so.
Die nennen das Riplock-Feature übrigens Smart X. Smart, weil keine Ahnung
smart.
Warum.
Alles ist smart.
Richtig.
Ganz einfach.
Richtig.
Alles ist smart und dann ist
das
Smart X.
Auf jeden Fall macht es das dann sehr, 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 sehr unschön, da eine DVD mitzurippen. Und es ist eine sehr komische Sache.
Aber hier beim Lightout kannst du einfach den Eject-Button 3 Sekunden drücken.
Ja, sie haben das irgendwie eingebaut, dann haben sie wahrscheinlich von irgendeinem Menschen Geld bekommen und dann haben sie gesagt, nee, da kannst du auch draufdrücken, dann geht's wieder. Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass die so krasse Sachen machen. Echt, dass die den Scheiß...
Interessant. Ich find's ja super bei Verlinkung, see also is quiet PC.
Richtig.
Weil witzig, dass dein CD-ROM-Laufwerk so langsam ist. So laut ist, sorry.
Ja.
Ja. Ich habe ja auch mal die HTTP-418-Katze verlinkt.
Sehr schön. Ein mit T-Pod.
Ja. Genau. iMessage-Chatrooms. Also es gibt ja mittlerweile auf Mac auch diese Messages-Applikation und dieses iMessage auf den iOS-Geräten. Mhm. Was ja eigentlich ganz nett ist, weil man kann da halt so wie SMS, früher kann man da irgendwie in der Gegend rumchatten und es kostet nichts, weil das wird halt einfach alles über deine laufende TCP-Verbindung gepusht. Was ja ganz nett ist. Und darüber kann man auch Chatrooms machen. Man kann da einfach sagen, ich habe jetzt hier diesen Chat mit mehreren Leuten und dann bekommen die das alle und man kann da quasi so mobil in der Gegend rumchatten und es gibt mittlerweile halt auch mit diesen Messages einen Desktop-Client, der das spricht. So. Ich habe das jetzt mal mit ein paar Freunden ausprobiert für eine Weile, so die letzten anderthalb Wochen. Und es funktioniert einfach mal sehr, sehr schlecht. Was da tatsächlich passiert ist, wir sind 4 Leute und je nachdem, welche Person gerade auf welchem Gerät geschrieben hat, gingen dann bei bestimmten Leuten neue Chatrooms auf. Das heißt, jemand hat eine Frage gestellt, ein anderer hat darauf geantwortet und bei anderen war es plötzlich als komplett neuer Chatroom im Chat-Client oder auf dem iOS-Device.
Hatten wir schon erwähnt, dass Apple und Webservice einfach nicht zusammengeht heute?
Ja, also. Ich habe rausgefunden, an was es liegt. Und ich habe auch...
Und was war's? Du hast es falsch gehalten, oder?
Nee, festgehalten, Alter, der Game.
Das ist einfach super beschissen implementiert. Also die Sache...
Ach was!
Die Sache ist folgende. Man kann in diesen Clients oder in deinem iPhone oder iPad konfigurieren, auf welchen iMessage-Accounts man Nachrichten empfängt. Man kann mehrere definieren, aber man kann eine Standard-Caller-ID definieren, mit der die standardmäßig abgesendet werden.
So, und jetzt war das Problem, dass alle mehrere Accounts eingetragen haben. Einmal ihre Apple-ID, einmal also die E-Mail-Adresse, einmal ihre Telefonnummer oder mehrere Apple-IDs. Und je nachdem, auf welchem Gerät sie was konfiguriert hatten,
kam... Warum hat man mehrere Apple-IDs? Macht ja gar keinen Sinn.
Es gibt Leute, die haben das.
Ich habe einen deutschen Account, einen UK-Account, einen amerikanischen aber Account.
Aber sollte doch alles zusammen sein.
Nee, weil sie halt die US-Content-Sachen in Deutschland nicht vertreiben dürfen. Deswegen brauche ich da einen US-Account für.
Das sollte alles einfach funktionieren. Ja, darum will ich mich
genau, dann hat man halt auch noch das Problem, dass richtig. Man...
Ja, warum benutzt ihr nicht einfach Jabba? Scheiß drauf.
Weil das Jabba nicht standardmäßig gepusht wird.
Jabba ist aber gut genug, oder?
Dann Google...
Nee, das Talk ist halt jeder Idiot, der dieses Ding iPhone hat, hat dann automatisch iMessage, wenn du es auch hast. Bedeutet, genau. Der schickt keine SMS mehr und alle...
Und das geht halt alles über die Standard SMS-Applikationen.
Wenn es funktionieren würde, es funktioniert nicht. Gut.
Doch, es funktioniert ja bestimmt irgendwie.
Doch mal den Flight der Fix reden. Der Fix ist, also ein weiteres Problem ist, man kann ja da als Absender auch seine Telefonnummer, also seine Handynummer angeben, aber das kann man zum Beispiel nicht auf einem iPad, weil mit dem iPad kann man ja nicht telefonieren. Und man kann es auch nicht auf dem Desktop-Client machen, weil der Desktop-Client hat ja auch keine SIM-Karte. So, der Fix für die ganze Sache ist, jeder der Gruppe, die miteinander chatten will, stellt standardmäßig als Caller-ID die gleiche Apple-ID, also die gleiche E-Mail-Adresse ein, so dass jeder immer auf jedem Gerät mit derselben Caller-ID die Nachricht abschickt und dann bleiben die Chatrooms auch beieinander. Das ist alles so ein bisschen, aber es funktioniert gut genug. Ja. So viel dazu.
Wow. Dann zu besseren Seiten des Lebens. Pix.
Richtig. Nee, ich will noch eins nur ganz kurz sagen. Best Buy akzeptiert keine internationalen Kreditkarten mehr, die schnallen.
Wer?
Best Buy. Best Buy, dieser große US-Elektronikkonzern, da habe ich mir immer mein iTunes-Guthaben gekauft für meinen US-Account, weil den mag ich eigentlich ganz, ganz sehr. Und die hatten da Digital Delivery, bedeutet, die haben den iTunes-Code per E-Mail geschickt. Und es ging bisher immer so, hey, internationale Kunden, gebt doch die Adresse in Texas an, ist okay. Könnt ihr kaufen, ging super. Und jetzt habe ich gerade zweimal versucht und beides Mal haben sie gesagt, wir mussten leider eine Order canceln, weil wir dürfen keine internationalen Kreditkarten mehr nehmen. Jetzt muss ich irgendwie, wenn ich in den USA bin, mir so eine fucking Prepaid-Kreditkarte irgendwo
ganz bohren. Viele, ja,
kannst du.
Ach, wie nervig. Auf jeden Fall, ich suche noch eine Möglichkeit, das war super, das ging, aber jetzt geht's nicht mehr und ich suche noch eine Möglichkeit, wie ich einfach an an US-iTunes-Codes komme. Und dafür zahlen. Es gab so ein paar Bitcoin-Sachen, aber die haben immer $2 draufgeschlagen, was mich genervt hat. Und
hast du keine Freunde dort?
Doch, aber ich will die auch nicht die ganze Zeit nerven. Kann ich mal machen, aber dann muss ich mir per PayPal Geld schicken. Und ich würde es gerne halt selber machen. Aber ansonsten frage ich nachher eine meiner zahlreichen Kollegen, die mir sichere Kreditkarte gerne zur Verfügung stellen.
Klar, für iTunes Guthaben auf jeden Fall. Immer. Für sehr immer.
Gut. Sehr, klar. Sehr so, gut.
Ingo.
Genau, ich wollte mal Mumble picken. Das ist so ein Open Source VoIP Teilchen.
Also ist im Endeffekt sowas wie TeamSpeak, wenn man das noch kennt,
ja,
nur Open Source.
Oder Skype, bloß halt nicht
mit einer Serverkomponente, also eher wie TeamSpeak.
Ja, genau. Du musst den Server oder kannst den Server bei dir installieren oder man sucht sich einen von den vielen Freien, die es da rumgibt, öffentlichen.
Muss man übrigens wissen, der Server heißt nicht Mumble Server oder so, sondern der heißt Murmur.
Ja, aber bei Debian ist er unter Mumble-Server gelistet und wenn du den selber bauen willst, musst du auch Mumble runterladen, musst dann in den Config-Optionen setzen, du willst nur den Server bitte gebaut haben. Ja.
Okay.
Funktioniert gut und das Tolle ist halt, man kann aufnehmen und wir haben das jetzt bei Radio Tux wieder für eine Session benutzt, wo wir jeder nimmt bei sich halt diesen Mumble-Chat auf und Mumble kann halt auch das für jeden eine eigene Spur packen, also man kann sagen Aufnahme und dann jeder, der spricht, kriegt eine eigene Spur und sich selber wird man als Recorder aufgenommen und das ist nicht so, wie es über die Leitung geht, sondern so, wie es vom Mikrofon kommt. Das heißt also, wenn man Double Ender macht, jeder nimmt sich auf, hat man am Ende zumindest drei gute Spuren und kann die wenn man die Aufnahme von den anderen Leuten kriegt, kann man auch eine richtig gute Aufnahme machen, so als würden die Leute wirklich zusammensitzen und hat nicht das Blöde, was über die Leitung gegangen ist.
Was mir da so ein bisschen fehlen würde, also wir sind bei RetinaCast auch gerade ein bisschen im Überlegen, ob wir da mal eine Live-Sendung über das Internet produzieren, was halt cool wäre, wenn da noch ein Videofeed mit dabei wäre, dass man zumindest sieht, was die anderen so machen. damit man sich nicht ständig gegenseitig ins Wort fällt. Weil das ist halt schon so ein bisschen ein Problem über das Internet, weil dass man einfach nicht sieht, wer denn gerade was sagen will oder so.
Gut, ja, da gibt es ja normalerweise bei diesen Chat-Clients oft dieses Handhochzeichen. Das, denke ich, wäre ganz interessant, wenn du gerade so ein Podcast, dann bist du sicher, dass nur einer...
Du kannst nebenbei chatten oder du siehst ja auch, wenn Push-to-Talk ist, wenn jemand schon mal auf die Push-to-Talk-Taste drückt und was sagen so, will, sieht man es oder blinkt oder sowas. Also, ich will... ja, klar, Video, wenn man sich zuwinken kann oder so, wäre es halt nochmal schöner, aber...
Kann man sich auch nebeneinander setzen dann.
Ja, aber
manchmal
ist, wenn
funktioniert
einer
das logistisch halt nicht.
Hawaii sitzt, einer in Südafrika, einer in Deutschland und einer in Argentinien.
Genau, ich glaub, denk mal drüber nach, ich bin bald 2 Monate in den USA, ja. Da müssen wir...
Reden. Müssen wir uns das überlegen.
Reden. Da müssen wir reden. Wir schneiden dich einfach dazu, deine Kommentare.
Richtig, ich gebe euch mal so ein paar Dosenkommentare.
Nee, das wir machen so, wir nehmen einfach die komplette Sendung auf. Und du kannst
und lass Lücken!
Marc, Arsch. Sehr schön.
Du kannst dann irgendwo was dazu sagen, wir schneiden das dann dazu, aber wir halt antworten halt nicht
auf. Vielleicht könnt ihr so ein Soundboard von mir machen, wo ich irgendwelche Unflätigkeiten von mir gebe.
Doch, da haben wir auf jeden Fall genug gesammelt jetzt schon in der letzten Zeit.
Da gibt es bestimmt was.
Ja. Das Binärgewitter-Soundboard hört sich auf jeden Fall richtig an. Wenn das ein...
Moment, noch was zu Mumble. Mumble, es gibt auch Android- und iOS-Clients für das Ding. Das heißt also, du kannst auch mit deinem iOS, Smartphone, echt? Ja, seit kurzem, auf einen Mumble-Server connecten und daran teilnehmen. Und
wobei ich dazu sagen muss, wir hatten da mal so eine Konferenz, da war einer mit einem Android-Telefon mit drin und da hat einfach nichts funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser ist, aber...
Gut, ja. Vielleicht hat er es falsch gehalten.
Whatever.
Das Android-Telefon
also,
wahrscheinlich,
ja. Einzige Möglichkeit. Gibt's auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Oder man muss es halt doch über Skype machen. Da funktioniert Skype und Telefon eigentlich sehr gut.
Ja.
Also bei meinen Tests bisher. Mumble habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich habe bloß gesehen, es gibt diese Clients und fand das sehr gut.
Wie ist denn das bei Mumble mittlerweile mit dem Echo-Canceling? Also Skype kann das ja echt gut. Da kann man tatsächlich auch so irgendwie, ich habe mir ein Mikro und ich habe die Lautsprecher an und ich rede miteinander. Das passiert relativ selten, dass es da tatsächlich Feedback-Loops oder sonst irgendwas gibt, die einem komplett die Verbindung zerschießen.
Das kann
bei Mumble war es bis jetzt mein Experiment nicht mehr so, dass es dann halt, dass man da tatsächlich ein Headset oder sowas einsetzen musste, weil sonst hat man da ganz böses Feedback bekommen.
Ja, also wir hatten auch alle Headsets auf die letzten Male.
Okay.
Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber ich glaube, das haben die nicht drin.
Mhm.
Also wär mir jetzt neu, dass das drin wäre.
Okay.
Ja, dann next. Git.
Nein, ich wurde übersprungen.
Ach so.
Dreist.
Ich habe das ein bisschen verteilt.
Ja, aber jetzt, aber wir haben es trotzdem übersprungen.
Ach so, genau, du wolltest
ja, du
noch
wolltest was sagen.
Ah,
genau.
Ja, stimmt.
Und zwar, Vitautas Mineral Water. It's Earth Juice.
Das hört sich gut an.
Und es ist, wenn man Powerthirst kennt, dann...
Science Energy.
Genau, und das ist mit dem Mineral Water, was irgendwo aus der Ukraine kommt oder so. Und ich finde, das klingt Video ist super awesome und man muss es sich anschauen mit Ton, weil da macht es noch viel weniger Sinn.
Genau,
und es ist super gut. Powerthirst ist quasi wahrscheinlich inspiriert davon. Wahrscheinlich.
Und was man halt auch noch vielleicht kennt, ist Brando,
genau.
Idiocracy hieß der Film. Genau.
It's got electrolyte. It's got what plants crave.
Genau. Don't drink water, because water's from the toilet.
Ja, außer es ist Vitautas Mineral Water.
Ja, dann auf jeden Fall.
It's Earth Juice.
Genau, ich habe hier noch so ein kleines Tool, was ich so mittlerweile ab und zu mal einsetze, was ganz cool ist. Und zwar GitX in Klammer L. Also es ist ein Klon von GitX, was so ein Git-Client für Mac OS X ist, so ein grafischer. Was der eigentlich ganz schön macht, ist so die ganzen Änderungen darstellen und so weiter. Und ich benutze es einfach nur nicht, um zu committen und auch nicht, um irgendwelche Sachen auszuchecken oder so, sondern einfach nur, wenn ich mal gucken will, was in der letzten Zeit gemacht wurde. Dann ist es einfach schöner, wenn man dann einen grafischen Client zu hat, wo man einfach die Commits durchspringen kann und dann gleich ein Syntax gehighlightetes Diff angezeigt bekommt und so weiter.
It's so beautiful.
Und dieses GitXL ist so momentan der Fork von GitX, der noch am ehesten weiterentwickelt wird. Und der funktioniert eigentlich gut. Ja.
Ausgezeichnet.
Also wenn man Mac OS X benutzt und irgendwie Git und da vielleicht einen grafischen Client oder einfach mal was haben möchte, um Commits zu browsen, dann taugt das echt gut. bevor man da irgendwie Git-K oder so benutzt, was dann wieder ein X-Server startet und irgendwie, ja.
Wenn man halt einen am Laufen hat, dann geht das schon.
Ja klar, aber auf Mac OS X ist es halt immer wieder ein extra Programm, was dann einen X-Server startet und so. Möchte man ja auch nicht unbedingt haben.
Ja, okay.
Cool. Das sieht, was ist denn von der Farbe, Mark?
Oh, ich bin gerade dabei, mir US-Kreditkarten zu kaufen.
Wo denn? Welche kaufst du dir?
Buyfrompowerseller.com ist eine ganz komische Domain, aber da gibt es so Prepaid-Karten und auch Codes. Genau, was habe ich denn gesagt? Baikal. Genau, der Baikal. Zwar habe ich ja, war ich auf dem E-Mail-Trip und war dann auch auf diesem ganzen Sync-Trip. Und die sind alle ein bisschen Pain, so die ganzen WebDAV, CalDAV und CartDAV-Geschichten. Und dieser Baikal sieht für mich zumindest nett aus. Er ist auf GitHub, er hat eine Markdown-File, bedeutet, es kann gar nicht so schlecht sein. Er hat einen extra Punkt über dem I, was es sehr, sehr, sehr lustig, gut macht.
Der hat so ein I mit zwei Punkten obendrauf.
Richtig.
Was ist das für ein Buchstabe, von welchem Land?
Da, wo das der Baikalsee wahrscheinlich liegt. Keine Ahnung, Jerome Schneider hat es geschrieben, aber ja. Genau, auf jeden Fall, Baikal
hat auch solche super Dinger über seinem Namen.
Ja, der ist aber Franzose. Nee,
also, der,
ist egal,
das könnte russisch sein.
Oder ja, so. Russisch, mongolisch, ja. Und sowas. Auf jeden Fall, Baikal ist so ein CalDAV- und CartDAV-Server. Ganz andere
Buchstaben.
Ja, aber vielleicht hat er
das aber der Baikal auch.
Vielleicht fand er nur das I gut.
Ja, auf jeden Fall.
Skip.
PHP 5.2, also eine halbwegs neue PHP-Geschichte mit SQLite 3 und PHP PDO als Backend. Was dann prinzipiell gar, also das SQLite finde ich finde ich eine gute Sache dafür. Und der sieht nach einem netten, recht leichten Drop-in CalDAV-CartDAV-Server aus, der eventuell ein bisschen abseits von dem Saber-DAV.
Scheiße, jetzt haben wir alle einen Ohrwurm.
Auf jeden Fall sieht es ganz nett aus. Scheint ein nettes kleines Projekt zu sein. Falls man sich das selber zurecht zünken will, scheint gut zu klappen. Hat mehrere Benutzerverwaltungen, kannst auf der Kommandozeile neuen anlegen, funktioniert. PHP bedeutet, du kannst es auch auf jeden Mist-Webspace werfen, der SQLite unterstützt noch und eine halbwegs aktuelle PHP-Version hat. Fand ich ganz interessant, weil irgendwie keine Ahnung, das Saber-DAV ist mir irgendwie zuwider.
Baikal ist tatsächlich russisch. Wollte ich mal angesprochen haben. Und Baikal sieht auch echt anders aus, wenn man es russisch schreibt. Er fand bloß die zwei I's, also die zwei I-Bappis gut.
Die I-Bappis.
Ja, aber die gibt es im Russischen definitiv nicht.
Ja, ist egal.
Ja. Ist halt ein
Er fand halt diese I's einfach so cool.
Ja, toll.
Ja. Soll ich?
Ja, keine Ahnung, du bist doch da schon wieder.
Also ich war am Wochenende, habe ich quasi einen Großteil des Wochenendes im Kino verbracht, weil da war mal wieder Fantasy Filmfest Nights und da kommen so viele Vorpremieren, viele Independent-Filme und ich habe mir da zweimal rausgepickt, die eigentlich ganz nett waren. Einmal Juan of the Dead, das ist ein kubanischer Independent-Zombie-Film.
Zombie!
Und der ist eigentlich, also ich war positiv überrascht, der ist eigentlich echt nett gemacht. Okay, man sieht ein bisschen, dass da in der Produktion ein bisschen am Geld gespart wurde.
Passiert.
Aber es ist einfach super lustig. Also da bricht irgendwie die Zombie-Apokalypse auf Kuba los. Im Fernsehen kommt immer, es ist alles kein Problem, das sind nur einzelne Dissidenten und dann wissen sie halt nicht, wie sie die Zombies nennen sollen und dann sagen sie halt zu denen immer Dissidenten und der lief da im Originalton mit Untertiteln und das war eigentlich echt amüsant. Da gibt's, also wir haben gelacht, sagt man es mal so. Anderer Film, Chronicle, das ist so, Fantasy, Superheldengeschichte. Über so drei Highschool-Menschen, die ein Artefakt finden, was in der Erde, in die Erde eingeschlagen ist und komisch leuchtet und danach telekinetisch sind. Und das ist ganz interessant, weil es auch ähnlich wie zum Beispiel Cloverfield aus so einer, eine Kameraperspektive gefilmt wird. Also das heißt, immer einer der Charaktere hat irgendwie eine Handycam dabei und aus der Perspektive wird halt der komplette Film gezeigt.
Dazu habe ich den Trailer gesehen und habe erst gedacht, das ist ein Roadmovie, weil die ganze Zeit irgendwie im Auto rumfahren. Ich dachte, nee, nicht schon wieder ein Roadmovie.
Nee, das ist
kein Roadmovie. Aber es ist...
Also, ist auch ganz interessant, weil die sind ja dann quasi telekinetisch und die können dann quasi auch, während sie Dinge machen, die Kamera hinter sich irgendwie herfliegen lassen und so Geschichten. was dann halt auch für
für interessante
Kameraperspektiven. Was super convenient ist für diesen Film.
Ja, ja, und, ja einer, und einer wird böse und macht alle kaputt und alle
und,
anderen
versuchen und der andere zu stoppen. Hält die Kamera die ganze Zeit so, damit man auch gut sehen kann, was jetzt gerade passiert.
Ich habe hier nicht gespoilert. Ingo Boss.
Ich habe nur den Trailer gesehen. Wenn das im Trailer vorkommt,
ja,
sorry.
Also ich bin da ja so drauf, dass ich so, bevor ich in so Veranstaltungen gehe, da gucke ich mir keinerlei Trailer oder an oder lese keinerlei Reviews, weil ich einfach da irgendwie ja einfach mal so reingehen will und mich irgendwie drauf einlassen will. Aber ja, und ja, das Fantasy Filmfest kann man auch empfehlen. Das ist immer wieder eine lustige Geschichte.
So, so. Genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter.
Mach mal.
Und zwar, ich hatte das Vergnügen, einen NMAP-Scan zu machen und dann...
das setzt sich schon mal richtig
an. Genau, und dann hat den tatsächlich noch jemand benutzen wollen und das war ein bisschen doof. Aber NMAP kann dir so XML rauslassen und XML ist ja ein riesen Pain, ja? Außer man macht, außer jemand anders macht damit was, weil dann funktioniert's immer. Und genau das kann man mit NMAP machen. Du lässt die XML raus und dann hast du da in der XML-File hast du quasi die richtigen Stylesheet und den nimmt er dann einfach und generiert daraus valides HTML und es ist dein Report und es sieht super gut aus. Und das finde ich ganz schön awesome für irgendwie 2 Minuten nachschauen, wie es funktioniert im Internet.
Sehr gut.
Super cool.
Ich habe was ganz Kurzes. Ich habe einfach mal einen Artikel mit Bildern von den 25 glücklichsten Tiere der Welt.
Sind die auch bald tot alle?
Nee, das sind einfach super glückliche Hunde, Elefanten, Hasen.
Also wenn man sich mal wieder richtig gut fühlen
will. Ja, wenn man einfach Katzen, genau, Krokodile, die Spaß haben, das muss man, sollte man einfach mal angucken. Das ist super amüsant.
Sehr gut.
25, na super praktisch.
Auf jeden Fall, also wenn man mal wieder gute Laune haben will, einfach so mal
diese lustigen Tiere angucken. Oder diesen Geocity-Sizer benutzen. Für seine eigene Webseite, wenn man hat, oder für eine andere Webseite, wenn man
hat. Wenn man mal wieder animated GIFs sehen will, it is its best.
Genau, wenn man einfach mal wieder das 1996 sehen will.
Das ist 1996.
Von irgendeinem 13-Jährigen, Ingo, der gerade sich
sein... Warte, ich muss mich noch literarisch damit auseinandersetzen, oder? Egal.
Ja, genau. Das war ganz schön cool.
Das war ein sozialkritischer Kommentar gerade.
Genau. Jedenfalls einfach mal eine Webseite eingeben und dann wird die geocity-sized.
Sehr gut.
Und sieht dann aus wie vom 13-Jährigen gemacht, aber es passt schon.
Richtig.
So wie früher alle Webseiten aussahen.
Gucken, was passiert, wenn man diese Seite in dieses Feld reintut. Oh shit. Es explodiert.
Ponys.
Einfach. Ponys und Einhörner.
Halbnackte Weiber.
Ach du meine. Ja.
Hast du mal unser Blog reingetan?
Ja, passiert nicht viel mit dem.
Je nachdem, also es gibt ja verschiedene.
Ein bisschen auf grün ab.
Also es gibt ja verschiedene Themen und verschiedene Musik, die spielen kann. Aha. Die kann man da oben einstellen.
Auch noch Musik und Zeug.
Ja, ja, klar. Also wenn es schon so ist, dann ist es hardcore.
Okay, haben wir noch was?
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit an einem Demo von einem jQuery-Plugin, was sich Scroll Path nennt. Und das ist eigentlich ganz hübsch, weil man kann da so über eine JavaScript-API einen Scrollpfad definieren und wenn man dann irgendwie runterscrollt, dann wuselt der Text irgendwie durch den Bildschirm, dreht sich, kommt von der Seite wieder rein.
Das ist ein Riesen-Pain einfach.
Und da wird auch noch irgendwie ein eigener Scrollbar implementiert. Ich finde das als Idee ganz nett. Ich weiß momentan spontan nicht, wozu ich es einsetzen würde, aber ich finde es irgendwie ganz hübsch gemacht. Und das ist auch so HTML5 und CSS-Animation und so.
Nee, aber das, also wenn ich runterscrollen will, dann will ich, dass das Bild runtergeht.
Ja, also man kann da halt einfach definieren, was passiert, wenn man in der Webseite hoch oder runter scrollt und da kann halt auch der Text von der Seite rein fahren oder sich drehen oder so. Aber ja, vielleicht gibt es ja da sinnvolle Verwendung für. Ich finde es einfach nur mal nett gemacht.
Klar, bestimmt super für irgendwie.
Um Leute zu verwirren, funktioniert es auf jeden Fall.
Für Präsentation auf jeden Fall.
Für Präsentation vielleicht auch. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber da gibt es andere Sachen, die cooler sind.
Ja. Das Dancing Babies hier.
Brett Victor.
Brett?
Oh, Brett Victor.
Ah, Brett Victor. Und zwar Inventing on Principle. Das ist ein Video von Brett Victor, der darüber schreibt, wie denn, oder der darüber redet, eine Präsentation hält, wie denn er sich vorstellt, wie Programmieren funktionieren sollte. Und zwar, er macht da ein paar coole Beispiele, und zwar das erste ist so JavaScript, irgendwie ein Bild malen, und er stellt ein, hat so einen Editor, der quasi what you see is what you get mit deinem Source-Code machst und du änderst irgendwas im Source-Code und das passiert dann quasi direkt in dem in dem Canvas.
Mhm.
Das,
okay. Das ist halt eine interpretierte Sprache.
Also genau. Es wäre quasi sowas wie JS Fiddle mit einem, wie heißt also, denn diese Sprache für so grafische Geschichten?
Processing.
Genau, es gibt Processing JS und es gibt JS Fiddle und wenn man die beide kombiniert, dann wäre das quasi sowas. Genau.
Wobei der, also macht, der hat Braid quasi nachprogrammiert oder genau. So Super Mario-mäßig.
Nee, das ist, glaube ich, der Typ von Braid.
Also ja, da war da wahrscheinlich genau. Auch diese Idee, das nach vorne nach hinten springen zu lassen, aber also er hat so Super Mario quasi programmiert, okay. So mit.
Genau, das war sein, das war das zweite, was er gemacht hat. Und dann hat er noch eins gemacht, so Animationen, wie er jetzt auf einem iPad irgendwie, wie Animationen funktionieren sollen.
Ja. Seiner Meinung nach. Wobei es ist ein saugeiler Talk, also sieht auch echt beeindruckend aus, wie der damit rummacht, aber es ist halt schon so ein bisschen Augenwischerei, dass das der hat halt eine echt gut programmierte Engine, die das ihm ermöglicht, dass er da nur einen kleinen Hebel umdreht und auf einmal springt das Ding höher und
Also
alles schön.
Also
schön
ganz klar, das ist halt eine Demo. Das darf man nicht vergessen. Das ist noch nichts, was super funktioniert für alles, für immer.
Richtig. Und er fängt am Anfang an, diesen schönen Baum zu malen. Das war
genau. Das ist, also tatsächlich ist der ziemlich cool. Das geht auch irgendwie eine Stunde lang.
Ja, das ist der Typ, arbeitet der bei Apple gerade?
Also der hat auf jeden Fall ein iPad benutzt.
Ja, richtig. Ich glaube, er arbeitet hab gedacht, er sei irgendwas so designmäßig bei Apple und darf da deswegen,
und wir suchen einfach mal.
Könnte auch sein, dass ich mich hart irre einfach. Ex-Apple Engineer wohl. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er total cool.
Jedenfalls macht er irgendwelche Sachen, auf jeden Fall. Genau. Und auf jeden Fall, der Talk ist ziemlich cool. Der kann auch eigentlich zu Lesefuhr hoch.
Ja.
Also quasi Lesefuhr. Oh, fuck, noch nicht weit genug.
Aber
ja, es ist ja
nicht bei dem. Egal.
Es ist ja nicht direkt Lesefu.
Aber man kann es sich quasi.
Aber dann ist es nicht chronologisch.
Das spielt auch keine Rolle.
Dann ist es halt so.
Dann
wir sind total agile.
Ja, zudem sind die Shownotes ja eh nur zum Nachschlagen.
Ich bin schon
ja
nicht over chronologisch the edge sein. Jetzt. Eindeutig.
Komm, geh einfach nach Hause, echt.
Ja. Geh nach Hause, Ingo.
Geh doch, du alte Scheiße.
Oh, oh. Das ist bestimmt auch heute lizenziert, oder?
Was zum Teufel ist heute mit euch los? Verdammt nochmal.
Ich weiß auch nicht. Ich bin jedenfalls übermüdet. Ich habe eine gute Ausrede.
Keine Ausrede.
Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, ihr habt euch gut zurückkatapultiert gefühlt in das Jahr 1996 oder irgendwas anderes.
Oder 2012.
Oder ins A-Script.
A-Script. Vector to the Future.
Das hatten wir schon mal.
Ja, ich weiß. Ja. Aber der ist immer gut. immer wieder gut.
Auf jeden Fall.
Zwei.
Back to the, weil es gibt den ersten Teil nicht. Es gibt ihn einfach nicht auf.
Nee, dann erfinden wir den einfach.
Wir können ihn
nein, wir machen kein Porno.
Gott. Und er sagt, wir wären komisch.
Ja, fuck. Okay, das war ja nicht...
Schämt euch einfach mal.
Schämt euch einfach alle hart.
Schämt
so.
Euch hart, ja.
Ihr seid einfach
hart schämen.
Fremdschämen. Gut, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt euch alle lieb. Hackt euch gegenseitig am Gerät. Und
habt euch alle am Gerät?
Habt euch gegenseitig am Gerät? Ingo!
Alter!
Was zum Teufel, Ingo?
Ingo, du gehörst einfach super erschossen dafür. Ohne Scheiße, ey. Böchs.
Habt euch alle am Gerät.
Habt euch alle am Gerät.
Gut. Dann wollen wir uns mal verabschieden, dass das Drama jetzt ein Ende hat.
Ja.
Wir sind da schon dabei. Wir haben doch alle schon Tschüss gesagt, oder?
Nee.
Nee, Marc hat noch nicht Tschüss gesagt.
Tschö.
Tschüss.
Tschüss.